Hallo, ihr blöden Kühe und hallo, ihr Fettsäcke. Ich versuche das jetzt mal liebevoll zu meinen, aber in diesem Abenteuer war es für mich echt schwer, was zu finden. Ich fange nochmal an. Hallo, meine lieben Zuhörerinnen und hallo, meine lieben Podcast-User. Seid herzlich willkommen zum 3-Fragezeichen-Bücher-Podcast Das Geheimnis der Bücher. Hallo, Jenny.
Hallo, Katrin.
Hast du andere Vorschläge zur Begrüßung?
Ja, aber die werden dann nicht so subtil gewesen. Die werden dann eher so mit der Brechstange rein. Ne? Also meine lieben Fiedler oder meine lieben Musikfanatiker oder meine lieben Virtuosen. Ja, also. Ne? Aber das wäre ja dann wieder so mit der Tür ins Haus. Ne? So waren es die kleinen versteckten Sachen, die man ja nur findet, wenn man uns hört. Ne? Für alle, die ja nur das Hörspiel kennen.
Aber ich glaube, die das Hörspiel kennen, kennen die blöde Kuh aber auch.
Ja,
ich glaube, da ist sie
schon,
auch
ja,
drin.
Ja, doch, das schon, ja. Das stimmt.
Ja, und da kann ich direkt mit meinem 3-Fragezeichen-Moment anfangen. Der hat nämlich unmittelbar mit diesem Buch zu tun, was wir heute besprechen. Und zwar an dieser Stelle möchte ich meine Freundin Yvonne sehr herzlich grüßen. Die hat ja schon diesen kleinen süßen Podcast öfter mal mit ihrer Buchsammlung unterstützt. Und die hat in ihrem Keller ein pickepackevolles Bücherregal. Es ist auch so auf mehreren, also so, die stehen auch so hintereinander. Sie will das irgendwann mal aufräumen und sortieren, zumal die Bücher ja auch keine Nummern haben. Und ab und zu komme ich dann immer und sage, hast du das nicht? Und dann geht sie dann, also mit ein bisschen zeitlichem Vorlauf, geht sie dann immer rein und fängt an zu suchen. Und diesmal hat sie schon mal ein paar, die wir so in nächster Zeit so angedacht haben, schickte sie mir dann, ja, habe ich alles gefunden. Und dann war ich letztens da zum Kaffee trinken, um das Buch und die Bücher abzuholen. Und dann hat sie mir erzählt, dass ich ja bei der Karpatenhund-Folge gesagt habe, das war wohl wahrscheinlich meine erste Folge und die habe ich ja als Platte gekriegt, also auf Vinyl, und dass wir zu dem Zeitpunkt noch nicht mal einen Plattenspieler hatten. Daran erinnere ich mich auch noch, dass ich das erzählt habe. Und Yvonne und ich kennen uns schon seit dem Kindergarten. Wir sind dann auch zusammen zur Schule gekommen und sind auch in die gleiche Klasse eingeschult worden. Und dann hat sie sich erinnert, dass wir am ersten Tag, jeder sollte dann mit seiner Schultüte nach vorne treten, etwas aus der Schultüte rausziehen und es den anderen präsentieren. So. Und was zieht Katrin aus der Schultüte? Eine 3-Fragezeichen-Kassette. Oh. Und sie war total baff und dachte, toll, das will ich auch, das sieht ja spannend aus. Und sie sagt, da hätte ihre Liebe zu 3 Fragezeichen angefangen. So, oh. Und zu dem Zeitpunkt hatte sie noch nicht mal einen Kassettenrekorder, das hat sich dann später geändert. Wir haben dann auch viel zusammen 3 Fragezeichen gehört und so beim Barbie-Spielen und wenn wir uns getroffen haben nach der Schule. Jetzt konnte sie sich nur nicht mehr erinnern, was das für eine Folge war. Also ich konnte mich an die ganze Szene nicht mehr erinnern. Es hätte auch wer anders sein können. Ich bin in mich gegangen und habe gekramt. Aber sie wusste nicht mehr, welche Folge. Dann habe ich mich mit neben meinen Kassettenkoffer gesetzt, habe den aufgemacht und dachte, vielleicht kann ich die Erinnerung ja hervorlocken, dass es plötzlich so aufpoppt, wenn ich sie sehe und denke, ja, genau, nein, ist halt nichts passiert. Ich habe dann auch recherchiert und dachte, komm, das können nicht so viele Kassettenfolgen gewesen sein bis dahin. Naja, also da waren wir schon beim Superwahl und heimlichen Hehler. Also es wären schon so 35, 36 Folgen gewesen. Ich nehme aber an, also die Kassette in dieser Schultüte war wahrscheinlich irgendwas Folge 1 bis 13. Und ich habe es eingegrenzt und vermute Superpapagei, Phantomsee oder Gespensterschloss. So andere Sachen konnte ich ausschließen. Da weiß ich nämlich nur, ach, das war Ostern. Weiß ich nicht mehr, das Jahr oder das war zu einem Geburtstag. Also ich nehme mal an, eins von den dreien war's. Ja, und das war so mein 3-Fragezeichen-Moment.
Oh,
liebe Grüße an Yvonne, gehen raus.
Oh, liebe Grüße, Yvonne, das ist eine coole Geschichte, Fanny. Wenn du da nochmal so zurückgeworfen wirst, dann ist es ja ganz oft so, dass man denkt, habe ich das wirklich erlebt? Aber so cool, dass andere sich dann noch besser dran erinnern können. Und dann vor allen Dingen toll, dass du quasi dafür gesorgt hast, dass sie angefangen hat, die 3 Fragezeichen zu hören. Wow.
Genau, und heute versorgt sie mich dann mit neuem Stoff und Futter. Und zwischendurch hat sie ja auch die Bücher immer gelesen und mir dann immer gesagt, ja, musst du die Bücher lesen. Dann weißt du auch, wo das kalte Tor ist und wo das rote Tor ist. Und so. Genau.
Genau. Ja, schön, dass du so eine schöne 3-Fragezeichen-Anekdote hast, Moment hast. Ich hatte nämlich gar keinen. Ich habe echt mein Gehirn zerkramt, aber es ist einfach in den letzten Wochen nicht wirklich viel passiert, außer dass ich gelesen habe und ab und zu mal gehört habe, aber auch tatsächlich auch keine neuen Folgen. Ich wollte mir eigentlich jetzt mal die neueste anhören, die jetzt am Freitag rauskam.
Das ist nochmal welche?
Stadt aus Gold.
Ah ja, von Christoph habe ich das Dissert. Cover gesehen.
Genau, und das wollte ich mir eigentlich mal anhören, aber habe ich bisher auch noch nicht geschafft. Also da waren immer irgendwelche anderen Sachen, die sich da im Vordergrund gedrängelt haben.
Ich wollte mir eigentlich jetzt auch mal den dreiköpfigen Schakal anhören, ja. Bin ich auch noch nicht zugekommen. Aber ich habe auch gerade ein neues Hörbuch angefangen, oder da bin ich jetzt auch schon in Teil 3. Und das ist, da bin ich gerade so tief drin, da konnte ich jetzt nicht zwischendurch umschalten.
Ja. Genau, deswegen werde ich auch zusehen irgendwie, ob ich da nochmal was dazu finde. Also Muße dazu finde sozusagen. Mhm.
Wie sieht's mit Reaktionen aus?
Ja, gab's war etwas mau. Ja, außer, dass man sich freut, dass bald wieder der 1. April ist, genau. Aber vielleicht gab es einfach für euch noch nicht so viel zu kommentieren. Aber wir ermutigen euch da fleißig dran. Aber eine Sache, doch, die fällt mir jetzt gerade noch ein. Die habe ich nämlich in der letzten Folge vergessen. Also ganz, ganz liebe Grüße an JJ, der sich ja auch öfter mal meldet. Der hat nämlich mir schon vor der vorletzten Aufnahme mir schon geschrieben, dass er bald auf Gran Canaria ist. Und hat sich da ein Hotel gesucht und ich wusste das auch nicht ganz genau, aber da ist quasi der Karpatenhund gedreht worden auf Gran Canaria.
Ah.
Und er hat dann so überlegt, so ganz spontan hat er gesagt, also ich habe mir da zwar jetzt schon ein Hotel ausgesucht gehabt, aber das ist ja nur 20 Kilometer von dem entfernt, wo die das gedreht haben, und hat sich spontan doch direkt in dem Wohnkomplex eingemietet.
Echt?
Ja, und wird quasi
das
jetzt,
geht?
Ja, und wird für uns quasi da ganz exklusiv uns dann mit Bildern und Sachen versorgen. Wie ist da
ja,
wirklich?
JJ, dann geh aber für mich mal in diesen Pool und schwimm da mal 3 Runden, bitte.
Ja, und mal schön den Boden absuchen, ob sich da nicht noch irgendwas versteckt. Ja, also ziemlich cool, JJ, fand ich mega. Das hatte ich beim letzten Mal leider versäumt zu erwähnen. Jetzt fällt es mir gerade just ein. Und da bin ich schon ganz gespannt.
Auf jeden Fall. Also mir war gar nicht bewusst, dass es Gran Canaria war. Ich weiß, im Abspann waren sehr viel spanische Namen und so, aber dass es jetzt Gran Canaria war, wusste ich nicht. Also die haben nicht alles, also das wurde nicht in den USA gedreht. Mhm. Ist aber egal, sieht auch schön aus. Mit dem richtigen Filter kann man das auch als
also
LA
war wirklich
verkaufen.
Toll. Also dafür, wie sie auch dann dieses Schild da ne, so hingemacht haben und auch so ein paar andere Sachen, die dann so im Hintergrund einfach noch nach retuschiert und also toll.
Machst du ein gescheites Schild? Vielleicht sollte ich hier mal das gescheite Schild irgendwie an meine Wohnung anbringen und schon bin ich woanders.
Ja, genau. Man kann sich auch woanders hin transportieren mit solchen Geschichten. Ja, mega.
Das stimmt.
Das war, fand ich cool. Genau, das musste auf jeden Fall noch raus.
Ja, und dann können wir doch eigentlich, guck mal, wie schnell wir dann heute zur Folge
Speedy Gonzales ist
ja
am Start.
Unseres Wunsches gehen. Und jetzt ist die Jenny dran geblieben.
Nur eine eingefrorene Katrin auf dem Bildschirm.
Jetzt ist sie, wieder da. Sie ist raus. Ich überbrücke mal kurz. Wir haben scheinbar gerade ein Internetproblem.
Ha, Problem habe ich gehört.
Ja, du warst zwischendurch weg.
Ich habe hier auch rot, sehe ich bei mir. Jetzt bin ich wieder grün.
Ja,
ja,
ihr hört das ja auch gar nicht auf den Aufnahmen. Stimmt, wir nehmen ja, wir sehen uns ja über ein anderes Medium, als wir auch aufzeichnen. Von daher werdet ihr jetzt gedacht haben, was ist da gerade los?
Ja, witzig, du hast geredet, ich habe geredet. Wo ist er hin?
Okay, hoffen wir mal, dass das nur am Anfang jetzt so leichte Störanfälligkeiten sind und werfen uns jetzt mal grob schon mal an die Folge ran.
Ja.
Heute geht es um das Buch Nummer 82. Wir sind erstes Drittel.
Mhm. Und es ist 1998.
Es ist 1998.
Und der André Marx hat ein Buch geschrieben und wir freuen uns. Und er hat sich bestimmt auch gefreut beim Schreiben.
Ja, das Hörspiel ist die 84. Das kam ein Jahr später raus, 99. Mhm. Und vorher in beiden Fällen hatten wir Meuterei auf hoher See. Und danach kamen die Karten des Bösen.
Ja, geilo. Also coole Folgen, vorher, nachher und mittendrin.
Genau. Und André Marx, sehr süß, ich habe noch eine Widmung gefunden für Xandra, das wandelnde Musiklexikon. Genau, also es wird um Musik gehen. Ja, wir kümmern uns um die Musik des Teufels.
Genau. Also wirklich ein Fall, der mich auch in der Vergangenheit viel begleitet hat. Also wir hatten, glaube ich, nur die Kassette. Ich kann mich aber erinnern, dass ich die sehr, sehr oft gehört habe.
Was heißt denn nur die Kassette?
Wir hatten nicht das Buch. Also ich hatte beides immer, ne? Ein Schrank voll Bücher bei der Oma und Kassetten. Und da ich mir das Buch jetzt holen musste quasi, weiß ich also, dass ich es nie gelesen habe. deswegen war das für mich jetzt auch neu, das Buch endlich mal zu lesen. Da kannte ich tatsächlich nur das Hörspiel bisher.
Ich habe noch mal kurz über André Marx, über den wir ja schon mehr und mit dem wir auch schon mehrfach gesprochen haben. Es ist jetzt, glaube ich, unser 4. oder 5. Marx-Fall. Da bist du, glaube ich, mehr auf dem Laufenden. Aber André Marx hat im Drei-Fragezeichen-Kosmos 1997 angefangen. Du hast letztens gesagt, 30 Jahre. Ganz sind es noch nicht, aber wir gehen auf die 30 Jahre zu. Ja, das habe ich so gehört.
Also das wurde so, haben sie wahrscheinlich aufgerundet. Ne? Also das wurde ja dann immer so in den Social-Media-Kanälen wurde das so publiziert, so nach 30 Jahren
wird
er auf und so.
Okay, da wird großzügig aufgerundet. 97, Poltergeist war das erste, dann das brennende Schwert und die Spur des Raben. Da war der gerade auch erst 24, denn ich habe auch gedacht, wie seit 30 Jahren denn? Ja. Mit wann? Ja, mit 24 hat er angefangen, noch als Student, und die erste Geschichte für die drei Fragezeichen hat er 94/95 geschrieben. Das ist das versunkene Schiff. Das wurde ja erst 20 Jahre später in so einer Sonderedition aufgelegt. Das mag ich ja sehr.
Ja.
Das ist auch so ein Kopfhörerfall. Und das ist wirklich ein Fall, den müsste ich viel öfter hören. Ich weiß auch nicht, warum ich den so mag, aber da wird auch wieder viel getaucht und es gibt so einen seltsamen, verschrobenen Auftraggeber. Also ja, das ist von diesen Sondereditions, da manche so, also so das mit dem ganzen Inka-Kram und so, das ist alles nicht so meins. Mhm. Und mit dem komischen Indianer-Auge, keine Ahnung. Aber also das versunkene Schiff mag ich sehr, für den Fall, dass ihr euch mit den Sonderfolgen noch nicht so beschäftigt habt. Das kann ich nur empfehlen. Und lustig, dass es halt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte, bis es dann endlich mal umgesetzt wurde. Und seitdem schreibt er halt bis eben in diesem beziehungsweise im vergangenen Jahr. Man weiß ja nicht genau, wann er jetzt aufgehört hat, aber sein letzter Roman ist ja Der rote Büffel.
Genau. Den ich tatsächlich auch noch nicht gelesen habe. Aber ich denke, da warte ich einfach noch, bis das Hörspiel kommt. Und dann würde ich mir den, glaube ich, zu Gemüte führen.
Ich hatte ihn bis jetzt nur in der Hand. Mhm. Eben bei meiner Freundin Yvonne. Da lag irgendwie auf ihrem lustigen Drei-Fragezeichen-Tisch auch Der rote Büffel. Und sagt, ja, ist das auch noch so in meiner To-Do-Liste der nächsten Wochen, habe ich da liegen. Mhm. Also von daher, ich wüsste auch, wo ich eine Quelle hätte. Von
ja, das sehr ist, gut.
Hervorragend.
Perfekt.
Wollen wir übers Cover sprechen?
Ja, total Jenny. Gerne, total gerne. Was ich nämlich ziemlich cool finde, ja. Also es ist verheimlicht nichts. Also es ist einfach das, was es ist, gell? Also man sieht ja wirklich diesen wirklich teufelsähnliche Gestalt. Es ist ja schon zwar menschlich, aber das Gesicht ist ja schon eine Teufelsfratze, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Und die Hörner und die wilden Haare und so. Und dann diese wirklich gut in Szene gesetzte Geige.
Ja, und wenn ich so auf die Hände gucken will, mit den sehr langen Fingernägeln, wo ich denke, ist es jetzt gut für einen Geiger, lange Fingernägel oder schlecht? Da weiß ich zu wenig übers Geigespielen. Ich weiß ja nur, dass Gitarristen meistens oder Bassisten immer eine Hand mit sehr langen Fingernägeln haben, was ich ja eher ästhetisch fragwürdig finde. Nehmt doch Plektrin.
Ja, das ist schon ein bisschen besser, ne?
Aber lange, gelbe Fingernägel.
Bei der Geige, also wenn du natürlich die Bogenhand, die kann bestimmt lange Fingernägel haben, das ist, glaube ich, egal. Aber die Hand, wo du halt dann auch die Saiten dann greifst, ne? Ich denke, das ist, also ich habe ja auch mal versucht, Gitarre zu spielen. Da musste ich mir die Fingernägel immer schön kurz machen, gerade auf der, also von der die linke Hand, also meine Greifhand quasi für den Steg, ne? Genau. Ich finde das toll, dass das so. Also es kommen ja hinten so Farben rein. Das ist ja doch so alles so ein bisschen wirr. Also so kleiner Teaser für das, was dann im Buch vielleicht noch kommt. Ja, so dieses.
Ja, das ist so wabert, das ist so, wabert, ne? So regenbogenfarbiges.
Genau. Und dann so, als wäre man so ein bisschen, kriegte man einen Haschmich. Und dann ist es aber so schön eingebunden so in seinen Schweif. Ne, also so dass dieser Schweif, den der hat als Teufel. Ne, dass das dann so. Dass er überhaupt einen Schweif hat,
Teufelsschwanz,
gell? Also das ist der Hammer eigentlich. Das ist wirklich der leibhaftige
Teufel. Und er trägt
Teufel
halt einen Anzug.
Ja.
Also es ist richtig, also es ist wirklich in der Szene richtig gut. Und hast du auch schon mal, hast du die Zähne gesehen? Das ist fast so vampirisch so.
Ja, genau. Der hat so ein bisschen so Vampirzähne. Also alles so diese Spitzenfingernägel, die Spitzenhörner, die Spitzenzähne, die roten Augen. Er hat sogar Totenkopf-Manschettenknöpfe. Also es ist wirklich an alles gedacht worden, ja.
Oh, das habe ich gar nicht gesehen.
Ja,
toll,
geil, die Details sind wieder der Hammer. Also Eiger Rasch hat immer wieder hier abgeliefert, ne? Also ich finde, dieses Cover, deswegen hat mich das wahrscheinlich auch so angemacht, weil, also die Kassette habe ich echt oft gehört, weil ich einfach alleine, die Musik des Teufels ist schon ein cooler Titel. Und dann dieses Coverbild, also diese Farben, ne, dieser blaue Anzug, dieses Orange-Rot und auch dieser pinke Streifen, also was doch so ein bisschen, ja, also das fand ich jedes Mal sehr ansprechend.
Das ist interessant und da gehen wir wieder ein bisschen auseinander, weil als ich mich mit dem Cover beschäftigt habe, habe ich nur gedacht, okay, ich habe mir aus dem Cover nie wirklich was gemacht. Ich habe es mir auch nie wirklich angeguckt. Also mir ist es fast schon zu detailliert für meine Lieblinge. Ich habe das ja eher, wenn das ein bisschen vereinfacht und stilisiert ist. Aber durch diese genaue jetzt Auseinandersetzung damit, also dass der halt, ne?
Ja.
Totenkopf. Manschetten.
Also zumindest der eine, bei dem anderen kann man es gar nicht. Das sieht fast aus wie ein Schmetterling. Oder wie so ein Controller von einer PlayStation.
Das ist richtig. Die sind ja eh unterschiedlich. Also ja. Manschettenknöpfe sind ja, die haben ja auf einer Seite ein Motiv und hinten ist ja der Schnappi. Also das.
Ja, das ist der Schnappi.
Das ist der Schnappi. Also das ist ja hinten auch, das ist ja wie so ein Flügel.
Ja, richtig.
Also die Manschetten bei einem Hemd, wo man Manschettenknöpfe dran macht, das ist. Da darf ja auch kein Knopf sein, das muss ja extra ein Hemd sein für Manschettenknöpfe. Da sind zwei Löcher in die Manschetten eingearbeitet, damit du den Manschettenknopf einfädeln kannst und auf der Rückseite zum Zumachen legst du das Hinterteil um. Und dann ist es wirklich wie so ein Flügel, der es hinten verschließt.
Ja.
Weiß man heute gar nicht mehr, oder? Viele von euch kennen Manschettenknöpfe vielleicht nur vom Hörensagen. Ich weiß aber noch, mein Vater hatte noch Manschettenknöpfe, die er eigentlich nie benutzt hat, aber da habe ich früher gerne mit gespielt und ich weiß noch, wie das rein theoretisch zusammen geht.
Ja.
Aber er sagte auch nur, nee, das ist alles total unpraktisch. Und dann hat er halt meine Mutter gefragt, ob sie ihm nicht das Hemd bügeln kann, wo die Knöpfe dran sind.
Ja. Das war sie noch. Das sind immer wie in den Filmen, ne, wo dann immer die, also du kannst, glaube ich, auch selbst schlecht den Manschettenknopf dran machen, wie dieses Umbiegen immer meistens schlecht funktioniert, wie viele lassen sich die ja dran machen dann auch, ne? Also das ist ja auch,
obwohl,
auch
das hat was
Besonderes
ein bisschen
irgendwie.
Es hat was mit Fingerfertigkeit zu tun. Genauso kann man, also auch Frauen können sich selber Ketten zumachen oder Armbänder. Also man braucht nicht immer Hilfe. Und ich habe letztens den aktuellen Bridget Jones geguckt und da hat sie sich halt mit einem engen Kleid abgemüht und hat halt gefummelt und hat sich halt geärgert, dass sie jetzt alleine lebt, weil dann hat sie keinen mehr zum Reißverschluss zumachen am Rücken. Sie hat dann ihre Kinder gefragt. Und wo ich mir auch sagte, Bridget, das schafft man aber auch alleine. Ich habe an meinen engen Kleidern hinten an den Reißverschlüssen, ich habe mir überall noch ein Seidenband reingemacht.
Ja.
Und dann kann ich halt dran ziehen. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie, wo haben die das noch bei Taucheranzügen?
Ja, genau.
Da gibt es auch hinten so einen langen Schnuppi, damit du halt selber rein und rauskommst. Weil ich möchte schon so selbstbestimmt sein, dass ich aus meinen Kleidern selbst rein und rauskomme.
Ja.
So.
Ja. Gibt es dann auch gute Gadgets, ja, um das dann auch zu schaffen?
Gibt es gute Gadgets, natürlich. Aber es kommt natürlich, es ist ja auch in Filmen, in Büchern immer gerne eine Metapher.
Ja, genau.
Ich habe übrigens noch, falls es dich interessiert,
oh,
es
ja,
gab zu.
Unbedingt.
Es gibt, hätte ich gar nicht gedacht, ne? Es gibt noch, ich habe noch vier andere
so viele,
Cover
krass
gefunden.
Die muss ich sehen.
Und die, ich guck mal, ob ich. Ich versuche sie dir erstmal, ich zeige sie dir erstmal.
Mhm. Ah ja, da, also auf dem einen ist dann die Geige ziemlich doll zu sehen. Ist es da hinten? Oh ja, das ist so ein bisschen schemenhaft, so wie so eine Horrorgestalt. Oh Gott, das andere ist ja auch ziemlich gruselig. So richtig so ein komisches Wesen. Das andere ist so dieses Buch mit Kerzen, kann das sein? Ist das so ein Notenbuch, ne?
Notenblätter.
Und dann sogar bei dem einen, ist das Feuer? Also da ist hier,
ich würde auch sagen,
Jelena zu sehen mit ihrem Geigenkasten auf der Schulter und im Hintergrund ist es so, als ob das übelst brennt.
Ja,
krass.
Das hat Jenny im Galopp schnell besprochen. Ich versuche es euch nochmal zu beschreiben. Also erstes Cover, genau. Da sind sogar zwei blaue Geigen, rosa Windhauch mit Noten und so ein lustiges Teufelsgesicht.
Ja, das sieht wirklich
eher witzig. Also das hat halt so eine Knollennase. Das zweite Cover ist so ähnlich wie das erste, da ist die Geige aber gelb und auch da gibt es wieder so ein lustiges Teufelsgesicht, also der ist so ein bisschen haarig und der hat so eine dicke rote Nase. Es gibt ein Kinderbilderbuch, das heißt Flusi, glaube ich, das ist so ein Sockenmonster, daran hat es mich jetzt ein bisschen erinnert, also wenn ihr Flusi kennt, das Sockenmonster. Und da sieht es so aus, als würde jetzt dieses lustige Teufelsgesicht mit der Kralle den Bogen halten. Ich frage mich auch, wie der das macht. Keine Ahnung. Dann ist das dritte Bild, genau, das hast du auch beschrieben. Da sieht man das Notenblatt sehr, sehr bildfüllend. Und da ist so ein schattenhafter Teufelsgeist, der da so rumläuft. Und dazu gibt es noch drei große tropfende Kerzen. Die machen noch ein bisschen Stimmung. Und das vierte Bild ist ganz anders. Man sieht eine junge Frau im Rollstuhl mit Geigenkasten auf der Schulter. Und hinter dem Kasten wabert's. Also ich hätte auch Flammen interpretiert. Vielleicht ist es aber auch die Musik oder die Gefahr.
Ja.
Für mich war aber klar, als ich die Sachen im Vergleich gesehen habe, ist das Finale schon das Beste und auch das Ernsthafteste.
Ja, so. Ja, genau. Also gerade mit Flusi auf dem Cover, das finde ich sehr lustig, die Assoziation zum Sockenmonster.
Also ich habe schon viele Teufel gesehen, aber so ein Teufel mit so einer Muppet-Nase, so eine runde Muppet-Nase, also irgendwie.
Ja, das trifft dann also nicht dann so richtig den Grusel in dem Sinne, ne? Also diese, oder ja, also das ist ja halt eher lustig dann. Ich finde es aber auch geil, dieses mit Jelena, sie trägt den Geigenkasten wie so ein Ghetto-Plaster. Irgendwie auch, ja. Dass sie den so auf der Schulter hat, so wie ein bisschen eigen. Gut, passt vielleicht dann auch wieder.
Genau, aber so sind wir halt wirklich bei dem Teufelsgeiger, auch inhaltlich. Und bin ich sehr mit zufrieden im Endeffekt. Oh.
Also so an sich hätte mich das auch, also oder hat mich das auch angesprochen. Also ich weiß nicht, weil die Kassette hatten wir ja dann schon, ich weiß gar nicht, habe ich glaube ich auch gar nicht immer ausgewählt, welche wieder kaufen. Meine Oma hat immer welche besorgt oder so. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwie mal in den Laden gegangen sind und welche gekauft haben. Wir haben auch nie welche nachgekauft. Also die hatte sie und die wir hatten, habe ich gehört, ne, so. Aber das habe ich mir öfter rausgenommen, weil ich halt das Cover cool fand, alleine schon.
Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Cover noch mal ein bisschen intensiver anzugucken. Und spätestens seit du mir gesagt hast, dass der Totenkopf Manschettenknöpfe hat, bin ich ja auf jeden Fall voll dabei.
So geil. Sehr schön. Na, dann würde ich sagen, starten wir rein, oder? Gehen wir ins Buch.
Gehen wir ins Buch.
Und gehen wir in ins erste Kapitel, Zusammenstoß mit Folgen. So, für alle, die jetzt nur das Hörspiel kennen, erfahren jetzt einen anderen Start, was ich sehr, sehr cool finde, ja. Denn der Bob ist auf dem Rad unterwegs und fährt gerade aufs Gelände von der Musikagentur Sexhändler. Und als er gerade da so um die Ecke schießt, kommt jemand anders auch angeschossen, beredert und bereift, nämlich ein Mädchen im Rollstuhl, mit dem er fast zusammenstößt.
Nee, sie stoßen sogar zusammen, ne?
Ja, stimmt, ihre Geige fällt ja auch runter.
Genau.
Mit dem Geigenkasten dabei. Und sie stoßen zusammen und dann gibt es erstmal ein kleines hitziges, hey, pass doch auf und warum bist du hier so schnell unterwegs? Du hast mich hier voll umgefahren. Ja.
Also sie ist pissig, verstehe ich, weil ihr Geigenkasten ist runtergefallen, Geige, bestimmt teuer und so. Und er hakt sie direkt unter hysterisch ab. Und da müssen wir direkt kurz einhaken und lass uns bitte über Hysterie und hysterisch kurz sprechen. Wenn wir ganz früh anfangen, das Wort Hystera kommt aus dem Griechischen für Gebärmutter. Ärzte wie Hippokrates glaubten schon in der Antike, dass bestimmte psychische und physische Beschwerden bei Frauen durch eine wandernde Gebärmutter verursacht würden. Spannender Gedanke, ist heute überholt, weil man weiß, stimmt nicht, Gebärmutter bleibt schon da, wo sie ist, also die wandert jetzt nicht irgendwie wild rum und macht lustige Sachen, also manchmal macht sie schon lustige Sachen, aber ja, sie wandert nicht, selbst Hexenglauben hat damit zu tun, weil man glaubte früher, dass dämonische Kräfte von Menschen angezogen werden, die zum Beispiel zur Melancholie neigen, heute weiß man, das sind teilweise psychische Krankheiten, das sind Depressionen, das sind Stimmungsschwankungen. Früher alles Depression. So. Insbesondere alleinstehende Frauen waren da sehr gerne im Fokus. Also die da irgendwie weiter außerhalb mit der Katze zusammen gewohnt haben und so. Die waren sofort im Verdacht, ne? Wissen wir ja vom Hexenglauben. Im 18. Jahrhundert war sehr viel unter Hysterie zusammengefasst. Es war eine einfache Diagnose für alle möglichen Krankheitsbilder bei weiblichen Beschwerden und viele reale Krankheiten blieben deshalb halt auch unerkannt und unbehandelt, weil da kam dann einfach der Stempel Hysterie drauf und dann war das für die Ärzte durch. Mhm. Im 19. Jahrhundert war man dann wieder bei der Idee mit der Gebärmutter angekommen als Ursache und es gab zum Beispiel eine Behandlungsmethode für Hysterie Ende des 19. Jahrhunderts und zwar die Massage der Klitoris, also der Orgasmus als Sinn und Zweck der Therapie, ne? Und davon würde das weggehen oder es würde besser werden. So. Und im 19. Jahrhundert haben auch Sigmund Freud zum Beispiel an der Hysterie geforscht und Jean-Martin Charcot, die sahen darin ein psychisches Phänomen, das durch unterdrückte Konflikte im Unterbewusstsein ausgelöst würde. Und Frauen wurden damals oft als hysterisch diagnostiziert, wenn Symptome wie Krämpfe, Lähmung, emotionale Ausbrüche kamen. Und in der westlichen Medizin galt Hysterie bei Frauen als sehr häufig und chronisch. Irgendwie hatte das so ziemlich da irgendwie jede. Es wurde auch als Krankheit eingestuft und die Symptome waren gleichbedeutend mit einer normal funktionierenden weiblichen Sexualität, wenn man es aus heutiger Sicht sieht. Das ist ganz spannend, denn im Kontext der Hysterie war eigentlich jedes Symptom und jeder negative Gedanke sofort mit Sex verbunden. Mhm. Also die waren da ein bisschen drüber auch in der Zeit und meinten so, die hat da so Anwandlung, das ist alles hysterisch, das ist nicht normal. Also wir haben über Jahrtausende immer wieder die Diagnose Hysterie als medizinische Erklärung für allerhand von Symptomen genutzt. Und zwar immer Symptome, die Frauen an Männer rätselhaft oder unkontrollierbar fanden. Das war auch da sehr, sehr praktisch. Und in den 1980er Jahren begannen dann die Feministinnen das Konzept der weiblichen Hysterie als Verkörperung der systematischen Unterdrückung der Frau anzusehen. Also da geht es so ein bisschen, ne? Mhm. Da ist es dann schon wieder sehr mehr so der Gegenpol. Und man muss aber auch sehen, und das seit der Zeit wird das auch mehr beobachtet, dass Frauen im Gesundheitssystem durchaus diskriminiert werden. Ne? Es gibt heute auch immer noch Ärzte, die körperliche Symptome von Frauen als übertrieben einstufen, mhm, oder sie würden sich die Symptome einbilden. Und gerade in dem Bereich neurologische Beschwerden, mhm, ne? Zack, weibliche Hysterie, brauchen wir uns nicht drum kümmern, bildet die sich nur ein. Und heute umgangssprachlich es ist immer noch nicht ganz weg, dass wir damit übertriebene emotionale Reaktionen beschreiben. Und das trifft halt immer auf Frauen zu. Also man würde nie einen Mann als hysterisch bezeichnen. Wenn wir uns jetzt aber mal Reaktionen angucken, die irrational oder übertrieben erscheinen. Warte, jetzt bin ich gerade falsch abgebogen. Also das wird heute immer noch gemacht, es gibt immer noch Beschreibungen, wenn das irgendwie übertrieben oder emotional ist und es wird halt als abwertend gesehen und sie werden halt auch nicht ernst genommen, diese Symptome sehr häufig und heute ist man da aber weg von dem Begriff Hysterie eigentlich, außer man will es wirklich abwertend meinen. Also heute in der Medizin und in der Psychologie benutzt man Begriffe wie dissoziative Störungen oder somatoforme Störung. Da sind wir wieder wie in der letzten Folge bei der ICD-10, bei den dissoziativen Störungen, zum Beispiel die F44. Und da gibt es das Auseinanderfallen psychischer Funktionen, die normalerweise zusammenhängen. Finde ich total spannend. Also Sachen, die zusammengehören wie Wahrnehmung, Bewusstsein, Gedächtnis, Identität, Motorik. Und da gibt es wirklich den Fall, dass irgendwas da rausfällt. Und da gibt es dann plötzlich so Fälle wie Lähmungen oder Spastiken oder sowas in dem Bereich. Oder es gibt auch die histrionische Persönlichkeitsstörung, das ist die F60.4, die ist gekennzeichnet durch egozentrisches, dramatisch-theatralisches, manipulatives und extravertiertes Verhalten, Streben nach Beachtung, übertriebene Emotionalität, eine Inszenierung sozialer Interaktion. Und auch da ist man immer noch am Forschen. Es gibt somatoforme Störungen, das sind körperliche Beschwerden, die nicht oder nicht hinreichend auf organische Erkrankungen zurückzuführen sind. Da sind wir auch wieder bei diesen Lähmungen und so und diesen Spastiken, die manchmal auftreten. Und wie gesagt, vor vielen Jahren hat man halt gesagt, Hysterie und so konnte man sich nicht erklären. Heute könnte man da ruhig noch ein bisschen weiter forschen, um dahinter zu kommen. Ja. Insgesamt hören Frauen den Begriff hysterisch nicht gerne, lieber Bob, also bitte. Also wenn man irgendwas Diskriminierendes und Abwertendes sagen will, dann sagt man einer Frau gerne, sie ist hysterisch. Und wenn wir jetzt da aber mal genau hingucken, da wollte ich vorhin schon abbiegen, bevor ich die Schleife über die ICD-10 gemacht habe. Wir sehen auch, dass Männer ja oft emotional sind und laut und wütend und ihre Emotionen nicht im Griff haben. Da passt hysterisch natürlich nicht. Aber wenn man da mal sagt, chill doch mal, sei doch nicht so emotional und wartet mal ab, könnte man eine ähnliche Reaktion ernten, wie wenn man einer Frau sagt, sei nicht so hysterisch.
Dem Mann würde man sagen, er ist cholerisch. Ne? Also wenn der dann so übelst ausflippt wegen Sachen. Ich meine, das ist halt nochmal eine andere Ursache, ein anderer Hintergrund und nochmal eine andere Ausprägung. Aber das sind ja auch Männer, die sehr, also man spricht ja eher bei Männern auch von Cholerikern als bei Frauen, denke ich mal. Ich denke, das ist eher so das Pendant dann dazu, ne? Wenn die dann auch so, sag ich mal, nicht unbegründet ausflippen, weil es gibt ja immer einen Grund, gell? Aber wahrscheinlich auch, sag ich mal, in der Intensität übertrieben ausflippen, wie jetzt eben eine Frau vielleicht übertrieben im Sinne des Mannes vielleicht übertrieben reagiert, sag ich mal. Ne? Aber ich finde jetzt in dieser Szene, ganz ehrlich, die hat sich total erschreckt. Da kommt einer angerast. Klar, sie war vielleicht auch schnell, keine Frage. Aber das ist einfach dieser im Eifer des Gefechts, wenn da auf einmal jemand kommt, dann ist man erstmal so, ja.
Ja.
Normale Reaktion, würde ich mal sagen.
Nicht angemessene Betitelung. Da möchte ich gerne einmal den Zeigefinger heben und sagen, ah nee, komm, hysterisch ist ein bisschen übertrieben.
Viel zu übertrieben.
Also vor allen Dingen 97.
Ja.
Okay, aber dann haben wir mal kurz noch einen Ausflug gemacht in die Geschichte der Hysterie, wenn ihr euch dafür interessiert. Es ist total spannend, es gibt auch ein paar Filme dazu. Zum Beispiel gibt es einen, der heißt, glaube ich, In guten Händen. Mhm. Und da geht es um diese Geschichte, dass mit Massagen da sehr viel gemacht wurde und dass da Psychiater, Psychoanalytiker und so gemeint haben, so, da können wir auch ein bisschen was entspannen, sage ich mal. Mhm. Genau, aber merkt euch doch vielleicht, lasst uns doch das Wort hysterisch komplett aus unserem Wortschatz streichen. Ist nicht.
Ist nicht schön. Wollen wir nicht hören, nein.
Wollen wir nicht hören.
Genau, und nach diesem Schreck, das Mädchen verschwindet und Bob ist noch danach noch ein bisschen, ne, also das hängt ihm auch noch nach. Ne? Also der geht dann aber erstmal rein zu Sex Handler in die Agentur und wird von ihm auch gleich. Nicht überfallen, aber also das Rad geht noch kaputt, ist vielleicht noch wichtig. Also
der muss schieben, genau.
Er hat eine 8 reingefahren, genau. Und das ist natürlich, ne, wer jeder weiß, wer schon mal eine 8 hatte, wenn sich das Rad so verbiegt und dann nicht mehr und dann so eiert, ne, da sollte man auch nicht weiterfahren. Also er schiebt dann auch, damit es nicht noch mehr kaputt geht. Und will aber eigentlich Plakate irgendwie aufhängen, soll er wohl. Hat aber gesagt, naja.
Er muss arbeiten.
Er weiß nicht,
wie er muss arbeiten beim Sexhändler.
Naja, sowieso, genau. Ne? Und der soll aber dann Plakate aufhängen, hat aber gesagt, kann ich aber wahrscheinlich nicht machen, weil Rad ist kaputt. Und dann kommen sie aber weiter ins Gespräch und da sagt der Sex, dass ob er jetzt. Er hätte Konzertkarten wohl abzugeben, weil der Dr. Stevens, wo man es aber auch nicht genau weiß, wer das denn weiter ist, der kann aber, der Sexhändler kennt ihn und der interessiert sich für Musik und der hat Karten bekommen für ein Privatkonzert, für ein Violinenkonzert und hat Bob gefragt, ob er an klassischer Musik interessiert ist und da mal gerne hingehen möchte.
Bob ist ein bisschen überfordert und sagt, ja, komm, nimm mich mit.
Schenkt so, ihm Gaul, ne?
Genau, schaut mal nicht ins Maul. Und er ist, glaube ich, immer noch durch dieses Mädchen so abgelenkt. Und da sagt er halt auch die blöde Kuh.
Ja, genau. Da kommt die blöde Kuh her, genau. Ja, die war aber gerade da, das erfährt er dann auch vom Sexhändler, weil die, Geige spielt, hat man ja gemerkt, weil sie ja ihren Geigenkasten mit hatte und irgendwie in so einem Kammerkonzert da irgendwie teilnehmen will. Und die kam jetzt auch gerade aus der Agentur, also die war gerade auch bei Sexhändler gewesen. Und, aber wir erfahren noch nicht, wer das ist.
Nee.
Genau, und Bob nimmt erstmal die Karten mit und sagt, ja, das ist auch an dem gleichen Abend auch, also da, weil der Dr. Stevenson es ja nicht kann und dann soll Bob da hingehen.
Genau, wir haben einen Szenenwechsel, wir haben einen Ortswechsel, wir sind auf dem Schrottplatz, Bob kommt und Justus gewinnt gerade Schach gegen sich selbst und wir kriegen kurz, wie immer in solchen Situationen, eine kurze Einführung, was ist denn der Schrottplatz, was ist der Gebrauchtwarenhandel und die beiden beginnen eine Schachpartie zu spielen. Aber Bob ist immer noch nicht bei der Sache, der ist immer noch bei diesem Zusammenstoß und bei dem Mädchen.
Genau und macht sich auch schon so ein bisschen Gedanken, dass er, ob er sie nicht vielleicht zu schroff angefahren hat, so, ne? Also auch verbal, sage ich mal, ne? Weil sie ja nun auch beeinträchtigt ist durch ihren Rollstuhl und so, ja und Justus nimmt ihn aber so ein bisschen die Sicherheit und sagt, hier komm, die ist das gewohnt, so nach dem Motto, ne, die weiß schon, ne, die ist abgehärtet, ne, also die wird das jetzt nicht schlimm gefunden haben, dass du sie da so, und außerdem hat sie ja auch dich auch angepumpt, ne, also es war ja letztendlich eigentlich ein Gegensatz. gegenseitiges Anpumpen und er soll sich jetzt nicht so viele Gedanken drüber machen. Und sie spielen weiter Schach und irgendwann entspinnt sich aus den beiden so eine kleine Wette, weil Bob nicht bei der Sache ist und dann sagt Bob, okay, pass auf, wenn ich die Partie jetzt noch gewinne, dann musst du mit Peter joggen gehen. Ist quasi Justus' Einsatz und Justus sagt, naja, aber wenn ich dich jetzt schlage, dann gehst du heute Abend zu diesem Konzert, aber im Anzug. Ja, so, und dann dauert es nicht lange und schon hat Bob natürlich verloren.
Aber er löst seine Wette auch ein und zieht dann zu Hause wirklich seinen Anzug an. Das ist ihm furchtbar peinlich. Und erst habe ich gedacht, warum? Andererseits, ja, das ist so eine Zeit, wo einem Klamotten und underdressed oder overdressed zu sein wirklich was ausmacht, körperlich was ausmacht. Dass man denkt, oh Gott, alle gucken mich an. Und ich kann mich auch noch an so Szenen erinnern, dass ich nicht wusste, passt das jetzt nicht. Und ich wäre jetzt lieber irgendwie ganz unauffällig.
Ja. Und er überlegt ja auch, ist es jetzt peinlicher mit dem Käfer mit Anzug durch die Stadt zu fahren oder auf dem Fahrrad. Und dann sagt er sich, ja, im Käfer kann er sich noch besser verstecken. Im Fahrrad, wenn ihn da jemand sieht aus der Schule und so, das kriegt er ja ewig nicht los. Und Rocky Beach ist ja auch nur ein Dorf. Und also diese Gedanken, die er da so hat, man kann das so als Teenager, wenn man sich wieder zurückversetzt, so gut nachempfinden, ne, dass er da jetzt eigentlich nicht los will. Und vor allen Dingen, weil es eben auch nicht sein freier Wille war, das anzuziehen, sondern er ist wirklich, ja Wettschulden sind Ehrenschulden. Ne? Also er will wirklich seinen Einsatz da auch bringen und seine Schuld einlösen. Auch sagen können, ja, pf, ich ziehe trotzdem keinen an, mir doch egal, ne? Aber er ist ein Ehrenmann, ja.
Ja. Also er fährt mit dem Käfer zu diesem Haus, ist ein Privathaus. Bob ist richtig, richtig aufgeregt. Klar, das ist so, dass er das überhaupt macht, finde ich schon gut. Mhm. Weil in so eine ganz fremde Umgebung, wo ich auch keinen kenne und nicht noch einen Freund oder eine Freundin an meiner Seite, das ist so.
Das ist eigentlich krass, ne? Also wenn man so überlegt, ne? Also ich weiß nicht, ob ich hätte das jetzt, glaube ich, nicht so ohne weiteres gemacht. Und da kommt er ja dahin, das Riesenanwesen und da stehen so auch schon so teure Autos und es ist er dann auch schon so ein bisschen froh, dass er gesagt hat, naja gut, wenn da so teure Karren stehen, vielleicht kommen die auch alle im Schicken, aber das sind das alles so Snobs und so, wie ist der Begriff? Ich habe mir vergessen aufzuschreiben, wie hat das betitelt? Burger, weiß irgendwas mit nicht. Burger. Warte, ich hab's gleich.
Was für Burger?
Ja, also warte.
Cheeseburger?
Nee, Burger im Sinne von bürgerlich. Also, das ist doch so ein Begriff gewesen. Ah, wenn man es nicht aufschreibt, gell? Ich wollte es mir echt noch aufschreiben. Das kommt doch da
warte,
schon.
Warte, wir blättern
uns. Ja, macht sich doch da so Gedanken. Bildungsbürger, meine Güte. Bildungsbürger wurde es hier genannt, genau. Dass die natürlich, ne, alle sehr intellektuell und so, ne? Also er macht sich da schon so Gedanken, ob er dann nicht jetzt total fehl am Platz ist. Also wirklich wie so ein, ne, er hat zwar einen Anzug an, vielleicht fällt er so nicht auf, aber er wird wahrscheinlich auf den Altersdurchschnitt etwas drücken.
Und hoffentlich spricht ihn keiner an und fragt ihn irgendwas Fachliches, genau. Weil er halt auch von klassischer Musik so gar keine Ahnung hat. Richtig. Und das kommt ja auch noch dazu. Also wenn ich jetzt irgendwas hätte, wo ich unbedingt hin will und der Rahmen passt halt nicht so wirklich zu mir, dann kann ich auch sagen, ja, aber ich will das ja erleben, das, was da kommt. Oder ich will diesen Künstler hören, was auch immer. Ja. Aber auch da, also eigentlich passt davon ja gar nichts zu ihm. Nee. Also das ist schon eine durchaus große Nummer und diese Nervosität, ja, kann ich mit, wenn ich mich ein bisschen reinfühle, durchaus verstehen.
Genau, und also und er geht dann hin, ne, und traut sich und klingelt dann auch. Und dann ist erstmal das Kapitel zu Ende.
So. Nee, ein Mädchen im Rollstuhl öffnet.
Ach doch, die hat ihn tatsächlich am Ende schon noch geöffnet. Genau, okay, und dann wissen wir ja schon, aha, das wird doch wohl nicht. Und dann kommen wir ins zweite Kapitel, der unheimliche Geiger. Und vor ihm steht.
Und um nochmal. Ja. Jelena, genau, das erfahren wir dann gleich. So würde ich jetzt mal sagen, das erste Kapitel im Buch ist ein bisschen unspektakulär im Rahmen der drei Fragezeichen. Also da ist noch nichts Gruseliges, da gibt es noch keinen Auftrag, da gibt es noch keinen Fall. Wir arbeiten uns eigentlich an diesem Zusammenstoß der beiden und dieser Einladung zum Konzert ab. Also ich folge dem sehr gerne, aber so könnte ich jetzt auch vielleicht sagen, ist so ein normales, ja, so ein Jugendbucheinstieg, oder?
Mhm. Genau, wir haben so einen kleinen Schreckkonflikt, ne, dass die so beinahe ineinander fahren und so, ne, sich da anpumpen und so, ja. Aber sonst an sich ist erstmal nur Informationen, die uns da gegeben werden. Ne? Wo arbeitet Bob? Okay, der kriegt Karten, der geht da hin, der spielt mit Justus Schach, die machen eine Wette und so. Also es ist erstmal ein ganz entspannter, ohne jetzt hier irgendein ja, dass man jetzt so extrem neugierig wird oder irgendwas ganz Krasses passiert oder so, ne? Also das ist erstmal ein ganz smoother Einstieg, ja.
Also im Drei-Fragezeichen-Kosmos hat mich die Geschichte an der Stelle noch nicht wirklich am Haken, dass ich denke, oh, das klingt aber mysteriös, wir gucken mal. Gut.
Aber es war ja klar, ne? Jetzt wurde einmal das Mädchen eingeführt und jetzt treffen wir sie natürlich wieder, ne? Vom Anfang. Und dann ist natürlich gleich dieses typische, ne, die Tür geht auf, sie denkt an nichts Böses, so nach dem Motto, ne? Also er hat ja auch nicht damit gerechnet, dass sie sich nochmal über den Weg laufen und dann auch gleich, was du? Was machst du denn hier? Ja, also sie erkennen sich natürlich sofort wieder, ne? Und sie ist erstmal total verwundert, warum er da ist, ne? Und dann erklärt er aber, ja, ich habe hier eine Eintrittskarte bekommen, ja? Ja, du bist aber nicht Dr. Stevenson. Ja, richtig, aber ich habe seine Karte. Ich möchte jetzt gern zu dem Konzert. Ne? Also man merkt ja auch, dass Bob erstmal so gar nicht so richtig weiß, wie er da mit ihr umgehen soll, ne?
Ja. Aber, also ich glaube, sie spürt auch dadurch, dass er halt jetzt auch den Anzug anhat, dass er das durchaus ernst nimmt und sie denkt, ja komm, dann kommst halt, komm mal rein und sie stellt sich selber als Jelena Tschakova vor und er kriegt erstmal was zu trinken.
Genau. Ne, und dann wird erstmal die Lage sondiert, ne? Da stehen natürlich die ganzen Leute rum. Es sind auch gar nicht so viele, ne?
Nee.
Es ist nur ein kleiner, ausgewählter Kreis, ne? Und die stehen da erstmal noch und unterhalten sich. Und dann unterhalten sich Jelena und Bob so ein bisschen. Er kriegt erstmal was zu trinken und so. Und dann erzählt sie so ein bisschen, ne, dass sie vor 10 Jahren, das sagt sie ihm alles noch vor dem Konzert, richtig? Ne, dass sie vor 10 Jahren aus Novosibirsk hierher gezogen sind, also nach Rocky Beach gekommen sind und dass ihre Mutter nicht mehr lebt, aber viele Skulpturen hergestellt hat und sie kann sich kaum noch an ihre Mutter erinnern, ne? Aber sie weiß, dass sie eine tolle Frau war und eine Bildhauerin war und alle Skulpturen, die man hier so im Haus sieht, selbst angefertigt hat und ihr Vater ab und zu seine Räumlichkeiten für Konzerte zur Verfügung stellt.
Genau, wie auch an diesem Abend, da kommt ein Solist aus Europa, Vanderhell heißt der und ja,
geiler Name.
Geiler Name, ne?
Ich mag den so, so gerne und das ist tatsächlich ja auch quasi, wenn das so ins Niederländische ist, so, das ist so ein sprechender Name für aus der Hölle, also richtig geil, finde ich super.
Und was ganz interessant ist, während des Gesprächs Bobs Unsicherheit mit Jelena bleibt und das wird halt ausgelöst durch diesen Rollstuhl. Und er sagt dann auch permanent falsche Dinge, aber einfach, weil er überfordert ist und scheinbar bis dahin niemanden kannte mit so einer Beeinträchtigung. Ich finde das ganz natürlich, wenn man damit noch nie umgegangen ist, sagt man interessanterweise oft die falschen Dinge. Auch wenn man mit Leuten, die nicht sehen können, dann sagt man, ne, wir sehen uns
genau.
oder mit Gehörlosen, ne, so, und dann hören wir uns wieder und
oder zum Rollstuhlfahrer, so. Wir gehen geh doch schon mal vor oder so, ne, also das ist tatsächlich solche Sachen, so als wäre das so ein ungeschriebenes Gesetz, das einem genau dann in dem Moment so echt so, genau die Sachen, die man eigentlich nicht sagen möchte, rausrutschen.
Ja. Das hat ihn vielleicht, weil man sich aber unterbewusst so damit beschäftigt. So.
Genau. Und das hat ihn vorher ja auch schon beschäftigt. Hat er mit Justus auch schon gesprochen, hat ihn ja auch gefragt, kennst du jemanden, der im Rollstuhl sitzt? Na, also es scheint für die sowieso, also überhaupt noch gar nicht in der Bubble, irgendwie sind die damit in Berührung gekommen. Ne? Und dann muss er dann auch erst mal. Aber Jelena ist, also ich glaube, man erlebt sie ja jetzt schon als sehr tough und sehr, ne? Wortgewandt und dass sie da auch sich nichts draus macht und so und nimmt ihm da quasi auch, glaube ich, so ein bisschen diese Berührungsängste, sage ich mal, gell? Und sagt dann auch, nee, ob sie schon Platz hat, ob sie nicht zusammensitzen wollen und so, also sie reicht ihm ja dann auch schon, sage ich mal, die Hand, ne, und sagt dann auch, Mensch, komm, wir setzen uns da zusammen hin und sie scheinten ja dann irgendwie doch auch interessant zu finden und schon auch, dass man merkt, okay, die könnten sich vielleicht doch irgendwann mögen.
Und die raufen sich halt auch zusammen, weil ich glaube, die anderen Gäste, die da sind, also Jelenas Vater hat eh genug zu tun, der ist halt Gastgeber, der ist jetzt nicht die ganze Zeit mit seiner Tochter zusammen und die anderen, die da sind, sind halt älter. Von daher, dann raufen sich ja Leute im gleichen Alter, ne? Dann setzt man sich auch zusammen und denkt so, okay, wenn hier sonst keiner ist, dann wir versuchen es mal zusammen. So.
Genau, ich denke, da ist
ich mich da mit den alten Leuten da irgendwie.
Richtig, der ist aber auch schon sehr dankbar, glaube ich, dass er dann merkt, okay, da ist noch Jugendliche da, ne?
Die sie
ist
aber in meinem
Alter, ne? Auf jeden Fall, ne? Weil sie ist ja sonst auch immer allein, ne? Sie muss dann immer hier an den Abenden immer dann auch damit helfen, die Leute dazu bewirten und ich glaube, das ist dann für so ein jugendliches Mädchen oder auch Junge, ne, ist es dann auch sehr langweilig, ne? So, du sagst, klar, das macht sie natürlich gerne für ihren Vater, aber da ist man ja schon froh, wenn dann auch junges Blut dann dabei ist, ne, wo man sich da mal so ein bisschen austauschen kann. Und wenn der dann auch noch gleich noch sich dann doch auch als sympathisch erweist, ist es ja noch umso besser dann. vielleicht.
Genau. Und ihr Vater kommt dann und begrüßt schon mal die Gäste und stellt auch den Musiker vor, doch der kommt gar nicht auf seine Begrüßung hin, taucht dann plötzlich wie aus dem Nichts auf, von irgendeiner anderen Seite und kommt halt daher groß, hager, blass strähniges, langes Haar. Und dann denke ich, oh schon, mögen wir nicht. Nee, wenn er jetzt noch raucht, dann wissen wir schon, ah, Ober. Und er hat eine helle, rasselnde Stimme, so wie jetzt im Buch beschrieben. Mhm.
Also schon auch ziemlich unheimliche Erscheinung, ja. Und dann fängt er an, da sein Konzert da zu geben. Und man merkt also, oder Bob merkt dann auch, ne, okay, Musik geht erstmal los, alles klar. Und irgendwann spürt er so diesen Punkt, wo er auf einmal merkt, so, wow, okay, das nimmt mich hier gerade, das ergreift Besitz von mir und ich möchte eigentlich gar nicht mehr, dass es aufhört und es soll mich weit wegtragen. Also so, als würde man so richtig vereinnahmt von der Musik, ja.
Ja. Und damit endet dann dieses zweite Kapitel.
Genau. Und dann fragen wir uns, wo ist Bob?
Hä? Ja. Wir sind wieder in der Zentrale und da ist jetzt Peter, der Schach lernen soll mit Justus. Und sie diskutieren erstmal, beziehungsweise Peter fragt sich, sag mal, diese Bauernregel zu Beginn, das finde ich aber komisch. Justus argumentiert nicht gut, muss ich an der Stelle sagen, weil ich weiß noch, dass ich mich damals über diese Bauernregel auch manchmal gewundert habe. Ich habe jetzt noch mal recherchiert. Mhm. Also das ist ja so, wenn man beim Schach, wenn der Bauer seine, also ne, wir haben die eine Reihe, da stehen ja nur Bauern und der Bauer darf eigentlich immer nur einen Schritt auf ein angrenzendes Feld machen. Außer am Anfang, da der erste Zug eines jeden Bauern darf auch zwei Felder nach vorne sein und das findet Peter unlogisch. Und Justus sagt, ja,
das war schon immer so.
Ursprünglich war das so, dass der Bauer immer nur einen Zug machen durfte. Das zieht so eine Partie aber unter Umständen extrem in die Länge, bis das alles mal, die Bauern müssen ja erstmal weg, damit die anderen Figuren auch Platz haben zum Ziehen. Und dann hat man sich überlegt, das ist uns zu träge und zu langsam. Und deshalb wurde schon im 15. Jahrhundert diese Regel eingeführt, dass der Bauer halt als ersten Zug auch zwei Felder gehen darf. Das beschleunigt das Spiel nämlich sehr. Und der Bauer wird schneller mal ins Zentrum gebracht und dann passieren mehr Aktion. Hätte das Justus gesagt, hätte Peter ihn vielleicht verstanden und diesen etwas, diese unlogische Sache.
Dieses unausgereifte Spiel aber auch.
Genau. Und Peter will dann auch gar nicht weiterlernen. Irgendwie findet er, genau, er ist unausgereift und unlogisch. Und
genau,
so.
Es ist so unlogisch. Und dann kommt die sich so richtig ins Gehege, weil Justus so, ja, das ist das logischste Spiel, was es gibt. Und das war schon immer so. Und das sind nun mal die Regeln. Aber das ist total krass. Also erstmal finde ich es total witzig, dass das Schach hier jedes Mal wieder eine Rolle spielt. Ja, weil das war mir, also wer die Hörspiele kennt, weiß genau von einer Schachsituation, zu der wir ja erst kommen. Ja, da wird das ja nur mal ganz kurz angerissen. Aber es hat doch echt viel Raum in diesem Buch tatsächlich bekommen, was ich natürlich sehr cool finde, weil ich ein passionierter Schachspieler bin, ja. Aber auch wieder
Dann hättest du das bestimmt besser mit der Regel, mit der Bauernregel erklären können.
Aber auch festgestellt habe, dass ich anscheinend ganz, ganz furchtbar Schach spiele, weil ich habe natürlich, also ich habe als Kind irgendwann mal die ganzen Regeln mal so gelernt, also diese Grundzüge, ja, so. Dann habe ich auch mit jetzt in den letzten Jahren öfter mal Schach gespielt, auch mit Menschen, die sehr gut Schach spielen können und habe noch mal ein bisschen meine Fertigkeiten erweitert. Jetzt habe ich die Kinder aber mal zum Probeschach so eine Schachgruppe, die es hier gibt, mal hingeschickt zu so einem Probetag und habe die dann wieder abgeholt. Und Lennart war eigentlich auch, also mein Ältester, der war auch der Meinung, dass er relativ gut Schach spielt, wie ich es ihm halt beigebracht habe. Und habe ich die wieder abgeholt und kam wieder und hat gesagt, da will ich nie wieder hin. Die haben gesagt, ich mache das alles falsch und das darf ich nicht so machen.
Hast du wieder eigene Regeln erfunden, Jenny?
Und dann habe ich so gedacht, hä, aber man kann doch am Schach nichts anders irgendwie falsch machen. Und da ging es aber, das ist halt dieses Turnierschach, da gibt es bestimmt noch mal so andere Regeln oder wie man dann halt besser zieht, um zu gewinnen. Ich habe halt einfach nur normal Schach gespielt, also auch nicht falsch. Ne? Also ich habe jetzt eben keine grundlegenden Sachen, also dass er jetzt den Springer anders ziehen wollte, als es erlaubt ist, oder den Läufer oder so. Also diese
Regeln, der Turm läuft nicht wie der Läufer und der Läufer läuft nicht wie der
genau,
Turm.
Also
das ist schon.
Das waren die Grundregeln waren schon richtig, aber es ging dann eher so um so technische Sachen wie kann ich jetzt schneller zum Schachmatt kommen, oder ich darf zum Beispiel vielleicht den Springer nicht an den Rand ziehen, weil die sollen ja dann immer so ins Zentrum, ne, wo ich auch sage, also das war mir nicht bewusst, dass das eine verbotene Regel ist, also dass der Springer nie am Rand stehen darf zum Beispiel. Oh, wusste ich nicht, ja, so. Und sie dann gesagt, das geht nicht und das geht nicht. Und für Lennart war das total so, aber ich will doch einfach spielen, wie ich will. Hauptsache, ich komme zum Schachmatt, ne, so. Aber das war dann in dem Moment, weil das ja so ein Turnierschach-Ding war. Ich sagte, okay, ihr müsst da nie wieder hingehen. Wir spielen nur noch für uns aus Spaß, so wie wir es immer gespielt haben und fertig. Und dachte, okay, ich kann vielleicht doch kein Schach.
Ich glaube, mir geht es da ähnlich wie dir. Ich weiß halt, wie die Grundzüge gehen und ich weiß, wie so ein Feld aufgebaut ist. Aber vielleicht müsste ich mich da wirklich mal intensiver auch mit auseinandersetzen, weil das, was ja Schach auch ausmacht, dass du so sehr weit im Voraus denkst. So weit bin ich nie gekommen. Doch, also ich sehe halt, was passiert jetzt.
Ja.
Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wenn der das, also so viele Möglichkeiten im Kopf zu haben mit, wenn ich da hinziehe, dann macht der das, das oder das. Da habe ich ja schon beim Sudoku-Probleme, dass ich mir gleichzeitig merke, okay, da könnte jetzt die 5, die 7 und die 1 sein. Mhm. Dann ist die aber da, also da muss ich mir da schon immer irgendwie Nümmerchen an den Rand schreiben.
Aber das kann man trainieren. Also das war, am Anfang war mir das ja auch bestimmt. Nicht. Da habe ich auch Schach gespielt und dachte, okay, ich weiß, wie die Figuren ziehen. Aber je öfter man das gespielt hat, umso mehr kommt man in dieses, ja, wenn der jetzt das macht und ich jetzt das mache und dann versuche ich dem so eine Falle zu stellen, kommt man automatisch irgendwann hin. Und das ist ja, das macht halt so Spaß an dem an dem Spiel. Mhm. Ne? Und deswegen, also ich liebe Schach und werde es immer mehr lieben und immer weiter lieben und auch mich immer wieder, ich freue mich über jeden, der mit mir mal eine Partie spielen will, ne? Weil ich mir immer denke, oh ja, ich will noch mal wieder was ausprobieren. Und meistens, wenn man immer, ich habe eine Zeit lang mal immer gegen den gleichen gespielt, jede Woche, und dann wusste ich irgendwann, was der so für Tricks hat. Und dann war das dann irgendwo, ich dachte, ja, cool, jetzt macht er wieder das und okay, ne? Aber wenn man dann nochmal gegen neue spielt, ist wieder immer wieder neu, ne? Aber es soll ja gar nicht um Schach gehen, sondern...
Nee, und der Peter braucht auch noch ein bisschen, bis er es liebt. und statt weiter zu spielen, warten sie halt auf Bob.
Die sind verabredet, und, ne? Also die haben sich schon verabredet am Nachmittag, sich in der Zentrale zu treffen, weil ja Justus ja wusste, er geht abends zu dem Konzert im schicken Anzug. Der wollte bestimmt auch wissen, wie es war. Ne? Also kann ich mir schon vorstellen.
Und Bob kommt nicht und daraufhin ruft Peter, im Buch jedenfalls, erstmal an und hat Bobs Mutter am Telefon und die sagt, nö, der schläft noch.
Ja.
Der hat sich hingelegt, es ist nachmittags 15 Uhr, okay. Und naja, gut, ihnen bleibt ja jetzt nichts anderes übrig, als zu warten. Von daher willigt Peter Heinald weiter Schach zu lernen. Und Justus macht sich aber Gedanken um Bob. Und abends ruft Justus Bob nochmal an. So. Und da hat er ihn dann auch am Telefon. Und Bob ist total schlecht gelaunt und fährt Justus erstmal an. Und man merkt schon, oh, irgendwie ist der streitsüchtig drauf, oder?
Ja, total. Ne, sagt, ja, was soll's? Weil er sagt, wir waren doch verabredet. Ja, da war ich halt mal nicht da. Jetzt musst du doch hier kein Drama draus machen und so. Und Justus, ja, nee, mache ich ja nicht. Wir haben jetzt einfach nur gefragt, wo du bleibst. Ist ja halt nur so nicht deine Art. Ja, und pumpt dann da die ganze Zeit rum, ne? Also sollen ihn doch jetzt nicht auf den Sack gehen, ja, so.
Und das ist auch die Stelle, wo das Hörspiel einsteigt. Und das, muss ich sagen, ist ein schöner Einstieg ins Hörspiel. Da fangen wir an, wir sind in der Zentrale, Blackie krächzt im Hintergrund und Justus ruft bei Bob an und kriegt so einen unfreundlichen Bob von Latz geknallt. Ja. Und das mag ich. Also die anderen Sachen erklären sich halt nachher noch in Gesprächen. Aber ich finde es für einen Einstieg ins Hörspiel einen guten Move.
Ja, weil man erst so denkt so, hä, was ist denn jetzt los? Ja. Also man ist ja total perplex und sagt so, also so wie Justus. Und man kann sich so richtig reinfühlen, ne? Wo man sagt, okay, was stimmt denn mit dem nicht? Warum pumpt denn der jetzt hier so rum? Ne?
Und gerade für Bob ist es sehr ungewöhnlich, weil der ja normalerweise vom Typ eher jemand ist, der auch Justus gerne alles recht macht und so, selbst wenn es da so Streitpotenzial gibt, eher vermittelnd ist und dass dann, wenn eher so ein Peter mal irgendwie ungehalten ist. Aber also das ist sehr, sehr ungewöhnlich und wir fangen uns schon an zu fragen, was ist denn da? Und vor allen Dingen Bob legt einfach mitten im Gespräch, der legt halt auf und Justus denkt so, der spinnt ja wohl und wartet darauf, der ruft gleich wieder an und entschuldigt sich, weil das ist eine Reaktion, die kennt oder erwartet Justus von Bob.
Ja, dass er dann noch so, wenn man drüber nachdenkt und dann sagt, okay, oh sorry, hier, ich habe ein bisschen über die Stränge geschlagen, ne, er ruft gleich zurück, ne, oder macht sich irgendwie doch auf den Weg und kommt her oder so, ne, aber da passiert einfach nichts, ne.
Und deshalb ruft er nochmal bei den Andrews an, hat jetzt, glaube ich, ja wieder seine Mutter am Telefon und die sagt, ach du, weißt du, der ist gerade eben zum Schrottplatz gefahren, der müsste gleich bei dir sein. Ist der noch nicht da?
Und im Hörspiel sagt er, oh, nee, und dann, also, ah, da, doch, da kommt er. Also im Hörspiel kommt jemand auf den Schrottplatz, ne? Und er sagt zu ihr, er kommt gerade, aber im Buch sagt er das zwar auch, aber es kommt keiner. Ne? Also er sagt zwar auch
genau,
zur Mutter, ach,
aber
der kommt gerade, ne? Aber damit sie einfach.
Um sie zu beruhigen.
Genau.
Weil sie meint so, der müsste längst da sein. Mhm. Hoffentlich ist da nichts passiert. Und er sagt, nee, da kommt er. Vielleicht hat er zwischendurch noch einen Freund getroffen, ist deshalb ein bisschen später. Aber Bob kommt nicht, sondern.
Also im Hörspiel kommt Peter angefahren, ne?
Im Hörspiel kommt Peter, im Buch kommt keiner.
Nee, genau.
Und Justus ist halt total verwundert und ruft dann Peter an.
Genau, genau.
Nee, Peter
ruft ihn
an.
Genau, Peter, also er rennt ja dann rein, nochmal irgendwie in die Zentrale und ist ziemlich außer Atem, ne, wo er Peter noch fragt, ne, hab ich dich gerade bei der Gymnastik gestört oder was? Und sagt, nee, du, ich habe gerade mit Mrs. Andrews telefoniert und der Bob wollte eigentlich herkommen, ist aber nicht aufgetaucht, ne? Im Hörspiel sagt er noch, oh, ich habe die gerade voll angelogen, das ist echt doof, aber ist mir jetzt gerade nichts anderes eingefallen, ich wollte sie nicht beunruhigen und so.
Süß ist, Peter hat deshalb angerufen, weil er noch eine Frage zur Rochade hatte.
Geil,
also den hat das scheinbar das Schach, also das ist halt eine Figur aus dem Schach. Wie ist das noch? Ist das, wenn der Bauer
Figur,
die hinterste Linie, du darfst es austauschen?
Nee. Die Rochade ist einfach nur ein Tausch, aber das ist halt auf deiner Seite. Also du machst es auf deiner Seite. Du hast ja dann den, also wenn zwischen Turm und König keine Figur mehr ist.
Da dürfen die beiden Positionen tauschen?
Hast du die Möglichkeit, den Turm auf die, also an den König heranzurücken, also entweder von rechts oder von links, ja, das ist die kleine Hochrade oder die große Hochrade, und schiebst du quasi den Turm zum König hin und der König überspringt dann, also springt dann rechts oder links am Turm vorbei auf die Danebenposition. Also du kriegst quasi den Turm in die Mitte und den König ein Stück weiter nach rechts oder links, je nachdem, ob du die große oder die kleine machst.
Okay, aber das ist ja schon Schach für Fortgeschrittene, aber das hat Peter wohl scheinbar abends beschäftigt und das musste er noch eben fragen. Und auf jeden Fall sind jetzt beide, sie lassen jetzt das mal mit dem Schach und denken so, irgendwas ist doch da mit dem Bob komisch.
Ja.
Peter vermutet noch, vielleicht hat er eine neue Freundin.
Ja, und du sagst aber, dann würde der aber nicht so ein Geheimnis drum machen und dann auch nicht so reagieren. Ne? Also da weiß man nicht. Also das sagt ja Justus, ne? Also wo ich sage, naja, vielleicht schon.
Moment, wir sind jetzt bei Folge 82, ne, im Buch. Dieses ganze Mädchendrama, Frauendingsbums, das kommt erst ein bisschen später beim Bob, ne?
Aber hier mit Liz und Kelly,
was ist denn noch mit, warum geht er denn noch
mit
mal
Brenda.
Zu?
Mit Brenda. Na, Brenda war vorher, das war ja 76 Stimmen aus dem Nichts.
Okay, also von daher könnte dieses Freundinnen-Thema durchaus
ein Thema
also
sein.
Also würde ich jetzt ein Thema sein, dass er sich komisch verhält. Okay. Und sie überlegen aber, komm, wir suchen den.
Ja. Was ja in Rocky Beach gar kein Thema ist, weil das ist ja so klein, dass da bist du ja in einer Stunde mal alles abgefahren. Und sie suchen halt die üblichen Plätze ab, auch bei nochmal Freunden, Bekannten und sowas und finden ihn aber nicht und sagen dann, okay, am Ende muss er ja wieder heimkommen, also stellen wir uns doch mal bei ihm vor die Tür und warten, bis er mit seinem Käferchen angefahren kommt. So. Was ja dann irgendwann auch passiert.
Genau, das macht er auch. Und sie stellen ihn zur Rede.
Ja.
Und er reagiert direkt böse.
Aber,
obwohl dieses zur Rede stellen, ich weiß nicht, also es ist so, vielleicht potenziert sich das auch so ein bisschen. Er ist auf jeden Fall sauer und schimpft rum und fühlt sich verhört und fängt dann auch an zu lügen und sagt, er war im Kino.
Ja, im Anzug, also er ist ja schon wieder im Anzug unterwegs. Und diesmal hat er dann ja freiwillig angezogen, weil ja alle da so rumlaufen.
Und dann bricht er das irgendwie ab und sagt, er will einfach seine Ruhe haben.
Ja.
Und jetzt ist auch Justus sauer und verletzt und Peter und Justus gehen.
Genau.
Also das ist ein relativ kurzes Kapitel.
Und Justus
aber,
sagt
und
auch,
das
du
kommt auch
bist jetzt im Zugzwang. Sagt so, wir haben jetzt hier unsere Sache getan. Wir haben jetzt hier versucht, dich zur Rede zu stellen. Du willst nicht. Jetzt ist Schluss. Jetzt musst du, wenn dann, kommen. Und dann erwartet er aber auch schon so ein bisschen so die Entschuldigung oder dass er jetzt auf ihn zukommt und so. Und Peter sagt ja nur vehement, wir haben uns doch nur Sorgen gemacht. Das habe ich immer ständig so diesen Singsang im Ohr. Sagt doch schön. Wir haben uns doch nur Sorgen gemacht.
Das ist auch gut im Hörspiel umgesetzt,
total,
wie die drei so aufeinander prallen. Ja. Und es ist ein unangenehmes Kapitel.
Total.
Weil ich Bob von der anderen Seite erlebe und ich so ein bisschen Angst habe, so, oh, geht die Freundschaft jetzt kaputt? Entwickeln die sich in unterschiedliche Richtungen?
Ja, man merkt ja auch,
das
dass er so
gibt's ja.
In dem Moment, vielleicht ist das, was er im Inneren ja irgendwie vielleicht auch manchmal so empfindet, jetzt nach außen trägt, ne, wo er sagt, oh, muss ich
Ja.
denn immer auf dem Schrottplatz rumhängen, ich will auch mal was anderes machen, ich will auch was anderes, ne, ein anderes Leben noch haben wollen, ne, aber eben auf eine sehr ruppige Art und Weise, gell, wo ich so denke, so, ist es das, was du eigentlich wirklich willst? Ja, und jetzt kommt das nur alles raus und bricht raus, weil du es sonst unterdrückt hast, gell? Also es ist schon ein bisschen. Das erinnert mich.
Aber das sehen wir, glaube ich, mit unserem Erwachsenen nicht. Ich glaube, früher als Kind oder als Teenager, wenn ich das gehört habe, habe ich gedacht, der stellt sie jetzt aber auch an.
Ja.
Weil irgendwie, da ist man eher so bei Justus, dass man denkt, so, das ist unsere Dreiergruppe, die ist wichtig und die ist
ja.
Gesetz.
Ja.
So und alles drumherum, genauso wie die Mädchen und so. Das hat einfach mit uns oder auch, was weiß ich, Surfen mit Jeffrey
ja,
und so, das
genau.
ist eigentlich immer nur so zweitrangig.
Ja.
Wichtig ist das, was wir hier miteinander haben.
Ja.
Aber Dinge verändern sich halt auch. Das sehe ich vielleicht heute mit meinem Erwachsenen-Ich irgendwie mehr. Da hast du total recht. Das ist jetzt mal abgesehen von dem Geheimnis, was Bob da wirklich hat, wirklich sowas unterschwellig Psychologisches sein kann, dass er jetzt wirklich mal ehrlich sein kann und sagen, weißt du was, das wird mir ja alles zu eng.
Ja, genau. Also, lasst mir doch mal ein bisschen Luft zum Atmen hier, ja? Genau. Genau, und dann ist dann
wir sind
Bruchtür zu,
neues
Kapitel zu Ende, ne? Und die Verfolgungsjagd steht an.
Genau, aber erstmal spielen wir wieder Schach.
Natürlich. Das ist dann auch die
Peter
Szene, wo
und
das im
Justus
Hörspiel vorkommt, richtig?
Mhm,
also wo die dann auch
genau.
da Schach spielen kurz, wo man dann weiß, okay, alles klar.
Sie haben nämlich so ein kleines transportables Reiseschach dabei und beschatten mal Bobs zu Hause.
Ja, was denn
und
auch mega.
Weil so beschatten lange dauert.
Ja, haben sie ein Schachspiel mitgenommen, ne? Aber das ist denen mega
genau.
unangenehm, ne? Also man merkt richtig, wie doof die das finden, ne? Also sagt ja Justus
nee.
Auch, das ist zum Kotzen, dass sie ihn jetzt verfolgen und beschatten
Ach so.
Müssen, ne? Also das finden die jetzt auch nicht geil, weil Peter auch sagt,
das
oh,
ist richtig.
Wir können doch jetzt nicht unseren Freund beschatten und das ist ja schon auch eine, ja, also das ist schon auch unangenehm. Also wenn ich mir überlege, okay, ja klar, der will es mit der Sprache nicht rausrücken und dann aber zu sagen, gut, sie sind immer noch Detektive, gell? Jetzt müssen sie den verfolgen und beschatten, gell?
Finde ich total spannend, den Punkt.
Oh.
Weil ja, beiden ist es unangenehm, aber mit dem Unterschied, dass Justus sagt, der Zweck heiligt die Mittel, wir müssen es rausfinden. Und Peter mal wieder an dieser Vorgehensweise zweifelt und sagt, finde ich das moralisch wirklich gut?
Ja.
Warum darf der nicht eigentlich nicht auch machen, was er will?
Ja.
Und aber da, Jenny, da müssen wir auch kurz mal diskutieren. Wie ist das? Ich bin da eher bei Peter. Und ich finde es ganz schwierig. Der Zweck heiligt die Mittel. Ich finde das nicht unbedingt.
Nee, und das kann man nicht auf alles legen. Ne? Und das ist ja sowieso immer Justus' Problem. Ne? Das ist ja auch bei Straße des Grauens so und alles,
ja.
ne, wo die da auch diesen Disput haben und auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Ne? Aber ich finde auch, in einer Freundschaft gibt es auch Grenzen. Und eigentlich hat Justus nicht das Recht, jetzt nur, weil Bob jetzt so angepisst reagiert hat und ihm nicht sagen will, was er macht, da so zu verfolgen. Also das ist eigentlich, also ich als Freund würde dann auch sagen, sag mal, geht's noch? Also das, lass mir doch auch was,
ja.
was ich für mich habe und ich muss dir das doch nicht sagen. Also auch in einer Freundschaft, auch in einer engen Freundschaft, darf es auch Geheimnisse geben, sage ich mal, ne?
Ja.
Oder man wartet, bis derjenige bereit ist, das vielleicht mitzuteilen oder so, dann bedränge ich den doch nicht und dann verfolge ich den doch nicht. Also da bin ich auch definitiv auf Peters Seite, der damit wirklich hadert und sagt, ich finde das nicht gut gerade. Auch wenn Justus sagt, er findet es eigentlich auch zum Kotzen, aber ich muss doch, weil ich einfach so
find
neugierig
ich
bin, dass ich unbedingt wissen will, was der macht. Und da geht es ihm vielleicht auch gar nicht um Bob per se, sondern einfach nur um dieses Geheimnis, dass er nicht weiß, was er macht. Ja.
Und das finde ich ganz wichtig, so wie das, du das beschrieben hast, bin ich ganz, ganz hundertprozentig bei dir. Weil das bezieht sich, finde ich, das kann man auf alle möglichen Beziehungen anwenden. Auf Freundschaften, aber auch auf familiäre Beziehungen, auf Partnerschaften. Wenn du sagst, jeder darf durchaus sein Geheimnis haben. Das heißt ja nicht, dass die anderen in das, also dass man Geheimnis wegen der anderen
genau.
hat, sondern dass man einfach was für sich hat. Also ich finde auch in einer Partnerschaft darf der andere Freunde haben und Sachen alleine machen, ohne dass ich immer alles hundertprozentig weiß. Und ich finde auch, aber da musst du sagen, ich habe keine Kinder, aber wenn ich welche hätte, hoffe ich würde denen auch den Freiraum lassen.
Mhm.
Aber oft ist das ja auch so ein Elternding. Nein, nein, ich muss hier alles wissen. Ich bin deine Mutter, ich bin dein Vater und ich muss das wissen. Ich weiß nicht, ob das nicht auch so ein, vielleicht so ein Machtding ist.
Ist es bestimmt, ne? Und da denke ich mir auch, klar, also hat man das Bedürfnis, das irgendwie zu wissen, ne? Und weil man einfach vielleicht von Natur aus neugierig ist oder weil man auch, sag ich mal, als Eltern sich natürlich auch tendenziell Sorgen um die Kinder macht, dass die vielleicht auch irgendwas machen, was dem vielleicht nicht gut tut. Aber dann muss man einfach auch dieses Vertrauen haben, dass man auch die Kinder insoweit vor allen Gefahren und Sachen gewarnt hat, dass man sagt, okay, man muss auch Vertrauen haben, dass sie sich nicht für irgendwas entscheiden. Und ich sage den Kindern auch immer, ihr könnt mir alles erzählen, ne? Also wenn irgendwas ist, aber ihr müsst es nicht. Also ich würde sie nicht drängen oder sowas, ne? Weil ich denke, dann erzählen sie mir immer weniger. Also wenn sie einfach wissen, sie können das sagen, wenn sie bereit dazu sind, ist es okay. Ja? Und das, sicherlich ist immer noch die Grenze auch manchmal schwammig, gell? Wenn man dann sagt, okay, wenn man vielleicht irgendwie einen Verdacht hat, dass irgendwas komisch ist, ne? Und dann sagen sie vielleicht nichts, ne? Da muss man schon auch schauen, ob man da vielleicht irgendwie noch mal was rauskriegt, aber wenn es um irgendwelche gefährliche Sachen ginge oder so, ne?
Ja.
Aber das, was da jetzt gerade zwischen den dreien passiert, es ist jetzt, Bob ist nicht in Gefahr, es ist nicht irgendwas, ne? Also Justus ist echt übergriffig.
Finde ich auch, und deshalb finde ich gerade diesen Punkt, dass sie sich darüber durchaus austauschen, einen ganz wichtigen. Und auch da, wie gesagt, habe ich früher nicht so mitgekriegt, denke ich heute nochmal anders drüber nach.
Ja.
Und ne, wir benutzen das Wort toxisch so oft, aber auch, ne, wie so Freundschaftsgefüge auch manchmal sind, ne? Wer das Sagen hat, wer mitläuft, wer so. Auch da immer drauf achten, so, man muss nicht immer alles vom anderen wissen.
Ja.
Wenn der das Bedürfnis hat, sich mitzuteilen und Unterstützung braucht und dass wirklich die Beziehung, ich sag jetzt mal, so gut ist, dann wird der schon kommen.
Richtig, richtig. Da könnte man fast so drüber nachdenken, ob Justus wirklich immer so geil drauf ist, aber ob das einfach in das Drei-Fragezeichen-Setting einfach gehört, weil natürlich jeder Drei-Fragezeichen-Fall ja auch ein, oder jedes Buch ein Fall bereithält, ob der so fallgeil ist, dass der jetzt schon wittert, dass da irgendwas im Busche ist. Also wann dieser Punkt kommt, wann Justus jetzt beschließt, dass das ein Fall wird.
Auch obwohl spannend, ich glaube, ist auf jeden Fall spannend zu gucken, wann das so ist. Mhm. Ich würde hier in dem Moment noch nicht sagen, dass das ansatzweise mit einem Fall und einem Geheimnis zu tun hat. Das ist nur, der macht was ohne
genau,
uns.
Genau, und das geht gar nicht.
Und der ist komisch.
Genau. Ja. Das müssen wir rauskriegen, was das ist, richtig. Und es ist dann tatsächlich so, dass Bob irgendwann dann sich losmacht. Ne? Also sie müssen irgendwann ihre Partie unterbrechen und Bob macht sich auf den Weg. Und sie verfolgen ihn dann in gebührendem Abstand zu den Tscharkows.
Genau, und auch das ist im Hörspiel so, da finde ich es ganz cool, da ist so eine coole Musik drunter, so ein bisschen wie in Cheft, finde ich, da
mega.
Ist so eine
Cheft-Musik. Die ist total funky, das ist total geil, ich finde das auch super cool, also überhaupt das ganze Sounddesign der Folge ist geil, ja, da habe ich auch gedacht, cool,
ja.
Großartig.
Und Justus argumentiert ja auch noch mal irgendwie so, als sie dann bei dem Haus ankommen, so, was macht er denn da wohl? Und Justus sagt auch nur, er hätte auch keine Angst vor Entdeckung, das passt irgendwie alles schon. Er will ja nur wissen, was Bob treibt. Und dann würden sie auch wieder gehen. Also er will das nur wissen.
Das ist geil, ja genau. Er muss nur seine Neugierde befriedigen, ne? Und dann ist es so, dass sie dann irgendwie da auf das Grundstück gehen und dann müssen die irgendwo hochklettern, auf dem Balkon, ne? Genau, da ist so ein, kann man sich das so vorstellen, dass das wie so ein, diese typischen Gitterdinger ist, wo was dran wächst und die klettern da hoch, ne? So habe ich mir das vorgestellt. Und dann auf den Balkon und Peter klettert erst hoch. Nee, er ist hier mit nicht Räuberleiter, sondern der Justus stellt sich auf Peters Schultern und der schiebt ihn da hoch, ne? Also der stellt sich ihm, glaube ich, auf die Schultern und der muss ihn da irgendwie hochliefen,
ne? An der Stelle noch nicht.
Nee, das ist dann später. Stimmt, die steigen ja nochmal ein.
Das ist später.
Stimmt.
Also eigentlich will Peter da nicht einbrechen, aber Justus sagt, komm, wir müssen. Also klettert Peter hoch und fordert dann aber Justus auf, ihm zu folgen. Und Peter hat einen total guten Gedanken und sagt, weißt du was, Justus, vielleicht bist du nur so dick und tollpatschig, damit immer andere für dich die Drecksarbeit machen müssen, wie irgendwo hochklettern und irgendwo sich durchzwängen und so. Finde ich einen sehr guten Gedanken.
Ja, sowieso. Darauf ruht er sich dann gerne aus. Er sagt ja auch immer, ne, für die sportlichen Aktivitäten haben wir ja auch schließlich dich. Ja, der Bob ist der Rechercheur, der Peter ist der, der allem hinterherrennen kann und irgendwo hochklettern kann und ich bin das Gehirn. Ist doch ganz easy, ne? Hat er doch schon so super festgelegt und Peter hat es auf den Punkt gebracht. Aber
finde ich echt gut. Also Peter hat gute Momente bis jetzt. und es ist dann auch wirklich so, Peter klettert hoch, Justus soll halt hinterher, verhakt sich noch auf der Hälfte und hängt dann da. Und jetzt kommt aber auch noch ein Auto. Und wenn er nicht aufpasst, ist er gleich mitten im Scheinwerferlicht.
Aha.
Also,
ich finde es auch so geil.
Sehr geil.
Meine Jacke hat sich verhakt, dann enthakt sie doch. Das geht aber nicht.
Also ein spannender Cliffhanger im doppelten Sinne. Sehr und geil. So endet das Kapitel dann halt auch.
Genau. Und dann haben wir titelgebendes Kapitel, denn also Musik des Teufels heißt dann das nächste Kapitel. Und die beiden schaffen es natürlich, sich dann irgendwie, also Jacke zu enthaken und nicht entdeckt zu werden. Und sie gehen dann
ja, Peter
Haus.
Reißt ihn in so einem Move von unten irgendwie über die Brüstung, wo ich mir denke, geht das überhaupt? So, was für ein Arm hat denn Peter? Also ich könnte vielleicht irgendwie einen Hundewelpen hochreißen, aber nicht einen Justus Jonas und über die Brüstung, aber gut.
Peter ist doch super, super stark.
Mhm. Das haben wir im Hörspiel auch weggelassen, diese ganze Verhake-Nummer, die klettern da halt rein und gut ist. Und hören dann drin Stimmen und Geigenmusik.
Stimmen und Geigenmusik und tasten sich dann so langsam ran. Achso, was noch ganz wichtig ist, das haben wir bisher vergessen, ich weiß nicht, wann er das eingesteckt hat, aber der Justus hat ein Diktiergerät dabei, das wissen wir aus dem Hörspiel nämlich nicht, aber er hat es in der Zentrale mitgenommen. Ich glaube, er hat es irgendwie repariert, irgendwie noch bevor Peter zum Schachspielen kam oder so, ist nämlich wichtig. Er hat ein Diktiergerät dabei und sie kommen immer näher.
Wenn ihr nicht mehr wisst, was das ist, früher hatte man so ganz, ganz kleine Kassettenrekorder, die passten so in eine Tasche, also in eine Jackentasche und die waren nicht groß und da waren so mini kleine Kassetten drin und da konnte man halt diktieren, also wenn man jetzt unterwegs irgendwie einen guten Gedanken hat, dann konnte man das aufzeichnen und dann hat man seiner Sekretärin gegeben und die hat es abgetippt, keine Ahnung, so. Heute hat man halt ein Handy und macht sich da irgendwelche Sprachnotizen, irgendwelche gesagt. Also früher, also was alles, also es gab heute, wenn du heute mal so einen Schreibtisch vorlegst mit lauter Geräten, die heute alle in so einem Handy drin sind, so. Aber früher hatte man Diktiergeräte.
Ja, ich habe auch noch eins.
Echt? Ja. Benutzt du es noch?
Nee, aber weil da eine Kassette drauf ist, die schon bespielt ist quasi mit Aufnahmen, die man natürlich nicht überspielen möchte. Also das sind so alte Relikte und ist auch zum Beispiel auch meine Oma mit drauf und so. Und das ist krass. Und ab und zu höre ich da mal rein, auch wenn der Inhalt nicht so schön ist. Aber das ist trotzdem, ne, wo ich sage, das ist so ein Relikt, das behalte ich bei. Genau. Und sie kommen immer näher zu dem Konzertraum und kommen dann irgendwann auch da richtig nah ran. Und Justus schafft es noch also der merkt schon, dass er irgendwie von der Musik gebannt wird und schafft es aber noch geistesgegenwärtig, diesen Knopf zu drücken von dem Aufnahmegerät. Und dann sind sie erstmal voll in der Musik.
Genau, und sie sehen auch in diesem Saal, sie sehen dann auch Bob da sitzen, da sitzt ein Mädchen im Rollstuhl, das kriegen sie auch mit. Und es war auch vorher so, da war das scheinbar so normale Geigenmusik und dann gibt es aber diesen Wechsel. Und als dieser Wechsel kommt, merken sie auch, das ist wirkt fast hypnotisch. Und sie fühlen sich ganz betört und schwupp ist das Konzert auch schon vorbei, ehe sie sich versehen. Und sie hätten fast geklatscht, weil sie es so geil fanden.
Das ist niedlich, oder? Aber das kann man sich richtig gut auch vorstellen, ne? Also, außer, dass man sich, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, dass man eben so total wie in Trance, gell, ist. Das ist schon ein bisschen gruselig, ne? Aber dass man dann so doch auch so mitgefangen ist und das toll fand, dass man dann auch klatschen möchte. Aber sie würden sich ja verraten. Das fand ich echt niedlich, dass sie dann sagen, nee, lieber doch nicht.
Ja. Und was ganz spannend ist, im Hörspiel, also es soll ja so sein, dass diese Schlussmusik ist eigentlich eine Eigenkomposition von Vanderhell. So, und genau, eigentlich ist es eine Eigenkomposition und im Hörspiel haben sie halt das Caprice Nummer 9 von Niccolo Paganini für die Aufnahme verwendet. Also das, was ihr da hört im Hörspiel, ist halt eine Paganini-Komposition und nicht Vanderhell.
Nein, finde ich geil. Nur mal so, also das finde ich super, ja, dass sie das gemacht haben, das dann so reinzunehmen, weil ich das auch echt cool finde.
Schönes Stück, ne?
Ja. Und
wir sind dann im Saal und die Zuhörer flippen auch total aus und fordern eine Zugabe und der Künstler sagt nein und entschuldigt sich und er sagt, ach, die Geige ist auch mittelmäßig, also so. Und vertröstet sie zum nächsten Abend, sie könnten ja wiederkommen, aber das Konzert soll bitte geheim bleiben.
Genau, nur für ganz geladene Gäste und morgen würde er nochmal spielen und dürfen bitte alle nochmal kommen. Und ich frage mich dann immer, kriegen die alle dann wieder eine neue Einladung oder ist es jetzt, also es war nur der erste Abend mit Einladung und dann werden die immer wieder neu, du darfst nochmal morgen kommen, du darfst nochmal morgen kommen,
ja,
du darfst nochmal morgen
kommen. Scheinbar eine überschaubare Gruppe und nur die wissen, woher sollte jetzt jemand Fremdes wissen.
Genau, es sei denn, die haben es weiter erzählt, aber es dürfen sie ja nicht.
Nee, es soll ja geheim bleiben und im Hörspiel hören wir jetzt auch zum ersten Mal Vanderhell und ich bin sehr begeistert, weil Lutz McKenzie den Sprecher macht und das ist ja mein Erzähler aus den 5 Freunden, von daher also der Lutz,
der kann es halt so, einfach,
den finde ich
doch. Der Lutz, der ist und ja der hat sehr oft dabei, ne?
Der ist oft dabei, aber er hat auch eine sehr angenehme Stimme und er hat sowas sehr, gerade da, was sehr Schmeichlerisches. Und das, finde ich, steht ihm total gut. Ist aber anders als im Buch, weil da klang es, er hatte ja was Rasselndes.
Genau, rasselhoch.
Und was sehr hoch, die Stimme. Ja. Und da war ich ganz überrascht, jetzt so im, ne, dass es schon anders besetzt ist. Aber so, wie er sich da präsentiert als Van der Hell, denke ich, so. Und gibt sich da eigentlich, also da würde ich erstmal denken, das kann kein Böser sein.
Ja, nee, da in dem Moment auf keinen Fall, ne? Also wirklich so sehr, ich mache das total gerne für sie, aber heute nicht mehr, ne? So, und die Geige, die ist so doof und ach, ich würde doch lieber so viel schöner für sie spielen, ne? Also so richtig, wo du denkst so, und das ist aber so geil, wie die auch abgehen im Publikum. Noch mal, ja? Spiel sie noch mal. Das ist echt niedlich. Und
wir haben einen Szenenwechsel, ja, oder wir haben wieder einen Ortswechsel. Wir sitzen mit Justus und Peter im MG.
Genau.
Und die sind immer noch ganz geflasht.
No, also, das hätte ich nie gedacht, dass Musik sowas kann. Und Justus ist auch total von den Socken und sagt, also das ist ja krass, was da passiert ist. Und eigentlich war ja erst so die Töne gar nicht so, wo man denkt, es war alles so wild und so gar nicht so zusammenpassend. Und dann war es aber so, als würde man wie in so einem Strudel und da, ne? Und während die da so am Erzählen sind, kriegen die gar nicht mit, dass da jemand kommt und erstmal so voll gegen die Scheibe pocht, ne? Das ist nämlich der Dude Bob, der da kommt, der bam, 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 bam.
Sehr gut. Sehr gut, Wutbob gefällt mir gut.
Der dann erstmal.
Aber auch zu Recht.
Was macht ihr? Ja, geil. Ja, also wirklich genau. So dieses typische Inflagranti hier erwischt, die vergessen voll wegzufahren. Gell? Ich meine, die hätten ja auch wegfahren können. Aber weil die so geflasht sind, kriegen die das gar nicht mit. Und dann haben wir diesen. Ist da nochmal Szenenwechsel schon? Ja, doch, genau. Also die.
Wir sind gleich in der Zentrale. Genau. Und da gibt's. Aber darf ich an der Stelle noch, weil sie das ja im Auto noch besprechen, sie reden ja über perfekte Musik und gibt's das?
Oh ja.
Und ich habe mich da mal so ein bisschen. Ich habe da angefangen zu recherchieren, was aber schwierig ist, denn Musikwahrnehmung ist ja extrem individuell. Ne? Aber es gibt durchaus Musik, die einen entweder traurig stimmt oder fröhlich. Es gibt ja sowas wie Ohrwürmer, die in vielen Ohren sitzen. Und es gibt eine Neurowissenschaftlerin, Daniela Sammler, die erklärt, dass der Mensch beim Hören von Musik ähnliche Höhepunkte wie beim Geschlechtsverkehr oder beim Drogenkonsum empfinden kann. Also Musik kann im Gehirn biochemische Prozesse auslösen und damit Herzschlag, Blutdruck, Atemfrequenz und sogar den Hormonhaushalt verändern. Es gibt dazu eine sehr spannende Arte-Dokumentation, die ist 20 Minuten, die kann man sich mal so angucken, findet man auch im Netz. Die heißt, gibt es den perfekten Song? In der Reihe 42 die Antwort auf fast alles. So. Und da kommt zum Beispiel auch die Künstlerin Alice Merton zu Wort. Das ist ganz, ganz interessant. Die hat ja vor ein paar Jahren den Song Roots gemacht. Und das war ja auch was sehr Ohrwurmiges und so. Und sie wird halt oft immer noch auf dieses Lied halt zurückgeführt, egal was sie an neuen Sachen macht. Und diese Neurowissenschaftlerin erklärt halt in dieser Doku, dass Musik das Gehirn aktiviert, obwohl es ja nur bewegte Luft ist. Die haben zum Beispiel Tests mit Schülern gemacht und dann ganz schräge Töne eingesetzt, die das Gehirn irritieren. Und es gibt auch Musikwissenschaftler, die herausgefunden haben, dass es oft immer die gleichen Harmonien gibt, die in vielen erfolgreichen Songs drin sitzen. Und zwar ist das immer C-Dur, G-Dur, A-Moll, F-Dur. Wir erkennen dieses Muster. Und Belohnungshormone werden dann in unserem Gehirn ausgeschüttet und in unserem Körper. Und die Musik, die gefällt, sorgt dann für eine bessere Durchblutung in der rechten Gehirnhälfte und wir können besser denken. Interessant ist auch, dass Musik oder Hits immer kürzer geworden sind. Das hat aber letztendlich wirtschaftliche Gründe, denn das hat lange Sachen sind nicht mehr lohnend. Also heute so ein Bohemian Rhapsody würde heute in Zeiten von Spotify und anderen Streamingdiensten irgendwie nicht mehr durchkommen, weil das Ding ist über 7 Minuten lang und heute werden die Sachen immer kürzer. Das hat halt damit was zu tun, ne? Wie oft werden die geklickt, wann werden die geklickt und es ist halt egal, wenn nach 10 Sekunden irgendwie geklickt wird und weiter gescrollt wird, ist es egal, ob das Ding jetzt irgendwie 7 Minuten ist oder kürzer, weil nur bis dahin ist es entscheidend. Und natürlich, und das sagt Justus später auch nochmal, Zeitgeist ist halt ganz wichtig, was dazu gehört. Es gibt halt die gesellschaftliche Stimmung wird aufgegriffen. Und heute ist es zum Beispiel so, dass heute Songs viel trauriger sind als noch vor ein paar Jahren. Hat sich da auch, also guckt euch mal diese Doku an, das ist wirklich spannend. Und es hat auch was mit Prägung zu tun. Was haben meine Eltern gehört, was hören meine Freunde, was ist gerade cool. Und ganz lustig ist, es gibt, also der perfekteste Song, den es gibt, gemessen an den Verkaufszahlen, da kannst du dir jetzt mal Gedanken drüber machen. Oder die Leute auch, die uns jetzt zuhören. Ja, würde ich sagen, löse ich ganz am Schluss der Folge auf und überlegt mal, ob ihr drauf kommt. Kennt ihr bestimmt den Song? Und diese Doku könnt ihr euch auf jeden Fall angucken, findet ihr im Internet, in den verschiedenen Mediatheken. Ist noch zu gucken und lohnt sich auf jeden Fall. Weil das war jetzt nur so ein Schnellabriss. Mhm. Fand ich aber ganz spannend, ja, in Sachen, was ist die perfekte Melodie oder die perfekte Geschichte.
Ja.
So, nee, jetzt super. Können wir wieder.
Das ist ein super spannendes Thema, so für alles eigentlich. Also Musik und was macht man da so damit und was macht das im Gehirn und was macht das für in der Kreativität und was macht das mit allen möglichen Sachen und sowas. Ne? Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Genau, aber sie sind jetzt wieder in der Zentrale und Bob hat sie natürlich jetzt erwischt, sie haben ihn verfolgt und so, und er ist natürlich auch erstmal noch so ein bisschen so, rennt auf und ab und wie könnt ihr nur und ihr habt mich verfolgt und was fällt euch ein und so, und dann erklären sie aber nochmal, ja pass auf, wir haben uns Sorgen um dich gemacht und du warst so komisch und du warst so angepisst und wir versuchen uns jetzt mal zu beruhigen und wir waren jetzt dort und haben das auch erlebt und wir verstehen gar nicht, was da jetzt eigentlich passiert ist, und dann kommen sie sehr, sehr schnell dazu, sich dann doch wieder zu vertragen, ne, wo sie wirklich auch sagen, Freunde, ja, oh, Gott sei Dank.
Du, da bin ich aber auch echt erleichtert, dass ihr jetzt so, dass sich das jetzt nicht so dauerhaft durchzieht. Ja. Das wäre mir jetzt emotional auch zu anstrengend gewesen. Also wenn dieses Gezicke jetzt weitergeht, weiß ich nicht.
Nee, weil es ist jetzt auch abgelöst durch das, was jetzt Peter und Justus auch erlebt haben, dadurch, dass jetzt doch diese Musik im Vordergrund steht und was da eigentlich da passiert und was der Van der Hell für ein Typ ist und was der da macht mit seiner Musik, das ist jetzt, löst das quasi ab, und deswegen müssen sie den Konflikt auch zur Seite legen, was ich auch echt gut finde, weil es wäre auch übertrieben, sich jetzt nachhaltig jetzt irgendwie da dadurch böse zu sein. Also auch, dass Bob sagt, okay, ja, ihr habt mich zwar verfolgt, das finde ich zwar blöd, aber ich kann das verstehen unter dem Aspekt, dass ihr euch Sorgen um mich gemacht habt, und okay, ne, also müssten wir vielleicht auch noch mal drüber reden, generell, ne, also das wäre wieder so ein Erwachsenending. Ich sage, als Teenager denkst du dir vielleicht, ja gut, dann haben die mich halt mal verfolgt, okay, ne, aber was da eigentlich so dahinter steckt, dass Justus vielleicht keine Grenzen kennt, ne, sollte man vielleicht noch mal besprechen an anderer Stelle.
Was ich an der Stelle ganz spannend finde, ist, dass Bob durchaus noch mal erklärt, warum er es nicht erzählt hat und warum es sein Geheimnis geblieben ist. Er hatte so ein bisschen Angst um die Peinlichkeit, dass die anderen ihn vielleicht nicht verstehen, warum er dahin geht. Und so dieses so, wenn deine Freunde plötzlich sagen so, das ist ja voll uncool, du findest jetzt Geigenmusik geil. So, heute könnte man sagen, ach, das steht doch drüber, das ist doch nicht so. Aber das ist wirklich was, so die Meinung von Leuten, die einem so nahe stehen, die ist einem oft halt wichtig. Genau, wenn dein Partner sagt, das Kleid willst du wirklich anlassen, das tut aber nichts für dich, würdest du vielleicht auch nicht sagen, ja, aber doch, grün steht mir hervorragend, sondern dass du denkst, der findet mich jetzt irgendwie dick und so, weiß ich nicht, aber so in die Richtung geht es vielleicht auch, dass er halt sich nicht getraut hat,
das passt,
weil das so ein bisschen was anderes war.
Passt auch zu Bob, weil wenn wir wissen, aus Folge 76 hat er ihn auch nicht von Brenda erzählt, ne? Also aus ähnlichen Gründen, ne? Weil er da einfach wahrscheinlich mit denen nicht so darüber reden kann und möchte. Ne? Also hat er, und außerdem durfte das ja nicht erzählen, weil Van der Hell hat im ersten Konzert gesagt so, meine Musik ist so toll, erzähl's keinem weiter. Ja. Und dann hat Bob gesagt, nee, das erzähl ja natürlich auch keinem weiter. Nein, mach ich nicht. Ne, so. Und und aus dem Aspekt, ne, es ist natürlich jetzt klar, es sind Teenager und die hören vielleicht jetzt keine klassische Musik, ne? Und dann möchte er da nicht so damit hausieren gehen, ne? So. In Ordnung.
Und dann müsste man sich auch. Also akzeptieren die und reden sie auch nicht weiter drüber. Aber ich finde das einen ganz, ganz spannenden Punkt, weil man würde ja heute immer sagen, was sind doch deine Freunde, die müssen dich doch akzeptieren. Aber wenn man sich jetzt wirklich irgendwie was nimmt, manche Sachen erzählt man seinen Freunden hier auch nicht, die einem irgendwie unangenehm sind. Weiß ich nicht, wenn man plötzlich sagt, hey, das ist ein Schlager, den finde ich mega. So, und nicht nur, wenn ich viel getrunken habe und so, sondern so.
Der gefällt mir wirklich.
Ich weiß auch nicht, was man sagt. Wie selbstbewusst man mit was umgehen kann, wo man genau weiß, meine Umwelt reagiert nicht so positiv.
Ja, und vor allen Dingen, weil die ja manchmal auch sich gegenseitig da auch so ein bisschen so dissen, ne? So, wo du sagst, da habe ich jetzt vielleicht einfach keinen Bock drauf, ne? So, wenn Justus dann immer Pummel genannt wird, findet der auch nicht geil, ne? So, ich meine, steht ja zwar drüber, ne? Aber ich glaube, tief im Inneren sagt er sich auch, oh Mann, ey, weißt du? Also, Ist das nicht sogar auch in dem Hörspiel, dass er sagt, du kommst schon hinterher, Pummel, wenn die dann mit den Fahrrädern losfahren? Er sagt doch auch Pummel zu Peter, sein. Zu Justus. Was ich ja echt ein niedliches Schimpfwörtchen finde, aber es ist ja trotzdem gemein, also macht man nicht, ne? So. Du kommst schon hinterher, Pummel.
Ja. Aber also das fand ich spannend, dass das Bob noch so ein bisschen als Erklärung auch angeführt hat.
Richtig.
Und Justus ist jetzt sehr interessiert, was es mit dieser Musik von Van der Hell auf sich hat. Weil er meint, eigentlich sowas gibt's ja nicht, was der da macht.
Ja.
Und Bob erwähnt jetzt Paganini, ne? Mhm. Italienischer Geigerkomponist im 18. und 19. Jahrhundert, war ein Meister der Geige, da rissen auch schon mal die Saiten, die Leute fielen in Ohnmacht, wegen der Schnelligkeit und Virtuosität. Er wurde wohl mit dem Teufel auch verglichen, wegen seiner Optik. Das sagt halt Bob. Ich habe mir noch mal Bilder von Paganini angeguckt. Ja, es gibt so übertreibende Bilder, aber es gibt auch Fotografien und gemalte Sachen, das sieht da eher normal aus. Also das ist so, das ist, glaube ich, Interpretationssache.
Ja.
Und ich habe noch mal auch ein bisschen zu Paganini recherchiert und fand das sehr interessant, weil das, was Bob halt auch erzählt, spannend ist, dass Paganini wirklich seine Violine mit dünneren Saiten als üblich bespannt hat. Und der arbeitete ohne Steg. Der hatte also eine entspanntere Haltung beim Geigen und war freier mit seinen Fingern und in seiner ganzen Bewegung. Mhm. Und seine G-Seite war auf B gestimmt. Das verstehe ich zwar nicht, was das genau heißt, aber das übersetzt heißt das eigentlich, dass seine Solostimme von der Geige sich vom Orchester abgehoben hat, also mehr. Mhm. Also man konnte die besser hören. Außerdem war sein Bogen sehr lang und wirklich auf höchster Spannung. Und er spielte auch nur auf den besten Geigen, die es zu der Zeit gab. Also in seinem Nachlass gab es 7 Stradivari, 4 Guarini und 2 Amati und noch viele andere, aber das sind so die berühmtesten. Und das ist schon spannend so. Und Bob sagt ja jetzt, vielleicht ist Van der Hell der zweite Paganini. Mhm.
Scheint fast so, ne? Also, aber dass das dann, also das können sie alle sich nicht erklären, warum das so krass ist, einfach diese Musik, und dass man sich da so ja wie in Trance befindet, ne? Also, Justus wittert da schon irgendwie auch ein, schon auch irgendwas, was nicht natürlich ist, sage ich mal. Also schon natürlich ist, aber, ne, also das ist jetzt nicht,
ja, aber nicht, er kann's nur noch nicht von der erklären.
Musik kommt, ne? Also, es kann sich nicht vorstellen, dass das jetzt nur rein an der Musik liegt, also irgendwas.
Ich finde das aber spannend, dass er noch nicht alles weiß an der Stelle, sondern dass er so ein Gefühl hat, aber das noch nicht benennen kann.
Richtig.
Und was er vorher noch sagt, vielleicht, ich meine, die Leute sind, sagt er, auch früher bei den Konzerten von den Beatles oder bei Michael Jackson ausgerastet. Genau. Das hat ja auch wieder sowas mit Kultstatus, Idolverehrung zu tun. Also da kommt auch so dieses Zeitgeistartige rein.
Genau.
Was man heute gar nicht mehr so verstehen kann.
Ja.
Was aber so, ne, also auch das hat ja mit den Leuten was gemacht. Das führt er auch noch an, kann es aber auch nicht wirklich erklären an der Stelle.
Genau. Und sie hören sich tatsächlich da auch noch, weil irgendwann kommt dann Justus drauf, ach, ich habe das Diktiergerät doch mitgehabt. Und Bob sagt, naja, hast du bestimmt nicht aufgenommen. Na, doch, ich habe doch gedrückt, bevor es losging. Und dann hören sie sich in der Zentrale nochmal das Stück an und stellen fest, okay, wir hören jetzt zwar die Musik, die Aufnahme ist jetzt nicht die beste, aber es macht mit uns null. Ne? Also wir hören zwar die Musik und es klingt auch ziemlich schräg und es klingt auch ziemlich krass eigentlich, aber so richtig, so ein geniales Musikstück ist es jetzt nicht. Also irgendwas scheint er vor Ort zu veranstalten. Also da kommen sie schon drauf, weil sie sich eben nochmal das Diktiergerät anhören.
Genau.
Um dann herauszufinden, okay, nee, wir spüren jetzt nichts. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon diese Gespensterschloss-Assoziation kommt, so, ne?
Das war kurz vorher. Justus hat sich halt erinnert, passt mal auf, im Gespensterschloss, da hatten wir doch auch die Orgel und die konnte ja mit Hilfe besonders tiefer Töne, die man gar nicht wirklich hört, sondern mehr spürt, Angst erzeugen. Mhm. Und er vermutet, vielleicht geht das mit Euphorie auch, er weiß nur noch nicht wie.
Ja.
Und ich würde das ja persönlich einfach aus meiner Erfahrung unterstützen. Also bei dem Film Titanic und bei dem Song von Celine Dion, den ich überhaupt nicht mag. Aber als der damals im Kino eingesetzt hat, habe ich trotzdem total geheult und ich glaube wegen der Flöten.
Ja. Ja. Ja.
So, also das macht was mit mir, obwohl ich das gar nicht will. Bei der Geschichte sind sie halt auch noch, ob das wirklich was ist, was in der Musik was auslöst.
Genau.
Und Bob erzählt auch noch kurz was von Van der Hell, dass.
Also der wohnt bei denen, ja?
Jelenes Vater, der wohnt bei denen zu Hause und er gibt jetzt Konzerte bei denen. und kommt aus Europa und hat nur so ganz ausgewähltes Publikum. So.
Genau.
Er will aber auch kein Geld.
Ja, genau, der will nur da wohnen, Peter, und da essen und dann seine Konzerte da machen.
Peter mutmaßt noch, vielleicht bereitet er gerade eine CD vor und das ist jetzt irgendwie mega, das ist eine Art Werbung, das ist auch nochmal so eine Idee. Und dann hören sie sich halt das Diktiergerät an und merken so, okay, das macht aber nichts mit uns.
Ja,
so.
Genau.
Wir müssen vielleicht, wir müssen wieder
natürlich
hin. Wir müssen uns das in live, wir müssen das, wir müssen dabei
genau
sein. Vielleicht
jetzt müssen
macht
sie
das einen Unterschied.
Nochmal testen, ne? Ob das jetzt wirklich dann am Ort liegt. Ne? Und wollen dann, gibt ja nächsten Tag wieder ein Konzert, also müssen sie nochmal hin. Nur diesmal ohne Jacke. Ja, also wenn sie da wieder einsteigen, dann ohne Jacke. Das finde ich sehr gut, dass das nochmal erwähnt wird.
Mit Leiter
wird
vielleicht, ja.
Ja, die Leiter kommt ja später.
Stimmt.
Genau, wir sind im nächsten Kapitel, das einfach mal ganz kurz und knackig mit Ausrufezeichen ertappt heißt, wo wir wissen, aha, okay, wir wissen, sie wollen da einsteigen. Wer wird sie ertappen? Van der Hell, Mr. Tscharkow, Jelena, wir werden es erfahren. Genau.
Also Peter ist ein bisschen nervös, genau, berechtigterweise auch, weil er halt nicht weiß, was wird die Musik gleich mit ihm anstellen. Bob war netterweise einmal drin und hat schon mal ein Fenster aufgemacht, also mittlerweile arbeiten sie wieder im Dreierteam gut zusammen. Und Justus stellt sich, hat wieder so einen Tollpatsch-Moment und kommt halt noch nie mal gescheit durchs Fenster.
Ja, geil, oder? Aber gut. Richtig rein und Peter sagt, mal, machst du das eigentlich mit Absicht oder was? Finde ich geil. Nein, natürlich nicht. So, genau. Und sie gehen auch wieder rein und sie merken halt auch dann wirklich wieder, im Flur merken sie gar nichts. Und Peter Weiß hat sich noch so ein bisschen erinnert, wie sie da jetzt so hinkommen, links, rechts da in den Konzertsaal und kommen dann auch da so bei der Bühne vorne so raus und merken wirklich, je näher sie kommen und wenn sie dann in den Konzertsaal kommen und er wieder diese besonderen Töne spielt, dass es dann schon wieder losgeht mit diesem ja. Aber Justus ist doch aber alleine dann nochmal, wie war denn das? Das habe ich jetzt gerade nicht so auf dem Schirm. Der ist doch dann, der geht doch dann irgendwie ein bisschen abseits.
Nee, noch sind sie zusammen. Also sie gehen rein und dann gehen sie, und Justus wird und ihnen wird auch ein bisschen schwindelig und sie gehen wieder zurück und sie merken dann, oh, die Wirkung lässt nach.
Ja.
Und Justus beschließt, oh, ich muss dringend diesen Flügel und Van der Hells Zimmer untersuchen. Ja. Peter sagt, nee.
Genau, ich kann nicht.
Das finde ich aber blöd.
Ja.
Und dann hören sie, dass jemand kommt, sie verstecken sich.
Ja.
Aber das machen sie alles noch zusammen.
Das stimmt. Nee, das ist dann nur im Hörspiel, wo er da ist, er alleine unterwegs oder so. Vielleicht verwechsel ich das jetzt gerade.
Das kann sein, dass es dann mehr auf Justus geht.
Richtig.
Genau. Aber sie verstecken sich und hören Quietschen von einem Rollstuhl.
Genau. Das ist doch ein bisschen gruselig.
Genau, aber noch sind sie gar nicht entdeckt. Jelena kommt halt, ist halt, will halt in dieses Zimmer und die Jungs verstecken sich und sie macht das Fenster auf, um mal richtig durchzuatmen. Und dann sieht sie die beiden halt in der Spiegelung der Glasscheibe.
Das ist so geil, das ist so, auch so richtig, also das ist auch für Jelena eigentlich auch total gruselig. Also ein Jumpscare-Moment, wenn du, das ist so das ist für mich immer das Schrecklichste. Mhm. Ich mal überlege, man wäscht sich so das Gesicht und guckst so in den Spiegel und plötzlich steht jemand hinter dir und spiegelt sich im Spiegel, Und dann wirbelt sie so im Rollstuhl rum so und guckt sie an. Boah, da.
Ja.
Gruselig.
Auch das ist gut, wie da das Kapitel endet. Und genau an der Stelle geht auch das nächste Kapitel zum Glück weiter. Wir müssen also nicht lange mit dieser Spannung zurechtkommen.
Nein.
Sie sagt auch direkt, ich rufe die Polizei.
Ja, dann würde ich auch machen, ey, das Einbrechen in meinem Haus. Ey.
Natürlich.
Ich kenne die nicht, ne, so. Und dann, aber sagen sie ganz schnell, sie schreit ja auch um Hilfe und sowas, gell. Und,
Justus versucht sie ja noch zu stoppen, ne. Erst mit dem Fuß am Rollstuhl und dann hält er auch noch die Hand, drückt er ihr auf den Mund.
Ja, auch total creepy.
Ey. Und sie ist ordentlich wehrhaft.
Beißt er sie nicht auch da? Sie andersrum, sie beißt sie doch dann auch in die Hand oder so, gell? Aua, jetzt hat es mich aber gebissen.
Ja, allerdings. Da würde ich aber auch noch richtig feste zubeißen. Gut. Aber dann argumentieren sie, pass auf, wir arbeiten mit dem Bob zusammen und wollen nur rausfinden, was der Geiger hier macht.
Und dann ist sie ja dann auch so ein bisschen handsam, ne? Kommt dann noch ihr Vater kurz vorbei, ne?
Sie lügt und erzählt nichts von der Entdeckung der zwei Fragezeichen.
Ja.
Und sie sagt aber, pass mal auf, ich muss jetzt zurück. Aber nach dem Konzert will ich die Wahrheit wissen.
Ja.
So, und zwar alles.
Ja.
Und scheucht sie direkt zum Fenster wieder raus.
Genau, ist ja noch offen hier, könnt ihr gleich wieder da rein, seid ihr bestimmt da reingekommen, könnt ihr auch wieder rausgehen da. Genau, und dann.
Und Bob kommt dann auch dazu und sie überlegen dann auch noch, also was sie ihr denn wohl gleich sagen.
Ja.
Und sie sagt aber, ich will aber alles wissen. Und ja, Du hast es gerade auch gesagt, das ist ihr Zuhause. Ja. Was glauben die eigentlich?
Das ist krass.
Das ist schon so ein Moment, wo ich mir denke, so,
ja, ja. Ist
ihr
schon
glaubt,
schwierig.
Ihr habt die Weisheit so mit ja. Löffeln, mit ganz großen Löffeln zu euch genommen.
Wir dürfen das einfach, weil wir Detektive sind. Dann zücken sie nämlich ihre Karte und geben die Jelena, damit sie einfach dann Bescheid weiß, dass sie ungefragt immer gerne irgendwo einsteigen dürfen, ne? Weil das einfach zu ihrem Handwerk gehört. Und das ist ja überhaupt nicht schlimm, weil der Zweck heiligt ja immer die Mittel, Justus Jonas. Ist klar.
Genau, sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema. Sie erzählt dann, ich glaube, das ist schon nach dem Konzert, ne, dass sie halt beschreibt, wie sie Van der Hell so wahrgenommen hat.
Ja.
Der wohnt halt bei denen, aber der ignoriert sie meistens oder wirft sie raus, wenn er mal telefonieren will.
Mhm.
Sie hält sich auch fern von ihm, weil sie ihn halt auch nicht irgendwie sympathisch findet.
Genau.
Sie schätzt sein Talent durchaus als hoch ein, aber sie meint so, eigentlich ist da nichts Magisches dran. Da erinnere ich mich sehr an Ellie Jamison, wie sie damals Dr. Scheitern und die singende Schlange im Haus hatte.
Ja, also apropos, gut, dass du jetzt die Ellie ins Spiel bringst, weil ich fand sowieso auch alleine ihren Einstieg, ne? Also Bob fährt in sie rein. Es hat mich sehr an den Ellie-Einstieg erinnert. Das
mit dem Pferd,
Justus,
ne?
Rammelt ins Pferd rein, ne? Und sie fällt vom Pferd, ne? Also wenn die Damen kennenlernen, die drei Fragezeichen, hat das öfter mal ein Unfallcharakter, ne? Also das ist eigentlich sehr, sehr
Stimmt.
ähnlich, ne? Und sowieso, wenn wir nachher nochmal, wir werden sicherlich noch ganz viel über Jelena und auch über die anderen weiblichen Charaktere im Drei-Fragezeichen-Universum sprechen und wo sie sich so einordnet und wie sie so finden. Also ist der Vergleich zu Ellie naheliegend, sage ich mal. Ne?
Ja. Auch die Art der Situation. Ne? In meinem Haus, da ist ein komischer Typ, der hat sich bei uns eingenistet und der ist ein bisschen dubios, warum auch immer. Entweder singt da oder er macht komische Musik.
Genau.
Und Jelena sagt so, sie findet es schon ganz interessant, denn die Sachen, die Van der Hell halt übt, ne? Sind komplett anders als das, was er abends halt spielt.
Ja.
Und er hat ja schon immer drauf rumgeritten, ne, dass seine Geige so eine schlechte Qualität hat. Sie sagt, er hätte eine Klotz. Klotz gab es wirklich. Die Familie Klotz baute im 17. Jahrhundert schon Geigen im bayerischen Mittelwald. Und eine der, aber so, es ist jetzt nicht so ein Billo-Ding. Ne? Also eine der berühmtesten Klotzgeigen ist eine Konzertvioline von Wolfgang Amadeus Mozart. So. Aber natürlich hat Jelena recht, ein Stradivari ist es halt nicht, aber es ist halt eine gute Geige.
Ja,
so,
genau.
Nur für euren Hintergrund, wenn ihr mal gefragt werdet, was ist eine Klotz? Ja, es gibt Klotzgeigen.
Ja.
Sie hat schon vermutet, ob er nicht zwei verschiedene Geigen hat. Das finde ich auch einen interessanten Ansatz. Und sie hat auch in seinem Zimmer schon nachgeguckt und die Geige war aber ganz normal.
Ja, genau.
Und sie überlegt aber auch, was er jetzt so will. Aber bis jetzt hat er weder anderes Publikum gefordert, noch Geld, nur Essen, also Kost und Logis. Also Essen und Wohnung.
Genau, aber Peter hat da eine gute Idee, der auch sagt, ja, vielleicht geht es ihm nur darum, er will einfach nur bei euch im Leben und wohnen, vielleicht sucht der was bei euch im Haus. Finde ich ja gar nicht so schlecht, dass der Peter da schon so einen kleinen Riecher hat, dass er sagt, der will vielleicht irgendwie, der sucht was Bestimmtes. Ne? Und dann kommen sie ja schon drauf, ob der Vater irgendwas besitzt. Ne? Also das ist ja immer so die naheliegendste Frage, wo sie dann auch sagt, naja, nö, wir haben jetzt hier nicht irgendwas Wertvolles hier rumliegen. Die Skulpturen von meiner Mama, ja, die haben natürlich einen ideellen Wert. Ne? Die hat der Vater nach dem Tod natürlich alle behalten, gell? Ganz klar. Ne? Aber da könnte sie sich jetzt auch nicht vorstellen, was der jetzt wollen könnte, ausgerechnet bei denen zu Hause. Ne?
Jelena erwähnt noch, dass ihr Vater Noten sammelt. Die sind aber alle im Safe. Aber so was richtig Berühmtes, sagt sie, ist da jetzt auch nicht dabei.
Ja.
Zwischendurch kommt ihr Vater auch mal rein und guckt nach ihr, ob alles in Ordnung ist, weil sie sitzen irgendwie, glaube ich, nach dem Konzert jetzt irgendwie draußen.
Genau.
Und er ist ganz begeistert von Van der Hell und es ist doch schade, dass er kein größeres Publikum will. Der sollte doch nochmal öffentlich auftreten, das hat er aber scheinbar noch nie gemacht. Und da kommt dann wieder die Rede mit der etwas besseren Geige.
Ja, er kann nur mit einem Stradivari vor einem großen Publikum auftreten, sagt er zu ihm. Ne? Ich sage, mit so einer Klotz kann ich nicht vor vielen spielen.
Und jetzt will Justus sich mal den Flügel angucken, was Jelena aber verbietet.
Genau.
Und sagt, das mache ich selber.
Ja, genau. Also wo sie ja auch sagt, nee, das ist mein Haus und das sind unsere Sachen und du gehst hier nicht einfach rum und schnüffelst hier rum. Also das mache ich, wenn, dann schon selbst. Ne? Also ich bin da tatsächlich auch nicht... Also kann sie ja nicht einfach übergehen, ne? Ich meine, das ist ja schon...
Macht er aber. Mhm. Also er belächelt das halt auch weiterhin. Und auch, dass sie halt sagt, sie braucht keine Hilfe... Und klar merkt man auch an der Stelle, gerade im Buch, so, ja, der Rollstuhl und ihre Eigenständigkeit sind ihre Wundenpunkte. Sie kommt aber super klar, aber wahrscheinlich läuft es halt immer bei ihr so. Und zwar, ne, so, es ist immer so, dass wegen ihres Handicaps sie nicht wirklich ernst genommen wird.
Ja. Genau, das ist ja wirklich vehement, sagt hier, ich sitze vorm Rollstuhl, aber ich bin nicht
Ja.
mehr Schucke, ich kann das auch alleine und ich bin nicht auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen. Ne? Also, guten
Genau, außerdem habe ich euch
Tag.
nicht eingeladen, bis
Genau.
auf Bob, der darf kommen. Und
Richtig.
wenn was ist, ne, ich habe ja diese Visitenkarte.
Genau, richtig. Ne? Und Justus macht aber nochmal deutlich, ich mag die nicht. Ja, weil sie ihm einfach mal die Stirn bietet, gell, Herr Jonas.
Genau, also
Ne?
das sagt er ihr aber nicht
Nee,
ins Gesicht,
nee.
das sagt er, als die Jungs dann
Ja,
für sich sind.
genau.
Peter sagt aber, ich mag die.
Ja, und Justus vergleicht sie mit Kelly, und zwar mit der tyrannischen Kelly. Finde ich auch sehr spannend, ja. Ja.
Ja.
No.
Also wir lernen in dem Kapitel relativ viel über Jelena, das ist ganz spannend, ne, wie sie so ist. Und aber sie ist auch eine gute Beobachterin. Also das, was sie hat ja von der Held schon auf viele Dinge abgeklopft,
Ja,
sage ich jetzt
sie
mal.
hat ein gutes Gespür und guten Instinkt, und die ist da auch. Wie eigentlich wie Ellie, ne? Also da in dem Moment auch, ne? Sagt, okay, der ist komisch und ich weiß nicht, ich habe da ein komisches Gefühl bei dem, ne? Und der ist mir irgendwie suspekt, ne?
Und sie brauchen sie auch, weil sie hat zum Beispiel, sie sagt ja Dinge, auf die wären die drei nicht gekommen. Also zum Beispiel, was er für eine Geige hat, ist die jetzt wirklich gut, ist er
Ja.
schlecht, wie ist sein Talent, ist er ein guter Geiger oder nicht. Das
Ja.
sind Dinge, die können die drei nicht beurteilen. Und da kann auch ein Bob noch so lange irgendwie recherchieren, wie er will.
Ja.
Das sind Sachen, da brauchen wir ihre Expertise und ihre Einschätzung.
Richtig, richtig. So, jetzt kommt ein Kapitel, ein entscheidender Hinweis, den wir im Hörspiel nur angerissen kriegen, wo wir jetzt aber live
Ja.
dabei sein dürfen. Wir sind nämlich im Jonas'schen Haus und Tante Mathilda hat keinen Braten in der Röhre, aber einen Kuchen in der Röhre. Und wir stellen irgendwann fest, so, oh, irgendwie riecht es hier komisch, ja. Und Justus flitzt in die Küche und der Kuchen ist wirklich verbrannt, ne? Also wirklich Rauchschwaden kommen da aus dem Backofen raus und der Kirschkuchen ist schwarz. Und schnell Fenster auf und Justus merkt halt, während er den Kuchen rausholt, so ne Rauch und oh, mir ist irgendwie schwindelig und duselig. Oho.
Und er hat eine gute Idee und geht sofort zurück zur Zentrale, wo Bob und Peter mittlerweile neue Schachtricks austauschen.
Ja.
Und Peter will das direkt ausprobieren. Ich denke, der ist ja mal ordentlich am Haken.
Ja,
Am Schachhaken.
Schachhaken angefixt, auf jeden Fall.
Ja. Und Justus muss jetzt aber erstmal mit seiner Info raus und sagt: Passt mal auf, Van der Hell macht irgendwas mit Drogen in der Luft. Weil, ne, wegen, ich habe das jetzt gerade am, das ist der Kirschkuchenbeweis.
Genau, geil, der Kirschkuchenbeweis ist geil. Ja. Genau, weil er hat nämlich gerade da von dem Rauch so benebelt gewesen. Also muss er irgendwie eine Chemikalie irgendwie in der Luft verbreiten. Da können sie aber nicht so ganz erklären, wie er das macht. Also da wollen sie jetzt nochmal irgendwie herausfinden, was das sein könnte und wie er das machen könnte. Und natürlich haben sie auch ein bisschen Schiss, ne? Was ist das für eine Chemikalie? Also Peter macht sich wirklich ernsthaft Sorgen. Hat das jetzt hier mit mir körperlich irgendwas angestellt? Ne? Wachsen mir jetzt irgendwelche Geschwüre im Hals oder auf der Lunge? Ne?
Hörner.
Also oder Hörner, genau, weil ich jetzt auch zum Teufel habe ich schon einen
Ja,
Schweif fast. Ja,
aber seine Angst ist gar nicht so weit her,
finde
weil
ich
es gibt
auch.
ja nun mal Dinge, die wir einatmen können und sei es irgendwelche Schimmelsporen und schwuppdiwuppdi
Du weißt das ja
aus die
nicht, ne? Weißt
Maus.
ja nicht, wenn der wirklich da.
Antrags,
Ja.
was auch immer. Ich meine, gut, er will jetzt sein Publikum nicht umbringen, der Van der
Das
Hell,
weiß man nicht.
aber
Wenn das so ein
die Idee ist ja auch,
kranker.
mache ich jemanden vielleicht süchtig
Ja.
und dann kommen die immer wieder und zahlen mir ganz viel Geld, so. Also da in alle Richtungen zu überlegen, ist ja durchaus eine gute. Und
Absolut.
ja, er hat noch kein Geld gefordert, aber vielleicht ist die Betonung ja auf noch.
Richtig.
Vielleicht kommt es ja noch.
Genau.
Dann ruft Jelena an, ne?
Genau. Und die hat nämlich ein Gespräch belauscht, also zwischen Van der Hell und einem jemanden am Telefon, dass er sich mit jemandem verabredet hat, jetzt ziemlich bald. Und in einer knappen Stunde oder so. Und dann sollen die den mal beschatten. Ne? Also, dass da.
Ja, weil das kann sie nun mal nicht ganz gut. Sie kommt jetzt halt, ne, mit ihrem Rollstuhl nicht innerhalb von einer Stunde da in irgendwie in diesen Park. Und sie sagt übrigens auch, am Flügel war nix.
Genau. Richtig. Genau.
Und Justus sagt ja, der mag sie
Ja,
nicht.
es bleibt noch
Das kann man
so.
gar nicht oft
Ja,
genug, das kann
weil
man gar nicht
tatsächlich ist
oft
ja auch so,
genug
sie ruft ja auch
sagen.
an und sagt, ist Bob da? Also ich will ja überhaupt gar nicht mit dir sprechen, Justus. Hier, gib mir mal Bob, weil das, was ich Bob zu sagen habe, also du musst das nicht wissen. Der kann dir das dann erzählen und so. Also sie übergeht ihn ja so als ersten Detektiv, ne? So, und das ist gerade, damit kann er ja so gar nicht umgehen, ne? Also, und genau, und sie wollen sich dann aber auch aufteilen. Ich glaube, es gehen ja auch nur Peter und Justus zu der Beschattung, ne? Und Bob bleibt erstmal da.
Ich weiß nicht, ich glaube, der muss recherchieren.
Genau, der geht schon mal recherchieren, ne? Was gibt es vielleicht für Drogen, die irgendwie da benebeln können oder so, ne? Und das nächtliche Treffen ist ein Kapitel, was uns im Hörspiel auch vollkommen nicht bekannt ist, ne? Also Peter und Bob fahren jetzt in den Park und belauschen jetzt quasi dieses Gespräch zwischen Van der Hell und diesem Unbekannten.
Dem Hawaii-Hemdenträger.
Genau. Der sich als Mr.
Der übrigens eine Zigarette raucht.
Ah, böser.
Also das kann Hawaii-Hemden tragen und rauchen.
Das kann nur wir fiese können Web da sein, du.
Genau, und Justus hockt hinter so einer Bank und da muss ich sagen, sehr realistischer Moment, so weil ihm der Fuß einschläft.
Ja, geil.
Und
ja, oh, schön.
Ich konnte mich sehr reinversetzen und wenn der dann langsam wieder aufwacht, so ein Fuß.
Und dann wegrennen will eigentlich und das geht überhaupt nicht. Oh Gott, das ist unangenehm. Also wenn du da in so einer Kauerstellung da verharrst die ganze Zeit. Also ich konnte es auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Also danke, André Marx, dass das sehr realistisch dargestellt wurde, weil sonst wird das immer vergessen. Die hocken da immer ewig irgendwo in Filmen.
Stundenlang.
Und sage, naja, hallo, wo ist denen jetzt mal der Fuß eingeschlafen oder so. Deswegen danke, geil, das passt, ne?
Sicher, genau. Oder so, wo wir ja letztens in der letzten Folge noch gemeckert haben, man kommt irgendwie pitschnass, taucht man aus so einem Fluss wieder auf und rennt dann einfach mit nassen Klamotten lustig durch die Gegend.
Richtig.
So, oder meine Familie und ich, wir gucken ja sehr gerne auch die Bergretter wegen der Landschaft, ne? Diese ZDF-Serie aus Österreich und so. Und da werden ja, da passiert ja dauernd was, dass Leute irgendwie am Berg irgendwie nicht mehr runterkommen. Das heißt, sie müssen da übernachten.
Ja.
Mich würden die am nächsten Morgen einfach als Eiszapfen da irgendwie herholen. Aber die springen auf, können rumlaufen, ihnen ist nicht kalt und ich finde es ja, das fand ich jetzt also dementsprechend sehr realistisch. Ja,
Realitätscheck, check. Ja. Sehr geil. Genau, und wir belauschen quasi und wir stellen fest, dass es ein Mr. Whiters ist, mit dem sich Van der Helder trifft und ihn ein Röhrchen, Fläschchen irgendwie übergibt. Und aber auch Geld von ihm haben will, aber der bezahlt ihn noch nicht. Er sagt, ja, kriegst dein Geld schon noch. Und der Whiters fragt ihn dann auch, wie das jetzt hier mit Paisenuis Gesang hier läuft. Also ob er da schon was gefunden hat und sowas. Und sagt, bald, kriegt man schon hin. Ich muss übrigens mal sagen, ich finde es übrigens sehr, sehr witzig. Das Buch ist von 98. Jetzt heißt dieser Typ Mr. Whiters. So, für alle, die Breaking Bad geguckt haben, was ja erst viel, viel später, 20 Jahre später kam, ja, und der Mr. White da übelst Crystal Meth kocht, ja, und super im Drogengeschäft ist, fand ich witzig. Ist natürlich ein absoluter Zufall. André Marx kann sicherlich nicht in die Zukunft gucken. Ich fand's witzig. Ich fand das total, irgendwie hatte ich eine Assoziation. Nur so am Rand.
Heißt der nicht Wither? Also ich hätte ihn jetzt Withers gesprochen.
Ach so, der könnte natürlich auch Withers heißen, ja, stimmt.
Aber wenn der bei dir Whiters heißt, dann passt das doch als Bild total gut für dich.
Ja, für mich schon, aber du hast recht, es wird wahrscheinlich eher Withers ausgesprochen. Geil. Siehst du, das macht das Gehirn, was es will, ne? Es ist so geil, wenn du so Bücher liest und dann die Namen so hast, ne? Wenn du manchmal so Namen hast, die man nicht aussprechen kann, dann lese ich halt irgendeinen Quatsch, ne? So wie bei Buchanan zum Beispiel, bis ich wusste, dass das Buchanan heißt, ja? Er wird ja auch ganz anders geschrieben, ne? Habe ich auch mal irgendeinen Bums gelesen, ne? Aber geil, ja, der heißt Withers, ja. Na gut.
Oh, jetzt habe ich es dir kaputt gemacht.
Nein, gar nicht. Nur weil wir hatten das erst mit Breaking Bad und das ist ja nicht überhaupt keine Assoziation, weil das ja überhaupt viel, viel später erst kam. Aber irgendwie fand ich es cool. Genau, aber wir hören von Paisenues Gesang. Das ist uns auch neu. Mhm. Ich find das geil. Also ich mag diesen Namen.
Ja, ist toll. Paisenue. Also da spitzen wir sofort unsere Paisenue klingt, habe ich noch nie gehört, ne? Klingt ungewöhnlich, klingt auf jeden Fall nach was, wo wir nachhaken müssen. Und Justus versucht noch, das finde ich einen ziemlich mutigen Move, er versucht, während die beiden Männer sich noch unterhalten, dieses Fläschchen aus Van der Hells Manteltasche rauszuangeln, was ihm nicht gelingt. Aber
abgefahren. Also das ist ja total krass. Aber also jeder, der schon mal irgendwie jetzt vielleicht nicht betroffen war von Taschendieben, ich hatte aber letztens erst einen Patienten, der mir gestern gesagt hat, dass er in der Kaufhalle beklaut wurde nach dem Bezahlen und sein Portemonnaie aus seiner Jackentasche rausgeklaut wurde, ja, wo ich sage, das kann tatsächlich so schnell gehen und auch ganz unbemerkt. Ne? Also sehr heftig, was da diese...
Wenn es gute Leute sind, ich würde mich, glaube ich, total doof anstellen.
Also ich könnte es auch nicht. Also ich weiß, dass es Mick kann. Also mein Mann, der ist ja öfter mal, um mich...
Taschendieb?
Ja, um mich auf Gefahren hinzuweisen. Naja, also er beklaut quasi sehr mich, gut, um mir zu zeigen, ich schütze mein Hab und Gut nicht genug. Also auch die Story mit dem Portemonnaie. Ich musste mir von Hallo Mami auch Sachen anhören, weil ich ja mein Portemonnaie, habe ich ja letzte Folge ja erzählt, dass es das schon wieder verloren gegangen war und so. Aber ich habe halt teilweise auch manchmal meine Reißverschlussschlüsse nicht zu an den Jacken und habe da das Handy drin, das platzt dann so raus. Und ich habe das Handy in meiner Hosentasche nicht abschließbar drin. Und er demonstriert mir, wenn wir irgendwo spazieren gehen, gucke ich dann auf einmal und auf einmal ist es weg. Und er sagt, guck mal, hier ist es. Mhm. Ja, ne, so schnell kann es gehen. Und er hat vollkommen recht. Also eine Ode an alle, die ihr Hab und Gut nicht ordentlich schützen. Macht es, es ist tatsächlich ganz schnell weg. Ne? Justus schafft es zwar nicht.
Ja, und man muss die Leute ja nicht noch einladen. Genau. Ne? So, genauso lasst Sachen nicht auf dem Rücksitz in euren Autos liegen. Ich weiß, es ist anstrengend, die Sachen immer noch mal hinten in den Kofferraum zu packen, aber im Kofferraum ist es schon ein bisschen besser geschützt als hinten auf der Rückbank. Da ist schnell eine Scheibe eingeschlagen. Ich spreche da aus Erfahrung.
Oh Gott, und das ist ja auch, das zieht dann noch mehr nach sich, ne? Wenn dann auch noch die Scheibe kaputt ist und so. Genau, aber Justus schafft es leider nicht, das Fläschchen an sich zu nehmen, das bedauert er ein bisschen, aber sie besprechen sich dann in der Zentrale und Bob beschwert sich so ein bisschen, dass er die ganze Recherchearbeit hatte, also Entschuldigung, du bist...
Das ist mir auch neu, du bist doch für Recherchen und Archiv so.
Also wirklich, ne? Also wo ich sage, ja, okay, er hat das irgendwann mal aufdoktriert bekommen, aus Gründen, ne? Dass er ja da damals so immobil war, aber... es ist doch seine Aufgabe. Gut, er hat sich schon mal in dem Fall irgendwo beschwert, weil es echt solche, solche Bücherstapel waren. Aber da war es nicht so, oh, wieso muss ich das eigentlich immer machen, sondern, oh, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir mal helfen könntet. Also da bittet er quasi um Hilfe und sagt aber nicht, oh, immer muss ich dieses doofe Recherchieren machen. Wer hat das überhaupt bestimmt, so nach dem Motto? Ne? Ich habe dafür nicht unterschrieben. Also so habe ich ihn auch noch nicht erlebt. Aber das passt ja wieder zu seiner früheren Grundstimmung.
Ja, ja, genau. Also in der Tat kommt er ja immer so ein bisschen nörgelig. Ihm fällt hier immer was Neues ein. Auf jeden Fall findet er jetzt Recherchearbeit, naja, beschwerungswürdig so. Er hat aber rausgefunden, dass Paisinoe eine griechische Sirene ist. Und alles, was Bob jetzt auch als nächstes erzählt, stimmt auch. Die lebten meistens auf Inseln, sangen wunderschön und haben Matrosen angelockt. Und weil das meistens so Wesen aus, also so Mischwesen Vogelfrau war, haben sie dann die Matrosen gegessen. Ja. Und auch bei Odysseus war es so, der hat nämlich die Sirenen überlistet und zwar indem er seinen Matrosen die Ohren mit Wachs verschlossen hat, also so, ne, damit sie nichts mehr hören konnten und sich selber hat er an den Mast binden lassen, aber mit offenen Ohren, also er wollte auch diesen Gesang hören, aber nicht über Bord springen und sich fressen lassen. Und so ist er da halt rausgekommen aus dieser Geschichte so und hat überlebt, der Odysseus. Und ich habe noch gelesen, dass Paisinoe übersetzt die Überredende heißt.
Genau, also schöne Geschichte so aus der Mythologie, ne?
Toll.
Passt und der Name ist toll, ne? Aber jetzt haben wir nicht rausgefunden, also es hat Bob schön recherchiert, aber er hat leider nicht rausgefunden, was es jetzt mit Musik zu tun hat, weil er hat nämlich vergessen,
Trottel, mal wo ich mir denk,
in den Musiksachen mal nachzugucken, aber es geht doch um Musik, Bob. Also was stimmt denn nicht?
Das ist schon, die Musik hat und da denke ich mir, also großer Fehler. Also ja, und dann, sorry, dann, da gehe ich schon los und da vergesse ich mit das Zweite.
Richtig, da wollen sie eigentlich direkt wieder in die Bibliothek oder sagt Bob, da komme ich doch gerade her, ich habe Pech gehabt, sagt Justus. Kannst du wieder abtanzen? Kannst du nochmal losgehen?
Bin ich aber voll bei Justus, wer seine Aufgabe nicht richtig erfüllt, muss leider noch ein zweites Mal in die Bibliothek gehen. Ab.
Genau, und weil er sich da immer nur am besten auskennt. Und dann klingelt aber das Telefon und Jelena ist dran, die auch direkt fragt, ist Bob da? Also die will gleich wieder mit Bob sprechen und sagt hier, der ist aber gerade schon auf dem Weg wieder in die Bibliothek und nee, das ist ihr zu lang. Sie hat gerade sturmfrei und jetzt müssen sie mal schnell antanzen, weil sie müssen ihr doch mal ein bisschen beim Suchen helfen, keine Frage, ne? Und sie bittet quasi
super,
um
oder?
Hilfe. Mega. Ne? Und da dürfen Peter und Justus jetzt direkt gleich mal zu den Tscharkows fahren.
Finde ich gut. Also sie merkt, sie kommt an ihre Grenzen mit der Hausdurchsuchung. Außerdem ist die Zeit nicht so lang und ne, Papa und Geiger sind gerade unterwegs. Also das nutzen wir jetzt. Kommt mir auch ein bisschen bekannt vor, oder? War das nicht auch bei Ellie und Dr. Scheiter war da auch zwischendurch mal weg?
Na genau. Also es ist immer dieser perfekte Moment, ne, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich sturmfrei, jetzt habe ich eine Stunde, zwei Stunden. Wir können jetzt mal ungehindert suchen. Geil, also sowas mag ich. Das nimmt mich auch immer richtig mit, wo ich sage, ja, los, jetzt geht's los. Aber immer die Angst im Nacken, die könnten jeden Moment wiederkommen. Und jetzt müssen wir hier alles filzen, was nur geht, ne?
Ja, und dann sind sie halt bei den Tscharkows, das finde ich im Hörspiel, da kommen sie zu dritt, Da ist Bob mit dabei. Ja. Und Jelena, reinkommen.
Ja, geil, sie hatte so richtig schön Befehlston drauf. Ne? So, und aber Justus dann auch so, ja, aber gestern durfte nur Bob rein. Da kannst du ja auch dann nicht lassen. Ne? Der muss dann auch immer noch so ein bisschen
stickeln. Nee, und die beiden hacken da noch ein bisschen rum. Ja. Und bis dann irgendwie Peter als Stimme der Vernunft sagt, so, ich kürze das jetzt hier mal ab, wir suchen jetzt. Hört ihr jetzt mal auf.
Ja, das ist dann auch so mit der Leiter oder sowas, ja. Also dann wollen die ja was suchen und sie kommen nicht an den Kronleuchter ran, klar, ne. So, und dann, Justus, geh doch mal da und hol mal die Leiter, ne. So, und dann Justus so, also wann werde ich denn hier rumkommandiert? Ich bin doch nicht der Laufbursche.
Bin ich hier der Handlanger?
Genau, also da kommen die da auch so in ihre, ja, die machen einen Eifermännchenkampf, keine Frage, ne.
Ja.
Und Peter sagt dann, ach komm, es streiten sich zwei, gell.
Ich hol die Leiter.
Die scheiß Leiter, ihr könnt mich mal, gell, so.
Ja. Also ich muss ja sagen, Peter hat da sehr weise Momente, in, auch da schon wieder, wo er sagt so, hört doch jetzt mal auf, wir haben doch hier nicht so viel
richtig,
Zeit.
Richtig, richtig. Sie finden aber nichts am Kronleuchter und genau, und wollen dann mal in den ersten Stock gehen, da ist nämlich das Zimmer von Van der Hell, weil das müssen sie ja irgendwie auch noch mal ein bisschen filzen und so. Und Justus ist erstmal, was im ersten Stock, wie kommst du denn dahin mit deinem Rollstuhl? Ne? Ganz klare Frage, aber natürlich, ja, haben sie einen Aufzug, ne? Logisch, ne? Also das ist ja.
Ja, aber sie haben so einen alten, das war so ein nee, kein Speiseaufzug, Lasten. Da bin ich schon wieder beim heimlichen Hema, es war so ein Lastenaufzug. Mhm. Und sie sagt, und das finde ich schon ganz spannend, ja, dafür brauchen wir dann nicht so einen hässlichen Treppenlift, der unsere wunderschöne Treppe jetzt hier verschandelt. Und seien wir mal ehrlich, das Ding mag ja praktisch sein, aber optisch ist es jetzt nix. So.
Ja. Genau. Nee, das ist natürlich eine super Sache, ne? Und da kann sie sich da frei bewegen und kann dann mit dem Lastenaufzug hochfahren, genau. Und sie filzen dann auch das Zimmer und dann finden sie tatsächlich auch einen Koffer unterm Bett und Justus öffnet dann auch dann die, ach, findet da so Geheimfach drinne und da ist das Fläschchen versteckt und das macht er auf und es ist aber leer, aber er schnüffelt dran und trotzdem ist so, also die Dämpfe, die dann noch so entsteigen, sind dann schon auch noch sehr benebelnd und er hat dann auch nochmal diesen Effekt, ne, dieses geschärfte Gehör und dieses, oh, okay, was geht hier, da ist er aber alleine.
Das ist toll, genau. Und das ist auch im Hörspiel gut umgesetzt, denn ich habe es nochmal mit Kopfhörern gehört, die Geräusche sind viel lauter. Mhm. Da haben sie wirklich so ein bisschen was dran gedreht und dachte, das ist schön, das ist ein toller Move.
Man kann sich es richtig gut vorstellen auch, ne? Also das ist so richtig gut inszeniert. Ne? Justus hat noch kurz diesen Effekt und sagt, okay, das ist hier die Chemikalie, die einen hier so, ne, also alles da so durcheinander bringt oder auch schärft, ne? Also es ist schon krass, ne, dass man auf einmal viel besseres eine Wahrnehmung hat für Geräusche und so, dass er auch sogar die Kleidung rascheln spürt so auf der Haut und sowas. Das haben sie auch im Hörspiel ganz toll umgesetzt. Aber sie wissen
halt, jetzt suchen sie nach einer Maschine, jetzt wissen sie halt noch nicht, also jetzt haben sie quasi eine Lösung gefunden, wie er es macht, aber sie wissen noch nicht, wie er es verbreitet, also suchen sie jetzt nach einer Maschine, die irgendwo versteckt ist, um diese Droge zu verbreiten. Und Justus guckt sich auch die ganzen Statuen von Jelenas Mutter an, die da überall, hupsala, stehen. Und da gibt es einen Pan und eine Nymphe und der Tod mit der Geige. Mhm. Aber eine Paisinoe-Figur gibt es leider nicht.
Genau, und dann kommt sie aber durch Paisinoe kommt sie schon drauf und sagt, nee, aber kommen sie da jetzt auch drauf, dass das auch ein wie kommen sie denn, Bob kommt noch dazu und spricht dann erst.
Ja, aber sie sagt, genau, sie sagt, nee, das kann ja mit den Figuren meiner Mutter nicht wirklich was zu tun haben, weil das hätte sie ja vor über 10 Jahren vor ihrem Tod schon machen müssen. Dann kommt Bob im Hörspiel nicht, da ist er schon da, aber im Buch kommt er und sagt, er hat rausgefunden. Das Paisinoes Gesang, ein Musikstück des russischen Komponisten Pavel Mogorow war. Den hat André Marx erfunden, vielen Dank an der Stelle. Den
cooler gibt's Name, mega.
Ist ein recht unbekannter Komponist, aber Jelena sagt, oh, also da hat mein Vater aber Originalpartituren. Wir fahren mal zum Safe.
Sag das nochmal. Da sagt er nicht, bitte, sondern das finde ich so geil, wie er das sagt. Sag das nochmal, ja, bist du taub? Es ist auch so ein geiler Schlagabtausch wieder zwischen den beiden, ne?
Und im Hörspiel kennt ihr es, weil, also da fällt Bob auf, ach so, ja, das habe ich ja übrigens auch schon recherchiert. Und
ja, erzählt das auch dann geil
halt nochmal mit dem Musikstück von Mogorow.
Jetzt fällt es mir wieder ein, genau. Und dann wollen sie zum Safe und im Hörspiel ist ziemlich gleich klar, was das für eine Kombination ist. Ja, was ich aber ziemlich cool finde, dass es im Buch nicht so ist, dass sie sagt, okay, es gibt ein Safe und es ist so geil, wie das jetzt so dieses Ende. Wo ist der? In seinem Zimmer. Schlüssel oder Zahnschloss? Zahnschloss. Kennst du die Kombination? Nein. Wo ist das Arbeitszimmer? wo? Ja, also das finde ich so geil, so dieses. Jetzt wissen wir, okay, wir haben vielleicht echt eine heiße Spur. Jetzt kommen wir aber nicht an diesen an das Schloss ran. Ja.
Genau, jetzt ist wieder Peter gefragt und der soll halt Krimi-like diesen Safe öffnen, aber ohne Erfolg. Finde ich gut, weil dieses so, wir halten einfach mal unser Ohr an den Safe und wenn es klickt, kriegen wir die Kombination. So funktionieren Safes halt nur im Fernsehen und nicht in echt. Aber es geht ja immer um Kombinationen, die muss man sich ja merken können. Und Jelena, Jelenas Geburtstag ist es nicht, aber der ihrer toten Mutter. Der macht den Safe auf.
Genau, so ist es. Und dann blättert sie erstmal alles durch und alle sind natürlich, oh, komm, sag schon, ist Persenuis Gesang dabei? Oh. Und sie ist noch am Blättern, ne, und sagt so, ja, guck mal, da ist es. Ja. Und dann sind sie erstmal, das ist wirklich wieder heilige Krall, ne, Justus gleich, ja, sei vorsichtig, dass es nicht kaputt geht und so, wenn der das haben will, das ist bestimmt total wertvoll. Und jetzt wollen sie erstmal das Ding verstecken, weil es ist wieder Ertappungsgefahr im Anmarsch, weil der Papa
kommt, ja, ein Auto doch kommt
wieder zurück, jemand, also ich glaube, es ist sogar der Papa, ne? Und ja,
sie wissen es nicht, sie hören nur ein Auto, genau. Aber da können sie sich nicht lange Gedanken machen, das heißt, sie müssen den Safe wieder zumachen, sie müssen alles wieder reinstecken,
sie müssen Jelena
aus dem, genau, und deshalb Peter und Bob nehmen sich einfach den Rollstuhl. Das geht halt schneller als die Nummer mit dem Lastenaufzug.
Ja, genau.
Und Justus will die Noten verstecken.
Richtig. Und das macht er auch. Und wir wissen da aber noch nicht, wo, ne? Nee.
Nee.
Genau.
Und es klappt, also keiner merkt was.
Na, Papa kommt, sie verschwinden ins Zimmer. Sie haben noch mal Glück gehabt. Ne? Sagt, ich habe hier ein paar Freunde eingeladen, kein Problem. Und sie gehen noch mal in Jelenas Zimmer.
Genau, und sie sagt jetzt aber, passt mal auf, ich muss da mit meinem Vater drüber sprechen, ich muss den einweihen und ich melde mich dann wieder bei euch.
Genau, richtig.
Und dann im Hörspiel geht es genauso weiter wie im Buch. Wir sind in der Zentrale. Justus regt sich wieder über Jelena auf. Und
ja, weil die den Justus macht. Die hat ja einen Plan und weiht ihn aber nicht ein. Ja? Und da kommt der Justus so gar
findet
nicht
der
damit
total
klar.
Zum Kotzen. Und Bob sagt, ja, jetzt weißt du mal, wie es uns immer geht.
Sehr gut, danke Jelena. Endlich.
Aber also da hätte ich jetzt gerne, dass so ein Justus sagt, ach so, ehrlich? Und okay, ich nehme es mir zu Herzen. Aber es passiert
nicht. Nee, vergiss es da. So weit sind wir noch nicht.
Nein.
Ja, auf jeden Fall machen sie sich so ein bisschen Gedanken und so. Und dann Justus hat halt Angst, dass Jelena es total verkackt und so, ne, weil sie ihm ja auch gar nicht gesagt hat, was sie vorhat und so. Und auf jeden Fall ruft sie aber an. Und ich finde, im Hörspiel hört man so richtig gleich, richtig schön, ne, dass da irgendwas nicht stimmt. Ne? Also man merkt es an ihrer Stimme, man merkt es an dem, was sie sagt. Und sie versucht ja auch so ein bisschen schon zu sagen, ja, bereitet euch mal auf alles vor, was da so kommt. Ja.
Obwohl, hätte dir das jetzt geholfen, außer dass du vielleicht mit ein bisschen Empathie merkst, sie ist jetzt ein bisschen komisch. Aber es war jetzt nicht in dieser Boot, da war jetzt nichts versteckt.
Also, dass es jetzt so brenzlig ist und der da, also was dann passiert, nicht. Da hätte ich schon noch mal ein paar mehr Hinweise noch gesetzt. Ne?
Gut, aber vielleicht konnte sie auch nicht
anders. Genau, ich wollte
gerade
sagen, wenn der mit der Knarre da steht, da bist du ganz vorsichtig. Also du weißt ja nicht, was das für ein Unberechenbarer. Ich meine, gut, wir sind im Drei-Fragezeichen-Universum, das weiß aber Jelena nicht. Ne? Also die weiß ja nicht, dass der nicht schießt. Das wissen nur wir, weil da nie geschossen wird, ja. So, aber sie muss ja davon ausgehen, das ist echt ein kranker Typ, ne? Und auf jeden Fall die jetzt so schnell wie möglich kommen und auf alles vorbereitet sein. Und sie können sich erstmal noch gar nichts drunter vorstellen, ne?
Nee, Jelena macht ihnen die Tür auf und ihr Vater sitzt gefesselt in der Küche. Van der Hell weiß alles und hat eine Pistole.
Oh nein, ein Mann! Da muss ich immer an Mock denken.
Oder ich kann dir jetzt gerade so gar nicht folgen.
Chess, da steht doch der dann auch mit der Knarre da und dann sagt doch Peter, oh nein, ein Mann. Ja, so. In der Falle sind sie jetzt.
Jelena berichtet halt, Van der Hell hat sie wohl belauscht, als sie ihrem Vater alles erzählt hat. Und dann hat er sie gezwungen und bedroht und sie sollte halt die Jungs anrufen, dass sie halt herkommen. Das tut ihr total leid.
Und jetzt ist Lutz McKenzie ein ganz anderer Mensch. Hammer, oder? Jetzt ist er so richtig, wo ist Paisenois Gesang? Jetzt ist das nämlich ein ganz bedrohlicher Verbrecher.
Und da ist Justus jetzt wieder so in einem ganz anderen Universum. Der kommt jetzt sehr mutig daher und sagt so, ne, sie wollen ja Paisenois Gesang haben, sie werden die aber nicht finden. Und er bedroht ihn auch mit einer Waffe. Vielleicht weiß Justus einfach, dass sie in einem Drei-Fragezeichen-Universum leben und dass da nie geschossen wird. Aber ansonsten, also so, ich finde es schon krass, dass er so stark bleibt, aber uiuiuiui.
Also, sie können mich zwar erschießen, aber da kriegen sie nie. Ja, so.
ja, ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich so mutig und tapfer in so einer Situation
Null.
wäre.
Also der spinnt schon wieder. Das ist genauso wie die Alpha-Geschichte. Weißt du, wo der da reinkommt, dicker Eier Justus, ja, und sagt hier, ha, ich kenne ihr Spiel 1, 2, 3. Ja, so. Ich
Genau, also
sage.
er ist sich so sicher, dass er ihn nicht erschießt, weil er ja die Noten haben
Ja,
will.
richtig.
Das Problem ist nur, jetzt haben sie gerade eine grammatikalische
Geil, ja, wo
Frage.
sie sind. Sind.
Hä? Und von daher lacht und er sagt, pff, Noten. Pff, dafür mache ich hier den Aufriss nicht. Ich will die Geige.
Ja, geil. Und es ist so geil, wie der da lacht, so richtig wirklich echt irre, ja. Der lacht da ein paar Mal richtig geil irre. Ja, er möchte die Geige haben und dann alle sind erstmal so, hä, welche Geige? Ja, also keiner hat irgendwie einen Plan.
Doch,
Na, das
ja.
wissen wir da noch nicht. Das kommt ja dann erst, als sie
Nee.
eingesperrt werden, ne? Also, obwohl, nee, warte mal, der will die dann noch so, der,
Nee, da an der
doch
Stelle
sagt es
schon.
schon, genau.
Jelenas Vater weiß
Ja.
was. Und der weiß auch, dass Pasinoys Gesang auch eine Stradivari-Geige war. So, kleine Recherche für alle, die jetzt nicht so viel mit Geigenmusik zu tun haben. Also, Stradivari war ein berühmter italienischer Geigenbauer aus dem 17. Jahrhundert aus Cremona. Und es sind wirklich die wertvollsten Streichinstrumente, die es derzeit auf dem Markt gibt. Sie werden teilweise für viele Millionen Euro gehandelt. Stradivari arbeitete 71 Jahre lang als Geigenbauer und schuf in der Zeit fast 1000 Streichinstrumente. Davon sind ungefähr 650 erhalten geblieben bis heute, vor allem Violinen, aber auch 11 Bratschen und 60 Celli. Als die teuerste gehandelte Geige der Welt galt sehr lange Zeit mit über 15 Millionen Euro die Lady Blunt Stradivari. Also, die haben immer auch so einen Namen. Und nach 2010 wurden aber für mehr als 16 und für mehr als 18 Millionen Euro Geigen von Giuseppe Guarini del Gesù versteigert. Aber trotzdem, so eine Stradivari ist nichts Billiges. Häufig sind die Stradivaris im Besitz von Stiftungen oder Mäzenen. David Garrett spielt zum Beispiel eine, Anne-Sophie Mutter oder Daniel Hope spielen auf ihnen. Und der Stradivari-Klang wird oft als sehr lebhaft beschrieben, so sie flackert und der Ton bewegt sich wie Kerzenlicht. Finde ich eine sehr schöne Beschreibung. Und besonders ist auch, dass die Stradivari äußerst gut im Bereich zwischen 2000 und 4000 Hertz spielt, dem Klangbereich, in dem das menschliche Gehör am empfindlichsten ist. So. Und die werden heute auch noch gespielt. Also ich weiß nicht, ob es ist, glaube, es ist wirklich ein Irrglaube, dass sie gespielt werden muss, um erhalten zu bleiben. Aber also man guckt sie nicht nur an. Also, ne, also auch Musikinstrumente werden halt weiter gespielt.
Dafür sind sie ja auch da. Das finde ich toll. Sind nicht nur irgendwo
Ja,
verstauben.
viel praktischer eigentlich als so ein, zum Beispiel so ein teurer Wein
Ja.
oder so, weil dann hast du ihn einmal aufgemacht, dann ist er eventuell umgekippt
Ja.
oder es ist ganz toll, aber dann ist er ja
Ja.
weg. Und so eine Geige, das finde ich schon toll, also wenn man gut mit ihr umgeht,
Ja, eben.
dann.
Obwohl man vielleicht die Peisenois Gesang vielleicht nicht spielen möchte.
Nee, da kommen wir gleich noch hin, das finde ich auch sehr spannend, aber das war jetzt erstmal generell zu dem ganzen Kult um
Genau, und
Stradivari.
wo,
Ich finde es auch
ja.
krass, dass der über 71 Jahre lang Geigen gebaut hat,
Wahnsinn,
weil also
ja.
eine Geige zu bauen ist halt super
Ja.
aufwendig, auch heute immer noch. Es gibt ja immer noch Geigen- und Musikbauer
Ja,
und
Shoutout an meinen
ja.
Schwager und dessen Opa, der war auch in Gotha bei Erfurt, auch jahrelang Geigenbauer und also wirklich ganz, ganz, ganz tolles Handwerk und hat er auch bis. Bis er, also jenseits der 70 hat er auch noch gebaut, ne? Also ganz, ganz lange, also bis er dann irgendwann leider dann verstorben ist. Also auch Traditionshandwerk dort geleistet hat. Wir erfahren aber von Mr. Tscharkow, wer die Stradivari nun jetzt besitzt, nämlich der Dr. Ludwig Stevenson. Oh, von einem Mr. Stevenson haben wir doch schon mal gehört. Ja, dessen Einladung ja der Bob bekommen hat, der war ja nie da zum Konzert. Sollte wohl er doch aber kommen, war auch eingeladener Gast. Aber tauchte nie auf.
Genau.
Aber um den ging es aber, Mr. Van der Hell.
Und für uns geht's jetzt in den Keller. Van der Hell sperrt nämlich alle im Keller ein und macht sich auf zu Stevenson und will sich die Geige
Ja.
holen.
Oh, dem geht es ganz schön an den Kragen, vielleicht den Stevenson. Und die drei Fragezeichen und Jelena wollen jetzt natürlich vom Papa wissen, was ist denn jetzt mit Persenius Gesang auf sich und
Zumal wir jetzt auch Zeit haben, denn Peter hat kurz sein Dietrich-Set sich die Tür angeguckt und hat gesagt, nee, geht nicht, da steckt noch ein Schlüssel. Aber dann haben wir ja jetzt Zeit. Also und jetzt hören wir halt die
Und den
Geschichte.
Fluch der Teufelsgeige. Denn Mr. Tscharkow erzählt nämlich jetzt, dass auf Pasinoes Gesang wohl ein Fluch liegt. und man schon da von Zeiten schon herausgefunden hat, dass immer derjenige, der diese Geige besaß und dann auch auf ihr spielte, das war wichtig, dass einen selbst der Fluch aber nicht traf, sondern die Familienangehörigenkreis dann traf und dann Krankheiten, Tote, schlimme Sachen passierten und so. Und dann, wenn die Geige weitergegeben wurde, eben wieder und wieder. Und der Vater erwarb sie durch einen Zufall. Er hat sie irgendwie da, hat einen Komplettnachlass gekauft und da war die Geige dabei. Und er hat dann gesehen, oh Gott, das ist wirklich eine Original-Stradivari und es ist Paisenois Gesang. Er wusste aber von dem Fluch noch nicht. Er spielte natürlich die Geige für seine Tochter und für seine Frau. Dann hatte Jelena den Autounfall, war fortan gelähmt und die Mutter bekam, glaube ich, Krebs und starb auch. Ne? Also er hatte quasi dann auch das Gefühl, er hatte jetzt mit der Geige den Fluch auf die Familie Tschakow gezogen und hat sie dann an den Dr. Stevenson verkauft, wo dann aber alle sagen, oh, auch Jelena, ne? Dann bist du dann das Risiko eingegangen, den Dr. Stevenson den Fluch aufzuerlegen. Ja, nee, der spielt gar kein Geige. Der hat die einfach nur als Sammlerstück
zum Angucken
gekauft, ne? Und damit quasi den Fluch in dem Moment gebrochen.
Okay. Vielleicht noch zur Ergänzung, dass halt über dieses Stradivari auch gesagt wurde schon, so ein bisschen Musik des Engels oder des Teufels. Der Fluch soll wohl dadurch überhaupt erst initiiert worden sein, dass der Teufel selbst bei der Herstellung dieser Geige schon seine Finger mit im Spiel gehabt haben soll. So. Und was ich auch spannend fand, ist, dass Dr. Tschakow sagt, diese Geige hat auch so eine Macht über mich gehabt, als wenn sie dauernd gespielt werden möchte.
Boah, mega, ja.
So, krass. Wie, ne, so ein bisschen wie diese Zauberschuhe, die man immer anhaben muss, weil man immer weiter tanzen muss. Da habe ich kurz so dran gedacht.
Ja. Das ist toll, wenn die sich auch so schön spielen lässt, ne, und die Musik dann auch dann so toll klingt, ne, dann ist es ja auch so, da will man das ja immer wieder haben und das nochmal machen und sowas. Ne? Also man kann diese Faszination, wenn man das auch beherrscht, das Instrument, ja wirklich ganz gut verstehen, ne?
Genau, und wie auch, um nochmal zu erkennen, wie man überhaupt erkennt, wie so eine Geige heißt, wo, von wem die ist. Wie heißt nochmal, wenn du dich da auskennst, da gibt es doch immer diese Zettel, die da reingeklebt sind. Und das ist sozusagen die, wie so ein Ausweis eines Musikinstruments.
Ja, da aber sind, wie das genau heißt, weiß ich nicht.
Ich habe Begleitzettel oder so und da steht halt drauf, wie sie heißt, wann sie gebaut wurde, von wem sie gebaut wurde. Das lässt sich natürlich auch alles fälschen, aber da kann man halt gucken, ne, wo steht es, also so eine Art Signatur.
Genau, um dann wirklich auch zu verifizieren, dass es eben da auch genau die ist, ne? Mhm. Genau.
Genau, und Justus vermutet jetzt, dass Van der Hel die ganze Zeit nach dieser Geige gesucht hat und eben irgendwie zufällig auf Tschakow kam und vermutet hat, dass wahrscheinlich ein Freund von Dr. Tschakow diese Geige haben müsste. Und deshalb hat er diesen Trick mit dem Konzert ins Leben gerufen, so nach dem Motto, wenn da lauter musikbegeisterte Leute sind und einer hat zufällig eine Stradivari, vielleicht lässt er mich mal spielen.
Und ich die ganze Zeit sage, was für eine minderwertige Geige ich habe und dass ich doch eigentlich noch, also ihr seid ja jetzt schon total begeistert von meiner Musik, aber wenn ihr noch mehr begeistert sein wollt, dann gebt mir doch die Stradivari und dann spiele ich so richtig geilen Scheiß für euch, ja. Und ja, aber leider ist der ja nie da gewesen. Also der sie hatte, also, hat es ja nie gehört.
Also ich fand ja die Herangehensweise, fand ich schon gar nicht schlecht. Van der Hel hat leider... Scheiße, wenn die Einladung nicht ankommt. Weil ich glaube, das hätte wahrscheinlich Dr. Stevenson vielleicht sogar gemacht.
Ja, wahrscheinlich, vielleicht.
Wenn ihm das so gefallen hätte.
Ja, weil der
hätte.
Auch denkt, klar, der spielt das so geil und der will eine ordentliche Geige haben. Der wusste ja, glaube ich, auch nicht, dass das eine Stradivari ist. Das hat der, glaube ich, ich weiß nicht, ob der Mr. Tschakow ihm das gesagt hat. Ich verkaufe dir jetzt die Stradivari, ich denke nicht. Also ich glaube...
Ich weiß gar nicht, ob er ihm die verkauft hat. Geschenkt. Ich glaube, die hat er ihm einfach nur gegeben.
Ach so.
Ja, ich weiß nicht. Also
weil irgendwie heißt es doch, die Frau hätte die Geige wieder zurückgekauft oder so.
Das ist nachher, ja, oder sich zurückgeholt. Ja, vielleicht hat er sie ihm auch verkauft.
Ist ja letztendlich auch wurscht, ja, aber andererseits, auf der anderen Seite war dem aber nicht bewusst, dass der so eine wertvolle Geige wahrscheinlich hat. Obwohl, auf der anderen Seite ja doch. Weil,
meinst du
doch,
nicht?
Ja doch, weil, aber ob der den die Stradivari einfach so gegeben hätte? Also Van der Hel ist da schon auch ein bisschen blauäugig, sag ich mal. Ich meine, wenn ich jetzt so eine wertvolle Geige habe und da einfach einer kommt, der das natürlich super spielen kann oder so, aber da gebe ich dem doch die nicht einfach.
Nachdem wir ja gerade rausgefunden haben, wie wertvoll diese Instrumente sind. Und ich meine, selbst wenn ich die jetzt jemandem gebe, dann stellt er die ja nicht einfach ins Regal. Ja. Also dann sollte man da schon vorsichtig sein und Ja, also, naja, okay, da sind doch vielleicht noch ein bisschen so ein paar
Stolpersteine.
Lücken. Ja, aber ehe wir da länger drüber nachdenken
Geht die Tür
können,
schon wieder
kommt
auf?
Van der Hell zurück und er sagt: Gib mir die Geige.
Ja, hä? Aber sie waren doch gerade da. Ja, der hat die aber nicht mehr. Der hat die nämlich vor Jahren an ihre Frau zurückgegeben. So.
Okay, und dann macht er die Tür wieder zu, sperrt sie ein und beginnt weiter im Haus zu suchen.
Schon wieder eingesperrt. So, aber jetzt kommt MacGyver Jelena, ja, und ich
Ja.
finde es cool, dass sie den Move hier schon macht. Und dann weiß ich auch, wo Peter das her hat, dann in Skateboardfieber, weil da macht er nämlich genau das Gleiche. Aber ohne Schlüssel allerdings. Also, ne, doch, ist
Halt,
auch mit
Moment,
Schlüssel.
Moment,
Ja.
also die Tür ist, wir müssen noch mal erklären, die Tür, in der sie, also die Tür, hinter der sie sitzen im Keller, die Tür ist abgeschlossen, Van der Hell hat aber den Schlüssel stecken lassen. Und Jelena fängt jetzt an, Kaugummi zu kauen, nimmt einen Stift, steckt den ins Schloss, stupst dadurch den Schlüssel raus und vorher haben sie vorher eine Zeitung drunter gelegt. Ist auch schön, wenn unten immer so viel
Ja.
Platz unter den Türen ist, bei mir Problem. So, aber diesen Trick, ne, den kennen wir alle
Ja.
irgendwie aus solchen Filmen und so, das würde ich ja sofort
Ja.
machen. Und auch irgendwie habe ich mir gedacht, so Tipp an alle Bösewichte, Schlüssel nie stecken lassen von außen.
Ja, aber
Und Peter immer.
hätten sie nicht stecken lassen. Also sie er hätte das Schloss ja auch geknackt, wenn der Schlüssel nicht gesteckt hätte.
Ja, deshalb wollte ich ja noch erklären, nicht nur Schlüssel A nicht stecken lassen und B immer Peter aufs
Sehr
Dietrichset
gut, alles klar. Genau,
untersuchen. Immer
das muss man ihnen
filzen.
noch
So
abnehmen
klar.
vorher. Aber rechnet
Na
ja keiner
klar.
damit, dass so ein 16-Jähriger da so ein Dietrichset in der Tasche hat.
Nee, aber Van der, also sie kriegen den Schlüssel halt raus, kommt zur
Ja.
nächsten Tür und da muss man sagen, okay, die hat Van der Hell jetzt abgeschlossen und den Schlüssel mitgenommen und da ist ein Sicherheitsschloss. Und das ist auch für Peter zu schwierig, wo ich dachte, ah gut, okay. Habe ich ja vorher noch gute Tipps gegeben an mögliche Verbrecher in
Da hat
Spee,
das geschafft
aber.
schon.
Ja, ach, übrigens, wir haben vorher noch, haben Sie noch überlegt, wo könnte denn die Geige sein? Sie muss ja sehr gut versteckt sein, aber offensichtlich zu finden. Und dann stellt sich auch noch die Frage, wo sind eigentlich die Noten? Und Justus erzählt, er hat sie unter den Sockel von der Todesstatue gesteckt. Und dann tada, fällt ihm ein, ah, und wir denken so, ah, vielleicht ist das irgendwas, also der fiedelnde Tod vielleicht,
Würde ja passen.
ist da die Geige. Und dann habe ich zwischendurch gedacht, haben die Geige, hat die Mutter die Geige angemalt? Weil ich war so beim
Ach so,
Aztekenschwert.
oh, dass sie die direkt mit eingebaut hat in ihre, also dass der auf der Geige quasi spielt oder was, ja?
Ich hatte halt, ja, dass
Ja.
das die richtige Geige ist. Und dann dachte ich, nein, das hat sie bestimmt nicht gemacht,
Ja.
dass sie quasi die Geige weiß angemalt hat und vorher dem fiedelnden Tod in die Hand gedrückt hat. Das
Ja.
würde sie mit einer
Nein,
Stradivari nicht
das,
machen.
nein, nein.
Aber das waren so meine Gedanken in dem Moment, so weil schwarz angemaltes Schwert,
Ja,
so
genau.
habe ich kurz gedacht. Und der hat eine Geige in der Hand und die sind lebensgroß, die Figuren.
Hätte auf jeden Fall
So.
auch gut gepasst. Genau, jetzt müsste es aber
Genau, also Sie
irgendwie.
wissen jetzt schon, wo Sie hinwollen
Genau.
und Sie wissen, der rennt jetzt durchs Haus und zerstört vielleicht auch Dinge
Ja.
und kehrt natürlich alles unterst zu
Genau, dem ist
Oberst.
jetzt ja auch alles egal. Der will ja einfach nur die Geige finden und irgendwie müssen sie aber da jetzt da hoch. Und dann fällt ihnen aber ein, ha, der
Richtig.
Lastenaufzug geht ja auch in den Keller. Wir können uns ja vielleicht die Tür sparen und mit dem
Mhm.
Aufzug fahren. Und ja, alle wollen natürlich Helena wieder da raushalten, weil, ne, Mädchen und Rollstuhl und, ha, und gefährlich und so. Und sagt so, ja, nix da, ich will das selber machen. Also fährt sie mit Justus im beengten Lastenaufzug nach oben. Ja.
Na ja, Moment, sie setzt sich durch und Justus quetscht sich noch mit dazu, wo ich
Ja.
denke, stell dir vor, der wird jetzt stecken bleiben.
Ja, dann sitzt er schön die ganze Zeit auf
Ich
ihrem
meine,
Schoß. Das ist
aber auch wieder sehr übergriffig. Ich bin
Ja.
so auch bei der Hehler-Situation, da sind wir ja schon mal stecken
Ja.
geblieben. Und vor allen Dingen, also das ist so, ist das nicht wieder sehr verbohrt? Wo, und Justus hat doch angeblich Platzangst,
Ja.
ausgelöst durch die Folge davor, in diesem
Oh ja, na
Unterseeboot.
eben, das war ja Meuterei auf
Da,
hoher See. Ja, eben, genau. Und dann ist er ja, und dann ist er ja dann später, auch nur ein paar Folgen später, ja im Nacht- und Angstaufzug stecken geblieben. Und jetzt quetscht er sich mit der Jelena da rein. Aber vielleicht ist das Trauma noch zu frisch, dass er das mit dem Meuterei auf hoher See noch gar nicht verarbeitet hat und da noch keine Platzangst entwickelt hat. Oder er ist einfach viel
Der wollte ihr
zu.
einfach so doll
Genau, er kann es halt
reinreden.
einfach nicht lassen, dass die da alleine da hochgeht und er einfach da, ne, warten muss, bis sie die Tür aufmacht. Nein, er muss natürlich auch schon gleich, weil er muss ja derjenige sein, der auch die Geige findet. Kann ja nicht sein, dass das sie zuerst bei der
Nee.
fiedelnde Todstatue ist, ne?
Ja. Und ich meine, das Ding ist halt auch mega laut, dieser doofe Lastenaufzug. Ja. Zum Glück scheint Van der Hell irgendwo anders zu sein und hat das irgendwie nicht gehört. Ja. Sie kommen raus, trennen sich. Justus sucht erstmal ein Telefon.
Genau.
Das ist leider tot. Und ich denke, okay, Van der Hell ist schon clever. Ja. Also er hat schon dran gedacht, irgendwie das Telefon irgendwie aus der Steckdose zu stecken und unbenutzbar
richtig,
zu machen.
Das ist doch super. Blöd für die anderen, aber er ist da echt ein cleverer Gangster.
Ja. Also bis jetzt kann ich bei ihm noch nicht so viele Fehler entdecken. Ja.
Genau, aber Justus, der.
Und dann kabbeln, und sie kabbeln jetzt weiter rum, ne, Jelena und Justus, weil er kann nicht telefonieren und sie kriegt irgendeine Tür nicht auf, glaube ich.
Ja, aber die wollen jetzt zu der Statue jetzt. Sie ist ja unten irgendwo im Erdgeschoss, ne?
Ja, Justus will zum Nachbarn und Hilfe holen. Sie will die Geige sicherstellen.
Ja.
Und sie machen Deal, erstmal machen sie einen Deal, okay, ich fall dir nicht mehr ins Wort, ja, und ich bevor, ja, bla, bla, bla. Und er will keine Kommandos von ihr entgegennehmen.
Genau.
Und, naja, schön ist auch, jetzt muss er sich ja in Gefahr bringen. Das findet er gar nicht so gut, weil wäre Peter da, würde er den schicken.
Ja, das stimmt, richtig. Aber warum, die haben auch keine Zeit, bei denen jetzt die Tür aufzumachen, gell, beim Keller, ne? Also das schaffen sie nicht mehr, ne?
Ja, oder sie kriegen sie nicht auf, weil ich glaube.
Aber dann einen Schlüssel ja dabei die, hat.
Ja, den hat er nämlich abgezogen. Clever, clever. Ja. So, auch ein Grund, warum man den Schlüssel nie stecken lassen sollte. Ich meine, dann findet man ihn wieder, aber sonst sollte man ihn in solchen Momenten, ist das schon gut, den abzuziehen, wenn ich Leute irgendwo einsperre.
Richtig.
Währenddessen untersucht Justus jetzt die Statue des fiedelnden Todes. Die ist aus Sandstein und er findet erstmal auch keinen Mechanismus, merkt dann aber, oh, die Figur ist hohl. Mhm.
Genau. Und da holt er dann aus dem Raum dann die Kasten raus und holt die Geige raus.
Ah, ich bin ein bisschen erleichtert, dass die Geige halt schon noch im Geigenkasten ist, dass sie schon eigentlich geschützt ist. Dass so, also sie wurde nicht irgendwie mit in die Figur eingearbeitet und angemalt.
Genau. Ne? Und also sie freuen sich eigentlich schon siegessicher. Und dann kommt auf einmal Van der Hell um die Ecke und fiedelt auf seiner Geige.
Und bedroht Justus auch noch mit der Waffe. Also der hat ganz schön viele Hände frei.
Wie macht er das? Also der spielt auf der Geige und dann aber nur kurz und dann legt er sie wieder weg oder was?
Ja.
Und dann, ich verstehe nicht, warum er jetzt spielt.
Ja, es macht aber was für einen Effekt.
Sagen,
außerdem,
Effekt, ja.
Außerdem ist Justus ja auch von dieser Droge ganz benommen und geht so zur Galerie-Brüstung.
Ja, klar,
weil er
ist die Droge auslösen, klar, logisch.
Genau, und Justus droht jetzt, die Geige fallen zu lassen.
Guter Move.
Finde ich super. Und der macht es auch. Zum Glück steht halt Jelena unten und fängt die Geige auf, wo ich denke, oh Gott, ey, wenn ich da stehen würde, wahrscheinlich 3 Zentimeter zu weit rechts. Ich kann doch so schlecht fangen. Aber bei Jelena passiert nichts. Die kann die Geige auffangen.
Ja, richtig. Und der Vater her rennt aber auch runter und schnappt ihr die Geige weg und flüchtet Stante Bene raus aus dem Haus.
Ja, vorher fällt aber auch noch die Figur des Todes, kippt noch runter
noch
und alles geht kaputt.
Ja.
Und Justus aktiviert den Lastenaufzug und rennt zu Jelenas Zimmer.
Ja.
Genau, Van der Hell ist noch da, der hat die Waffe und die Geige und dann verschwindet Van der Hell.
Genau.
Und sie hören auch noch Schüsse draußen.
Ja.
Aber Van der Hell hat zum Glück nur Peters Wagen erschossen.
Ja. Habe ich mir auch gedacht,
und ist damit,
oh Gott, wer schießt denn da? Und dann, ja klar, er hat natürlich die auf die Reifen geschossen, damit sie ihm nicht folgen können.
Guter Move
auch. Ja, total.
Auch. Und dann ist er mit Tscharkows Wagen weggefahren.
Ja, er denkt wirklich an alles, ja.
Wirklich gut. Bob geht zu den Nachbarn, ruft Kotter an. Es gibt eine Großfahndung und jetzt sitzen alle in der Halle voller Trümmer.
Ja.
Die Geige ist weg.
Ja, was machen wir denn jetzt und so? Und dann muss aber Jelena lachen. Und da sagt Justus total perplex, was gibt's denn da jetzt zu lachen? Bist du blöd? Ich habe hier Paisenues gesagt. Haha. Hä? Weil sie hatte ja immer noch eine Geige in der Hand, ne?
Aha. Letztes Kapitel. Schön mit, wir haben ein bisschen Zeitversatz. Wir sind 2 Tage später. Wir sind auf dem Schrottplatz. Wir haben Kirschkuchen, wir haben eine Jelena und wir haben eine Partie Schach. Ja.
Was damit begann, damit endet. Genau, es wird alles nochmal aufgedröselt, ne? Weil es ist ja immer noch nicht zu fassen, warum sie immer noch die Geige hatte, aber sie hatte halt dann die geistesgegenwärtige Idee, die quasi in ihrem eigenen Geigenkasten zu verstecken und ihre Geige rauszuholen. In dem Eifer des Gefechts hat Vanderhell sich natürlich einfach die Geige geschnappt, wo er ja davon ausgehen musste, dass es gerade die runtergeworfene von Justus war. Und hat die sich einfach genommen und ist damit weggerannt. Und somit hat dieser Austausch perfekt geklappt, ne?
Das, aber es war halt nur Zufall. Das gibt Jelena auch zu. Ja. Also eigentlich wollte sie das gar nicht so genial verstecken, sondern er war einfach zu schnell, ehe sie es wirklich verstecken konnte oder sie sichern konnte. Genau, aber für den Move hat es ja geklappt. Jetzt habe ich noch überlegt, so, der ist schon sehr erfahren, der Vanderhell, aber gut, er war auch unter Adrenalin und es war stressig und dass er denkt, Geige ist Geige.
Na, der hat die erstmal geschnappt, dann erstmal los, bevor die hier alle kommen und ihn irgendwie, ne? Das kann ich mir schon gut vorstellen. Dann ging es wahrscheinlich, dann wieder zurückzukommen, um die zu holen. Dann ist schon die Polizei auf deinen Fersen und sowas. Das hat er sich dann wahrscheinlich auch geklemmt. Aber das muss ja dann auch bitter sein, ne? Das dann rauszufinden, dass man sich dann halt die falsche Geige geschnappt hat.
Ist aber egal, weil er wurde ja von der Polizei geschnappt. Von daher, ob jetzt mit richtiger oder mit falscher Geige, ist ja eigentlich dann so auch egal. So geschnappt gewesen. Ist geschnappt.
Genau.
Währenddessen, Peter macht sich richtig gut in der Schachpartie und Justus ist ein bisschen irritiert.
Ja, wird auch gleich, ne, wird auch gleich bemerkt, sagt, was ist denn los? Bist du gar nicht in Form? Bist du noch? Aber der ist auch noch so ein bisschen beschäftigt, wird ja noch so aufgedröselt, wie hat der Vanderhell das alles gemacht? Weil es gab auch so ein paar Fragen, die ich mir auch gestellt habe, während ich das Buch oder auch das Hörspiel gehört und das Buch gelesen habe, weil ich mich auch immer gefragt habe, okay, wie hat er diese Droge verteilt? Wie hat er das ausgelöst? Gut, es wird relativ schnell dann auch erzählt, dass er eben dann solche Töne gespielt hat. Also hat er in die Belüftungsanlage halt ein Gerät quasi eingebaut, das eben auf diese Töne reagiert. Und wenn er diese hohen, verrückten Töne gespielt hat, wurde das eben dann vernebelt. Aber ich habe mich dann immer gefragt, das ist keine Rede davon, warum er nicht davon so benebelt und betört war und wie er sich davor quasi geschützt hat. Und deswegen bin ich total froh, dass im Buch dann auch Peter fragt, aber warum ist, hat er denn dann nicht drauf reagiert? Warum ist er dagegen immun und dann aber rauskommt, dass er eben schon nach der Droge süchtig ist. Also er ist halt die ganze Zeit auf dieser Chemikalie, wo wir nicht genau wissen, was es ist. Wurde ja von dem Withers da zusammengemischt. Ne? Also was da genau alles drin ist, das hat sich André Max dann auch geklemmt, zu sagen, was da zusammengepanscht wurde. Aber der ist quasi schon so süchtig nach dieser Droge, dass er da immer drauf ist wahrscheinlich und dann eben da wahrscheinlich alles immer so wahrnimmt oder dann eben keinen Effekt mehr davon hat, ne?
Genau. Also deshalb betrifft ihn die Droge nicht so wirklich. Aber das fand ich schon ganz interessant, so mit, ne, Maschine, die auf hohe Töne reagiert, gibt das dann frei, vielleicht wie so eine Art Wecker oder wir würden heute eine Alexa nehmen, die das irgendwie macht und in der Klimaanlage, da konnte es dann auch nicht gefunden werden und genau. Ja. Also das wissen wir jetzt und eine weitere Erklärung kommt noch so mit, naja, aber hätten sie die jetzt irgendwie aus Versehen gefunden oder absichtlich gefunden, aber der Familiennotar wusste halt die ganze Zeit von der Geige.
Genau, weil das wäre jetzt auch nochmal spannend gewesen, ne? Weil das vor so vielen Jahren hat die Mama das da versteckt und da haben sie auch gesagt, also wie hätten wir das denn jeder drauf kommen sollen? Wir wären nie auf die Idee gekommen, ne? Und dann ist es halt eine tolle Idee, dass man sagt, okay, wenn dann schwere Zeiten mal kämen und dann müssten sie zu dem Notar gehen, um da halt zu gucken, was können wir machen? Und der hätte dann gesagt, hier, passt auf, ich habe da mal was vorbereitet, ja, und dann hätten sie so davon
erfahren. Oder spätestens, wenn Scharkow stirbt, hätte Jelena auf jeden Fall die Geige gekriegt. Also ihre Mutter hat das schon gut abgesichert. Richtig. Aber auch so, dass sie zu lebt, also so, wenn jetzt nichts Schlimmes ist, dass die Geige halt irgendwie safe ist. Aber
weil sie auch davon ausgegangen ist, fand ich ja auch ganz schön, dadurch, dass die Skulpturen so einen ideellen Wert für den Papa haben, das hat auch Jelena gesagt, er hätte die ja nie weggegeben oder verkauft oder irgendwas. Ne? Also konnte die Mutter sich da auch, also da war sie sich ja auch sehr sicher, ne, dass da die immer da bleiben. Deswegen hat sie es ja auch da versteckt. Und der fehlende Tod war eben auch die letzte Skulptur, die sie vor ihrem Tod anfertigte und auch so klein mit kleinem Hinweis, ne, dass es eben auch der fehlende Tod ist, wo sie auch dann die Geige versteckt hat natürlich. Ne?
Genau. Aktuell ist die Stradivari halt noch im Hause Scharkow, aber also Mr. Scharkow macht einen Bogen drum. Jelena würde sie sehr gerne spielen, will ihren Vater aber auch nicht triggern, weil der ja schon noch an den Fluch glaubt. Ja. Und sie überlegen, wahrscheinlich geben sie einem Museum die Geige. Was auch, glaube ich, gut ist, alleine so, da ist die dann auch sicher aufgehoben, weil sonst kommt noch mal einer auf die Idee und klaut die bei denen aus dem Haus. Weil wenn das Ding ein paar Millionen wert ist, dann ist das schon ein sehr begehrtes Objekt.
Richtig, genau. Und dann kriegt sie ja auch eine Stange Geld von dem Museum und dann witzeln sie schon so rum, das machen sie ja im Hörspiel auch. Na, oder müssen wir ja befreundet bleiben, sagt Peter noch, und Bob will sie ja im Hörspiel dann auch noch heiraten gleich. Na, also da, weil sie dann voll vermögend ist, wenn sie dann die Geige an das Museum verkaufen. Und ja, und irgendwie zieht Peter immer mehr die Figuren ins Schach und setzt Justus ganz schön unter Druck. Also spielt echt eine ziemlich gute Partie und er fragt sich dann auch, was ist denn hier der Trick? Und kommt dann doch auch drauf, dass der kleine Helfer Bob nämlich da in der Zentrale sitzt und ihm kleine Morsezeichen gibt, wie er die Figuren zu ziehen hat.
Und Justus will dann ohne Tricks doch noch gewinnen, was er auch zu guter Letzt tut. Und damit ist das Buch zu Ende.
Schachmatt.
Also ich muss sagen, ich finde, es ist ein schönes, friedliches Schlusskapitel mit allen Lösungen, das brauche ich auch, aber es ist absolut kein Schlussgag.
Nee.
Also der Schluss an sich, also ich hätte das dann, wenn, mit dem Trick irgendwie offen gelassen und nicht, dass Justus doch noch
Ja,
gewinnt.
ja.
Weil die Idee mit dem Trick, dass Peter und Bob zusammenarbeiten und sich gegenseitig, also dass Bob irgendwie drei Computermonitore aufhat und gleichzeitig versucht, diese möglichst den besten Zug im Vorfeld rauszukriegen und den dann Peter aufs Ohr sagt oder per
Ja.
Morsezeichen oder
Ja, genau,
irgendwie
er macht
Lichtspiegelung.
Lichtmosezeichen quasi, ja.
Aber so,
Ja,
naja.
schade,
Und
ja.
jetzt hast du es eben vermischt, weil das im Hörspiel machen sie es halt komplett ohne Schach. Die gibt es am Schluss nicht, obwohl dieses Kapitel auch auf dem Schrottplatz spielt, 2 Tage später und Jelena und sie erklären noch, was da so war, aber die ganze Schachnummer ist
Ja.
weg. Und da ist das halt der Schlussgag, dass sie halt noch so ein bisschen witzeln, ne? Ach, wenn du mal Millionärin bist, dann bleiben wir befreundet und dann heirate ich dich am
Ja,
besten.
genau.
Und Jelena, so, das
Genau,
hättest du
das
wohl
würde dir gefallen,
gerne.
ne?
Und er sagt, ja, das wird mir
Ja.
gefallen. Und dann lachen halt alle. Wo ich denke,
Ja.
ja, das finde ich jetzt schon ein bisschen besser vom Schlusslacher. Also ich finde es okay und besser als im Buch. Aber dass ich denke, boah, da muss ich mir jetzt aber mit auf die
Ja, das
Schenkel
ist manchmal
klopfen, weil
aber
das
auch,
so
ne?
geckig
Ja.
ist.
Es
Oh.
gibt aber manchmal so Sachen, wo ich denke, jetzt feiern die sich ja übelst einen ab, wo ich mir denke, wow, übertreib's mal nicht, gell? Also das hätte mir höchstens so ein kleines Schmunzeln so entlockt. Ne? Ich sage auch
Ja.
niedlich, ja, aber dann nicht dieses übelste Abfeiern, gell? Genau. Also ich hätte es auch cool,
Ah, da sind wir uns, glaube ich, einig.
absolut.
Aber
Ich
ansonsten?
hätte es cool auch cool gefunden, wie du sagst, hätten sie das offen gelassen und hätten nur wir Leser das gehört, das Pieps haben wir gerade gehört, das habt ihr vielleicht auch gehört. Spielmaschine ist fertig.
Ach
alles
so,
gut.
ich
Es
dachte,
ist
es
kein
brennt.
Alarm, nein, es war nur die Spüli.
Okay.
Hätten wir nur wir Leser das mitgekriegt, ne? Indem halt Bob, und dann sie sieht man im letzten Satz noch, und Bob saß in der Zentrale und gab
Ja.
Morsezeichen oder so. Und Justus hätte es nicht gewusst. Und auch der Ausgang der
Ja.
Partie wäre vielleicht auch gar nicht klar gewesen. Ich hätte noch nicht mal Peter gewinnen lassen, sondern einfach nur dieser Umstand.
Ein schwitzender Justus, dass der denkt, was
Genau.
habe ich mir da für ein Monster rangezogen? Erst bringe ich ihm
Richtig.
Schach bei und jetzt wird der besser als
Ganz
ich.
genau. Das hätte ich auch sehr, sehr cool gefunden. Ja.
Das hätte mir gut gefallen, aber so war es wieder so, ah,
Ach,
er ist drauf
Justus schon
gekommen und gewinnt dann doch
wieder.
wieder.
Naja, es ist halt Justus, ne? Ach.
Aber insgesamt, Jenny, was
Ach, ich
sagst du?
liebe es. Ja.
Bist du zufrieden mit der
Ja,
Geschichte?
total. Ich hab Musik des Teufels schon immer gemocht. Ich habe schon immer das Hörspiel gemocht. Ich habe schon immer diese ganze Inszenierung des Hörspiels gemocht, die Musik gemocht. Ich liebe Geigen. Ich liebe Geigenmusik. Mich hat das Thema schon immer gecatcht und ich mag auch die Idee dieses Akrobops, ja, dass der einfach sich mal von der anderen Seite zeigt. Diese ganze Dynamik, ich finde, ich glaube, Jelena spaltet die Drei-Fragezeichen-Szene sehr. Also es gibt, glaube ich, Lager Pro und Lager Contra. Es gibt nichts dazwischen, glaube ich. Also entweder mag man sie oder man hasst sie. Ich bin auf der Pro-Jelena-Seite. Ich mag sie sehr. Sie ist für mich ein ganz interessanter Charakter. Ich finde auch cool, wie sie da eingeführt ist, also auch mit dieser ganzen Geigenszenerie, auch mit ihrem Handicap und mit ihrer, ja, wie sie sich Justus gegenüberstellt und so ein bisschen so als, sie sind sich ja sehr ähnlich. Und ich glaube, das können die nicht ab, ne? Weil sie beide so diese
Nee.
Alpha-Männchen sind. Und das finde ich toll, dass es da diese Reibereien gibt. Und Jelena kommt ja auch noch in vielen anderen Geschichten vor. Es gibt aber also eine Geschichte, wo ich sie, glaube ich, nicht so gut finde. Das ist, glaube ich, hier mit diesen unsichtbaren Botschaften, wo sie da diesen Zauberstift da hat. Die habe ich, glaube ich, sehr, sehr wenig gehört. Die müsste ich mir jetzt aber nochmal anhören. Ich glaube, ich würde mir jetzt nach diesem Buch gerne nochmal alle Jelena-Geschichten anhören, um sie dann nochmal mehr kennenzulernen, sage ich mal. Ja.
Also ich muss sagen, also du hast gesagt, du bist pro Jelena und ja, ich glaube auch, dass sie die den Kosmos spaltet, obwohl ich glaube, es gibt noch Figuren, die noch viel mehr spalten. Aber ich habe meine Seite so ein bisschen gewechselt. Also wenn ich früher an Jelena dachte, da habe ich die halt auch so zu den typischen Mädchen im Drei-Fragezeichen-Kosmos eingeordnet, so, weil die halt zickig und anstrengend daherkam. Jetzt durch das Buch habe ich so ein bisschen mehr über sie rausgefunden. Abgesehen davon, dass sie ja auch so gute Moves hat, ne, wie auch mit dem in der anderen Folge mit dem Zauberstift war es hier halt, ne, dass sie die Schlösser öffnet. Deshalb sind die Kürzungen eigentlich hier eher zu ihren Ungunsten im Hörspiel gekommen, dass da ein paar Sachen, die sie wirklich gut macht, einfach weggelassen werden. Aber ich erkenne auch, dass sie so ist, weil ihre Umwelt so ist. Also so, sie will sich behaupten und sie muss sich auch behaupten. Und klar, ihr Vater ist besorgt, ne? Okay, da ist die tote Mutter. Das Mädchen sitzt im Rollstuhl. Und dass da natürlich vielleicht, ne, ein Vater besorgt ist, das kann ich noch verstehen. Das gehört halt mit auch
zu. Und sich die Schuld ja auch dafür gibt, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Also er ist ja der Meinung, er ist schuld, dass sie im Rollstuhl sitzt und dass die Mutter tot ist.
Das ist mal die eine Sache. Also, dass Eltern besorgt sind, würde ich mal so ausklammern. Das ist so, das gehört, wie gesagt, dazu. Aber scheinbar ist es ja so, dass auch ihre Umwelt sie permanent nicht für voll nimmt, weil die ist ja kaputt, da ist ja Rollstuhl, die kann ja nichts. So. Und dass sie das ärgert, ja, das kann ich total nachvollziehen. Und weil die Jungs so, also Justus ist so mega übergriffig, dass er halt immer sagt, die kann das nicht. Aber, also so, ja, finde ich sehr schwierig und kann ich an der Stelle auch verstehen, dass sie da halt auch ein bisschen ruppig ist, weil sie hat sich diese Geschichten halt wahrscheinlich schon zigmal angehört.
Ja.
So. Und ja, natürlich kann sie jetzt nicht wirklich gut an den Kerzenleuchter ran, aber das ist auch so alles möglich. Also Justus käme jetzt auch nicht ohne Leiter an den Kerz. Also so.
Ganz genau, aber sie weiß dann halt aber auch eine Lösung, ne? Und sie weiß auch, wie man um Hilfe bittet. Ne? Also es ist nicht so, dass sie dann gesagt hat, ja, ich habe jetzt trotzdem alleine probiert, in den Kronleuchter zu kommen und habe mir jetzt da irgendwas hingebaut und bin dann noch hingefallen und, ne, und habe das einfach probiert, sondern sie weiß, okay, ich habe da meine Grenzen. Und dann hat sie ja auch angerufen und hat gesagt, so, jetzt bitte kommt doch mal vorbei. Ne? So.
Gut, so richtig höflich hat sie es nicht gemacht. Also so, sie hat auch leicht, sie hat halt, ne, du hast das vorhin als Alpha-Tierchen auch, ne, so benannt, die ist halt Einzelkind und ne, die ist sehr, sehr gebildet und so, die ist sehr in einem sehr guten Elternhaus aufgewachsen, sehr privilegiert. Das kommt natürlich auch noch dazu, dass das wahrscheinlich bei ihr die ganze Nummer auch noch befeuert, ne? Und dann ist sie sehr schlau und viele andere um sie rum sind nicht so schlau. Das lässt einen ja gerne auch manchmal, ne, so ein bisschen da oben.
Ja,
das
erinnert uns an unseren guten Freund Justus Jonas. Ja, also meine, der ist ja auch nun schlau und stellt seine Intelligenz ja auch über alles. Ne? Und deswegen sind die sich so ähnlich. Und die Jelena ist eben von ihrer ganzen Art her eben auch eine sehr forsche, ne? So, die ist eben einfach so, ne? Das war die auch vor ihrem Unfall schon, ne? Mit Sicherheit, ne? Natürlich muss
sie. Ja, aber das wird sie aber auch noch dazu gemacht haben, also wahrscheinlich, diese ganzen Umstände.
Das hat das noch verstärkt, ne? Und dann natürlich jetzt auch noch anderweitig über sich hinaus zu wachsen und natürlich mit dem Handicap eben dann trotzdem zu brillieren, ne? Und, aber vorher war die auch schon in ihrer Grundart eben einfach auch schon nicht die gefühlsduseligste, sage ich jetzt mal, gell? So.
Nee. Und von daher, also die Verbindungen oder die Ähnlichkeiten, die wir auch zu Ellie Jamison gesehen haben, sind durchaus da, auch gerade weil der Fall so ein bisschen so ist, ne, dass da also jemand in deinem eigenen Zuhause ist, plötzlich so ein seltsamer Typ, der seltsame Dinge macht und Geheimnisse hat und sie auch vom Typ her, also sie ist so eine neue musikalische Ellie, vielleicht noch mit dem Unterschied so, ich glaube, wenn Bob mitmachen würde, also wenn dann eher Bob. Den findet
ja, auf alle Fälle. Gut. Also die haben, da merkst du ja auch, also auch in den nächsten Fällen so, die haben halt wirklich eine ganz gute Verbindung. Ne? Also ob das vielleicht auch so ein bisschen romantisch mal würde, ist dahingestellt. Ne? Das kann man natürlich reinlesen, wenn man möchte. Aber ansonsten haben die einfach nur eine ganz intensive Freundschaft auch, weil die sich, glaube ich, auch einfach mögen. Ne? Also er einfach, also erstmal war er natürlich erstmal ein bisschen überfahren, so von ihr und ihrer Art, ne, und fand sie auch erstmal blöd, ne, erstmal war es ja auch die blöde Kuh, aber ich denke, als sie sich dann wirklich kennengelernt haben und dann diese Sache jetzt auch gemeinsam, diesen Fall gemeinsam gelöst haben, ist es schon zwischen den beiden auch eine, schon die Ansätze einer Freundschaft entstanden, ne, und das finde ich auch toll, also ich mag sie eben, dass sie dann auch, wenn sie mit dabei ist, sich mit Justus reibt, ne, also das finde ich okay, also das machen die auch immer wieder, aber trotzdem, also auch so über über die Fälle hinweg fangen die immer mehr an, sich zu respektieren auch und auch daran zu schätzen, was sie aneinander haben, ne? Weil ja doch der Justus manchmal Sachen bringt, die für Jelena hilfreich sind und umgekehrt, ne? Also zum Beispiel auch in der Toteninsel, das wird ja noch ganz spannend sein. Also ich hoffe sehr, dass sie im Film vorkommt, weil sie wurde jetzt noch gar nicht irgendwie angeteasert, ne? Mit Skinny haben sie das ja ganz gut gemacht beim Karpatenhund. Und ich finde ja ihre Rolle, ich muss jetzt die Toteninsel mir nochmal anhören, sie ist zwar dabei, aber ob sie jetzt so eine große Rolle spielt, weiß ich nicht. Also ob man sie da mit reinnehmen müsste.
Doch, ich glaube, sie müssen sie reinnehmen. Ne? Sie brauchen eine Mädchenfigur.
Ach so, haha, stimmt. Also, es war noch also Frauen sind ja da auch dabei, glaube ich, bei dem Forschungsteam, gell? Aber wenig. Mal gucken, wie sie das machen. Ne? Aber ja, also ich denke schon,
als Identifikationsfigur möchten, doch, ne? Also das würde dem Ganzen ganz gut stehen.
Auf alle Fälle. Und finde ich nämlich auch ganz gut, weil da mag ich sie auch. Weil wenn es dann so darum geht, dass Peter dann weg ist und so. Und dann so dieses, wir kommen dann noch zu dem Schiff. Und dann mag ich auch so ihre Art, wie sie da auch auf die einwirkt, auch auf Justus und Bob und so. Ne? Weil die sind ja auch mal total in Sorge natürlich um Peter und so, ja.
Und ich muss dir sagen, also Justus und die Frauen ist ja eh immer so ein Thema, aber der muss verdammt nochmal auch lernen, dass halt auch Frauen nicht nur zickig und hysterisch sind oder halt, weiß ich nicht, bei Brittany, naja, die war halt schon, ne, die stand auf Kino und war so ein bisschen anschmiegsam und so. Und so eine ist Jelena nicht, so eine ist Ellie auch nicht, aber so eine braucht er auch mal, damit halt nicht immer nur das so, ich bin der große Macker.
Ja, genau, richtig. Ne, also damit er einfach mal weiß, immer in seine Schranken gewiesen wird oder eben auch mal auf gleicher Höhe, ne, sich da, also ihm jemand begegnet, ne? Und das, und klar mag er das nicht rumkommandiert zu werden, aber Herr Justus Jonas, du kommandierst ja auch ständig alle rum, ne? Also dann weißt du mal, wie es ist, ja. Oder wenn man mal nicht dich einweiht in gewisse Sachen und sowas, ne?
Tja, ist halt die Transferleistung, weiß ich nicht. Vielleicht kann man da auch nochmal die Tante mit ins Boot holen, so, keine Ahnung. Die verteilt natürlich auch eine Menge Kommandos, findet er halt auch nicht gut.
Das stimmt. Hat er dann aber auch so gelernt, ne? Ich meine, die hat ihn ja auch nun geprägt, ne? Woran hat es hier lesen, ne?
Nee. Aber man weiß es nicht. So tief sind wir dann nicht drin in der Psychologie, obwohl auch dieser Fall ja wieder sehr psychologische Momente hat.
Finde ich auch spannend, ne? Aber so insgesamt, also finde ich toll. Also ich finde die ganze Aufmachung toll. Der Fantahel als Bösewicht finde ich mega cool, ne? Ist natürlich echt gewagt, seine Idee, ne? Aber ich finde es irgendwie doch auch nicht, man hat ja manchmal so Motive, wo man so denkt, so, ach, und das denkt der, dass das funktionieren könnte. Also das finde ich jetzt gar nicht so weit hergeholt. Also es hätte durchaus, wenn der Dr. Stevenson da drinnen gesessen hätte, doch auch sein können, dass der sagt, und hier ist meine Stradivari. Ja, so.
Nimm sie, spiele
genau,
für mich.
Du hast mich so betört mit der Droge. Ne? Ich meine, das ist natürlich auch ein gutes Gimmick noch. Wer hätte da einfach nur gespielt und hätte gesagt, ich möchte eine bessere Geige. Nee, aber so waren die alle so hypnotisiert, also von diesem von dem Drogending, ne? Dass der vielleicht wirklich gesagt hätte, ich muss dem die Geige bringen. Ne? So,
Und man kann jetzt sagen, also ich finde auch, also das ist vielleicht ein bisschen um die Ecke, aber ich finde, der Aufwand lohnt sich auch. Denn das, worum es geht, eine Stradivari, ist einfach wirklich was sehr Besonderes. Das ist jetzt, bei manchen denkt man sich, boah, da machen die aber viel Aufriss für. Ne, das worum es geht, ist relativ klein und mickrig. Aber hier ist es mal unbestreitbar, dass das, worum es geht, halt schon was Tolles ist. Und selbst wenn er mit der Nike öffentlich auftreten würde, und auch das Weiterverkaufen ist natürlich mit sowas Besonderem schwierig, aber vielleicht würde der die einfach für sich haben wollen als Musiker.
Ja, auch selbst das, ne? Ohne sich jetzt daran jetzt wirklich bereichern zu wollen, sage ich mal. Ne?
Nee, sondern einfach nur, weil ich glaube, Musik ist bei ihm nicht nur Mittel zum Zweck, der ist schon Vollblutmusiker. Und dass er sich dann vielleicht irgendwie denkt, dann spiele ich halt nur noch für mich auf Stradivari, so wie manche Bilderdiebe oder Bilderkäufer die Sachen haben sie die Mona Lisa im Keller für sich und gucken sich die nur ganz alleine an. Würde wahrscheinlich bei der Stradivari ähnlich funktionieren, weil er sie halt auch nicht nur besitzen will, sondern auch bedienen kann.
Genau.
Das ist ja sonst, ne, also er könnte ja wirklich was damit auch anfangen. Ja. Er kann sie benutzen.
Richtig.
Also da muss ich sagen, das ist halt was so besonders und toll und wertvoll ist, dass sich da auch die Mühe schon
ganz
lohnt.
Genau.
Das war jetzt alles zum Buch, das sehe ich da alles sehr, sehr ähnlich. Justus kommt sehr unangenehm in vielen Momenten daher. Bob kriegt Ecken und Kanten durch sein etwas aggressiveres Auftreten, durch die Droge geschult oder schuldet oder was auch immer. Und ich muss sagen, Peter, der jetzt das Schachspielen lernt und zwischendurch so weise Momente hat,
macht eine richtig gute Figur. Ne? Und ich muss wieder sagen, also das sage ich ja immer wieder, aber ich finde André Marx, so wie er die drei Fragezeichen schreibt, mag ich sie am liebsten. Ja, aber ich mag auch, natürlich auch, wenn es mich anätzt, dass Justus so übergriffig ist und dass man da echt mal drüber nachdenken müsste, aber das macht er ja mit Absicht, also der André, ne? dass er ihn so anlegt und dass er ihn so schreibt und dass er ihn dann diese Reibereien gibt und dann gibt er ihm noch eine Jelena vor die Nase und so, und das finde ich toll, ja. Und so mag ich das. Und klar, auch der aggressive Bob, ne? Also, dass der wirklich tatsächlich, das steckt ja in ihm drin und die Droge bringt es halt nur nach draußen. Ne? Er würde es vielleicht sonst so nicht sagen. Ne? Aber es ist eben auch seine Meinung. Lasst mich doch auch mal in Ruhe. Ich will doch auch mal was für mich haben und mein eigenes Ding. Mhm. Ne? Und nicht ein Justus Jonas, der ständig kommt und alles beherrschen und bestimmen möchte. Ne? Also er gibt ja schon so auch so ein bisschen aus seinem inneren Preis. Ne?
Und ich mag auch das Hörspiel. Ich muss sagen, das ist eine gute Umsetzung. Die Kürzungen, die vorgenommen sind, waren gut. Also gut, manchmal etwas zu Ungunsten von Jelenas Parts und dass dieser Schachaspekt komplett raus ist, außer dass er mal so, ne, beim Observieren spielen sie Schach, aber es ist nicht so detailliert wie im Buch, wo es sich ja wirklich auch durchzieht als Kommunikationsebene.
Ich frage mich, ob da André Marx gemerkt hat, dass er noch mal einen Schachfall schreiben muss und da schon vielleicht die Spur des Spielers Grundsteine gelegt hat oder so.
Genau. Manko so ein bisschen, ich finde auch, dass also die Geschichten gut durcherzählt wurden, die verschiedenen Handlungsstränge und so, auch wie Van der Hel agiert. Ich muss sagen, die Sprecher sind gut ausgewählt und gut eingesetzt. Es gibt
wenig Sprecher.
Es gibt ja eigentlich nur, gut, Papa Scharkow, na gut, und die Eltern von Bob und Peter, die nochmal, von Bob, die nochmal am Telefon auftauchen.
Man hört mal seine Mutter, aber ansonsten, ne? Das ist halt auch ziemlich selten, ne? Dass Mrs. Andrews mal.
Aber auch im Buch sind ja weniger Figuren. Ja. Also da kommt noch eine Tante Mathilda kurz vor, die ist sogar im Hörspiel ja auch rausgekürzt. Aber es sind eigentlich nur die drei Detektive, Jelena und
Mr. Scharkow und Van der Hel, genau. Und dann auch der Mr. Withers, der ja nun im Hörspiel ja gar keine Rolle spielt, ne? Nee. Und der ist ja auch nur ein kleines, ne? Also das ist. Aber schön, dass man da noch mit dabei sein durfte, dass das nicht dann irgendwie nur erzählt wurde oder so, ne? Das kriegt man ja auch im Hörspiel, glaube ich, auch nur in so einem Nebensatz serviert, wo er die Droge her hatte, dass es da eben einen gab, aber auch das namenlos,
aber,
ne?
Aber
das ist auch vollkommen okay. Aber ich finde es halt cool im Buch, dass man nochmal in dieser kleinen Szene halt mitgenommen wurde, ne? Weil man sich ja immer fragt, ja, wo hat das denn hergehabt? Und dass man auch immer dabei ist. Also André Marx schafft es ja auch immer, solche Informationen dann eben auch in der Aktion mitzubringen und nicht irgendeinen Infodump dann zu kriegen, dass es jemand irgendwie erzählt hat, ne? So. Schön gemacht.
Also es ist insgesamt auch so vom Tempo, von der Abwechslung, dass sehr viel in diesem Haus, eigentlich spielt es ja nur in diesem Haus und in der Zentrale, größtenteils. Ja. Also so, ich kann dem halt auch folgen. Es ist nicht so, hier noch ein Schleichweg, da noch ein Irrweg, da noch irgendwie eine Seitengeschichte. Also es ist alles sehr schön stringent, das mag ich. Und auch überhaupt diese ganze Paganini-Stradivari-Geschichte. Das ist alles, ist wirklich gut. Einziger Minuspunkt ist so der Schlussgag.
Ja.
Aber da bin ich ja im Idealfall immer schon eingeschlafen.
Das stimmt. Ne? Und letztendlich, ja, es ist aber für den Fall okay. Ne? Also das hätte er uns auch nicht irgendwas anderes hergegeben. Ne? Also bis auf, dass man das vielleicht mit dem Schachspiel nochmal, ne? Also offen hätte lassen können. Ne? Aber
schön. Cool. Also so finde ich. Ja. Dann können wir uns ja jetzt zum Schluss, also wenn ihr uns kennt und so wie wir uns immer bemühen und kümmern und da ihr ja wisst, dass wir mit André Marx eine ganz gute Connection haben, wir haben ihn halt wieder gefragt, ob er uns ein paar Fragen zu diesem Fall beantwortet. Und Jenny?
Ja, das hat er natürlich gemacht und da habe ich mich natürlich, oder haben wir uns riesig gefreut und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Also dürft ihr da jetzt gerne mal reinhören, was wir wissen wollten und was der André geantwortet hat.
Bitteschön.
Ja, hallo Jenny, hallo Katrin, hallo liebe Hörer, ich bin's mal wieder. Und ich beantworte euch jetzt eure Fragen zu Musik des Teufels. Also, ihr wolltet von mir wissen, ob der fiedelnde Tod und das Versteck der Geige eine Reminiszenz an alte Drei-Fragezeichen-Geschichten sei, zum Beispiel das Aztekenschwert. Sagen wir mal so, Musik des Teufels ist ja voller Reminiszenzen, könnte man annehmen, aber keine davon habe ich bewusst eingebaut. Das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, denn ich weiß mittlerweile, dass viele Menschen eine gewisse Parallele zwischen Musik des Teufels und der singenden Schlange gesehen haben, zu Recht. Allerdings habe ich beim Schreiben damals nicht gedacht, ich mache jetzt ein Remake von Der singenden Schlange, sondern ich habe gedacht, ich mache eine Geschichte über einen Teufelsgeiger. Und dass da sehr viele Elemente aus Der singenden Schlange reinwandern in diese Geschichte, das war mir nicht so, also das war mir nicht bewusst. Ich sehe das total und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass mein kreatives Unterbewusstsein sich da stark bedient hat, aber in der Zeit, in der das Buch erschienen ist oder in der ich es geschrieben habe, war mir das irgendwie nicht so klar. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich in der Zeit einfach auch noch wahnsinnig viel drei Fragezeichen geschrieben habe und das waren ja noch so die Anfangsjahre und da ging das wirklich so zack, 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 eins nach dem nächsten. Da habe ich mir nicht so viele ausführliche Gedanken gemacht, wie ich das in den späteren Jahren getan habe. Ja, und so kam es dann wahrscheinlich auch dazu, dass die Geige dort versteckt wurde, wo sie versteckt wurde, wobei... Ja, beim Aztekenschwert ist es ähnlich, aber also besonders originell war die Idee, glaube ich, auch im Aztekenschwert schon nicht mehr. Insofern würde ich sagen, nee, da habe ich gar nicht unbewusst geklaut oder zumindest nicht beim Aztekenschwert geklaut, sondern bei zahllosen anderen Vorbildern, die das sicherlich auch schon mal irgendwie in Film, Funk, Fernsehen und Literatur gemacht haben. Ja, genau. Und damit gleich zu eurer nächsten Frage, Jelena. Auch da wird ja häufig angemerkt, dass die ja eigentlich genauso sei wie Ellie Jameson. Ja, nein, weiß nicht. Also, Jelena ist deutlich cleverer als Ellie Jameson. Sie erfüllt natürlich die gleiche Rolle wie Ellie in Der singenden Schlange. Insofern gibt es auch da wieder diese Parallelen, aber die Figur empfinde ich persönlich doch als deutlich anders. Wie ich auf sie gekommen bin, kann ich euch wirklich mal wieder nicht mehr sagen. Es ist einfach schon zu lange her. Ich habe wahrscheinlich einfach gedacht, ich habe mal Lust auf einen weiblichen Gegenpart zu Justus. Jemand, der ihm das Wasser reichen kann sozusagen. Und ja, und dann habe ich es einfach noch ein bisschen interessanter gemacht und Jelena in den Rollstuhl gesetzt, einfach um zu gucken, was passiert denn dann. So gehe ich ja häufig an die Dinge ran und so wird es auch dieses Mal gewesen sein. Ja, dann wollt ihr noch von mir wissen, ob ich Schach spiele. Nein, tue ich nicht und weil ich mal wieder unvorbereitet bin und mir die Musik des Teufels nicht vor der Beantwortung eurer Fragen nochmal neu zu Gemüte geführt habe, weiß ich gerade auch gar nicht, warum ihr mir die Frage stellt. Kommt da Schach vor in der Story? Ich dachte, die einzige Schachgeschichte sei Spur des Spielers von mir, aber anscheinend hätte ich schon mal was mit Schach. Ja, gut, ja, dann wird das wohl so sein. Ja, und dann wollt ihr noch wissen, wie musikalisch ich bin. Also, das kommt drauf an, wie man das definiert. Ich kann weder Noten lesen, noch spiele ich ein Instrument, was ich sehr bedauere, aber das war so von meiner Schullaufbahn her nicht so angelegt. Musikunterricht hatte ich nicht viel und auch von zu Hause aus wurde ich nie zum Blockflötenunterricht oder dergleichen geschickt. Im Nachhinein finde ich es ein bisschen schade. Also Blockflöte hätte es jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber da wäre mir schon noch das ein oder andere interessante Instrument eingefallen. Aber ich habe keins gelernt. Also insofern bin ich gar nicht musikalisch. Als Konsument hingegen sehr. Also und ich singe auch gerne. Ich glaube, ich bin musikalisch, aber ich habe kein Vokabular und keine Ausdrucksform dafür. Insofern beschränkt sich das auf viel Musik hören und sich da auch vertiefen und sich auch mit Musik beschäftigen und so. Das auf jeden Fall, aber ja, ich habe da jetzt kann kein Jodel-Diplom vorweisen oder Ähnliches. Das bringt mich aber auf eure letzte Frage, und zwar die Geige als solche, ob das irgendwie mein Lieblingsinstrument sei oder wie oder was, wie ich auf die Geige gekommen bin. Also das liegt sicherlich eher an der Figur des Teufelsgeigers, die ich im Kopf hatte und um die herum ich was machen wollte. Klar, es hätte auch ein Teufelstrompeter sein können, aber irgendwie ist das ja schon so eine, mit Paganini und so, so eine fast mystische Figur, die, mit der viele Leute gewisse Assoziationen gleich verbinden. Und deswegen ist es dann die Geige geworden. Außerdem habe ich damals an der Uni, das war ja noch zu Uni-Zeiten, relativ viel mit Musikstudenten abgehangen. Und da hatte ich dann so ein bisschen Geigeneinblicke, sage ich mal. Oh ja, das war ganz hilfreich. Und generell bin ich auch eher der Streichertyp, muss ich sagen. Kleine Anekdote am Rande. Ich war vor nicht allzu langer Zeit in Budapest und hatte das große Glück, die Soundtrack-Aufnahmen zu Toteninsel beobachten und belauschen zu dürfen. Und da spielte ein großes Orchester auf und die Streicher wurden separat von den Blechbläsern aufgenommen und ich bin definitiv eher ein Streichertyp, habe ich gemerkt. Und es war übrigens ein ganz tolles Erlebnis. Ja, so, jetzt waren das zwar nur ganz wenige Fragen, aber ich habe ja doch genug geplaudert, glaube ich. Dann überlasse ich euch mal wieder eure Analyse und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis denn!
Ja, André Marx, vielen Dank. War das toll, dass du uns wieder geantwortet hast.
Danke. Also so cool wieder mal. Und besonders spannend fand ich doch die Tatsache, dass er vergessen hat oder du vergessen hast, dass das Schach so eine Rolle gespielt hat. Da haben wir dich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Entschuldigung.
Süß. Kam das vor? Ich meine...
Ja, und nicht wenig. Also, aber klar, 98, gell? Also, es ist nun echt auch eine lange Zeit hin, ja, ja. Gegangen bisher. Und ja, ich fand es aber, wie gesagt, cool, ne? Also, mich hast du da abgeholt, gerade mit dem Schach. Und dann auch dann dadurch, jetzt auch, dass die Spur des Spielers ja noch eine ziemlich richtig coole Schachfolge ist, da war ich ja noch mehr angefixt. Nee, aber ansonsten schön. Also, ich fand, es ist natürlich klasse, ne? Die Jelena anzulegen, als wirklich als jemanden, der Justus das Wasser reichen kann. Ja. Genau so haben wir sie ja nun auch empfunden, gell? Also das hat ja durchaus sehr gut geklappt, ne?
Fand ich auch. Und ich sehe eine Art Seelenverwandtschaft zwischen dir, André, und mir, weil auch ich kann weder Noten lesen noch ein Instrument spielen. Also meine Tin Whistle lasse ich jetzt mal raus. Aber
sagen.
So, auch mich haben meine Eltern nie dazu gezwungen, ein Instrument zu spielen. Ich glaube, meiner Mutter war einfach eine Blockflöte auf die Dauer total auf den Keks gegangen. Also so, da hat mich keiner hingezwungen. Und heute denke ich, ach, wenn aber, dann könnte ich es ja heute und so. Also da diese Sehnsucht, sowas früher gelernt zu haben, kenne ich halt auch. Ja.
Ja, nee, das stimmt. Also bis auf die 4 Jahre Blockflöte kann ich leider auch nichts vorweisen.
Das ist voll viel.
Ja, Grundschulzeit halt, ne? Aber beherrsche sie heute ja auch null. Ich habe aber ein Klavier im Wohnzimmer stehen, wo ich mich immer wieder frage, will ich jetzt oder will ich nicht? Aber der Druck ist noch nicht groß genug, ne? Aber die Geige tatsächlich ist für mich immer noch das, wo ich sage, also wenn ich die beherrschen würde, würde ich mich sehr freuen. Also mein Ziehsohn sozusagen hat ja mal Geige gespielt viele, viele Jahre lang, hat sie dann aber dann doch auch an den Nagel gehängt und sich dann doch für die Gitarre entschieden. Also unten hängt noch eine Geige, die wir ihm mal gekauft haben, aber das war so ein Billigding, das ist jetzt an die Wand geschraubt. Die hängt da noch und jedes Mal denke ich mir, oh, ich würde es gerne spielen können. Ich höre es halt wahnsinnig gerne. Ich bin so ein Lindsay Stirling-Fan, ne? Also ich bin jetzt gar nicht so die klassische Geigenhörerin, sondern eher schon so popkulturell, also die macht ja eher so Pop-Geigenmusik, ne? Und die habe ich wahnsinnig gerne oder höre ich wahnsinnig gerne. Ja.
Ich glaube, das Problem, aber vielleicht alle, die jetzt von Musik Ahnung haben, werden mich jetzt wahrscheinlich abstrafen und so. Aber so meine Theorie ist ja, dass die Geige eines der wenigen Instrumente ist, die man wirklich beherrschen muss und dass bei der einfach sehr viel sehr schlimm klingt. Ja. Während es, also sagen wir mal, es gibt, weiß ich, ich glaube, Gitarre ist ein bisschen was Einfacheres oder je nach Stück kommen da auch mit noch nicht so vielen Fertigkeiten durchaus schon schöne, hörbare Stücke bei raus. Bei Geige, also ich weiß noch, wenn ich früher, wenn wir dann so beim in der Schule da saßen, wenn halt das Orchester gespielt hat, da mussten natürlich alle da sitzen und immer wenn die Geigen kamen, dachte ich, oh Gott, ihr habt bestimmt so viel geübt, aber so, oh, ich, also mir tut's weh und ich mag's nicht hören, weil es halt nicht ganz sauber klang. Keine Ahnung.
So. Ja, es ist wirklich so. Also das muss man wirklich beherrschen. Weil sonst, also wir mussten auch die ersten Jahre, als Erik das lernte, ne, und wir haben ihn natürlich unterstützt, er hat mit 4 angefangen und so die ersten Versuche, das war halt wirklich, er hat dann, weiß ich nicht, alle meine Entchen auf der Geige gespielt und das war natürlich wirklich, wo wir dachten so, toll, mach weiter. Ja, also man hat aber diesen Prozess dann gemerkt und er hat sie technisch irgendwann auch beherrscht. Aber es war tatsächlich, das hat er ja irgendwann auch gemerkt, aber sie waren nicht verbunden. Also es war nicht so, dass es wie David Garrett, wo du sagst, oh, der verschmilzt mit der Geige, ne? Und das ist halt wirklich sein Instrument. Es war halt eher sehr, sehr statisch und eigentlich so, sag ich mal, von der Technik her hat er sie gut beherrscht. Aber es war nicht so, dass man dachte, oh, es ist jetzt sein Instrument, ne? Und das sehe ich eben bei anderen, die das wirklich super beherrschen und da wirklich auch da auf der Bühne da auch abgehen und da mitgehen und sowas, ne? Auch wie das Paganini ja gemacht hat. Der hat ja auch immer dann ganz krasse Bewegungen und so dazu gemacht, zu seiner außergewöhnlichen Musik und so, ne? Das ist dann schon nochmal was anderes, wenn du das wirklich im Kern einfach beherrschst, ne? Ja.
Ja. Genau. Also das unterscheidet wahrscheinlich den, der es halt lernt, von dem, der es, ne, in Perfektion. Davon gibt es ja auch nicht ganz so viele.
Ja.
So, und außerdem so, und ich glaube, selbst wenn es gut gespielt ist, ich habe das gerade in einem Hörbuch, was ich habe, da geht es unter anderem, spielt Musik da auch eine wichtige Rolle und dann gibt es einen Zweig der Familie, der ist sehr musisch unterwegs und weiß ich nicht, wenn die eine Tochter nach Hause kommt und dann spielt die den ganzen Tag irgendwelche, nicht Attitüden, wie heißt das? Das sind so Übungsstücke.
Ja, ich.
Du weißt, was ich meine.
Ja.
So, und wenn man das die ganze, so wie Tonleitung, wenn man das die ganze Zeit so hört, selbst wenn es perfekt gespielt ist, kann man es irgendwann. Oder wenn immer und immer wieder dasselbe Stück gespielt wird. Ich weiß noch, dass eine Freundin, die früher unter uns wohnte, die spielt halt Orgel. Und irgendwann, also ich kann heute für Elise, habe ich immer noch ein Trauma, weil sie das sehr lange sehr üben musste. Ja. Und deshalb fände ich, glaube ich, ein Instrument super, vielleicht wirklich wie bei einer Orgel oder bei einem Keyboard, wo man das per Kopfhörer hören kann.
Genau, das ist super, ja.
Richtig. Weil so, oder stell mal vor, du hast jemanden gegenüber, der irgendwie Saxophon lernt. Mm. Das will ich ehrlich gesagt auch nicht haben.
Also klingt schön, wenn man das in Dosen hat und wenn man das mal so hört, ne? Aber wenn das
aber
immer
nicht,
so,
wenn einer
und übt. Nicht in der Übung, genau. Und wir haben ja einen im Haus gehabt, der ist aber inzwischen ausgezogen, der hatte anscheinend eine Trompete. Und er hat dann halt auch manchmal einfach auf dieser Trompete rumgeblasen. Und das war halt irgendwann dann, oh, ich dachte, der wohnt ja viele Etagen unter uns, ne? Und trotzdem hast du das echt, also ja. Wenn du dann draußen vorbeigelaufen bist, in einer Tonhöhe gehört und Lautstärke und der unten drunter und oben drüber, die hatten da, glaube ich, wirklich keinen Spaß.
Das ist ja beim Singen auch so. Also selbst wenn jemand singen kann, aber wenn der oder die Übungssachen macht. Als ich eine Zeit lang mich noch mehr mit meinem Atem beschäftigt habe und dann hier auch immer so Atem- und Stimmübungen gemacht habe, das hat meine Nachbarn auch gedacht, was hat die Schmerzen? Genau. Was macht die denn da? Also spätestens, wenn du irgendwo hier angekommen bist und hier oben halt so ein Key rauskommt, wenn du das richtig laut machst, dann hören die das noch irgendwie im Gebäude nebenan.
Ja.
So, Key, so. Dann kommt dann halt eine Menge Energie. Wie gesagt, das ist so.
Ja.
Manchmal sollte man da besser so für sich auf so einer Insel sein.
Ja, das wäre optimal, ja.
Oh Mann. Aber toll, ne? Was er uns alles so geantwortet hat.
Super. Und schön, dass er in Budapest war. Also ich bin ja in 2 Wochen auch wieder dort. Grüße gehen raus an die schönste Stadt für mich der Welt. genau.
Fand ich auch wieder spannend, schön. Was wir noch über die Toteninsel, wo wir ja auch eben schon sprachen. Also euch nochmal zu erinnern, wenn ihr nicht ganz so drin seid in der Thematik, das ist ja der nächste 3-Fragezeichen-Film, der uns im nächsten Februar
26. Januar.
Die Jenny ist da. Ganz,
ich bin schon heiß, ich zähle schon die Tage.
Genau, und wie spannend, dass er bei der Musikeinspielung dabei sein durfte.
Und die fand ich ja so geil in dem ersten Teil schon. Ich habe ja die Musik so abgefeiert in dem Film. Ja. Also und freue mich drauf. Und ich muss auch echt sagen, ich feiere auch die Musik im Hörspiel bei der Toteninsel. Da kommen ja so ein paar Zwischenstücke, die auch in anderen Hörspielen immer mal wieder vorkommen. Und das wird super. Ich freue mich drauf.
Ich habe jetzt gerade so ein überzeugtes gemacht und dachte, okay, Musikstücke, ich erinnere mich nicht.
Ich werde als nächstes die Toteninsel hören. Und dann noch die anderen, die ich mir vorgenommen habe.
Apropos hören. Also vielen Dank nochmal an André Max, dass du dir nochmal die Mühe gegeben hast und uns und unseren Hörerinnen und Hörern da nochmal Rede und Antwort zu stehen. Das ist ja total toll. Jenny, ist dir mittlerweile vielleicht eingefallen, was der perfekteste Song sein könnte, um nochmal an diese an die Arte-Doku von vor 2 Stunden zu erinnern. Da habe ich doch gefragt, ne, was könnte der perfekteste Song sein, natürlich gemessen an Verkaufszahlen. An irgendwas muss man es ja festmachen. Hast
also,
du Ideen?
Ja, also ich bin hin und her gerissen. Also auf nicht musikalischen, also nicht gesanglichen, also nur Musikstücke. Oder ob das also ein Song mit Gesang und so ist. Also da bin ich immer noch so ein bisschen hin und her gerissen.
Mit Gesang.
Würde ich
verraten.
Ich bin auch im deutschsprachigen Raum unterwegs. Ist das richtig?
Nein,
es ist nicht richtig. Okay, also ist es was...
International.
Ich würde America sagen, eine Band aus Amerika, eine sehr bekannte Band. Also ich bin irgendwie bei den Beatles, ich weiß aber nicht warum, aber ich weiß nicht, welcher Song. So,
du weißt schon, dass die aber Briten wären.
Ach so, Entschuldigung, ja, nee, das habe ich jetzt gerade, ja.
Aber
englischsprachig bin ich tatsächlich. Ich bin bei einer großen Band, irgendwas Rolling Stones, Beatles-mäßiges. Ist es aber nicht.
Nein, okay. Aber englischsprachig stimmt.
Okay. Englischsprachig stimmt, aber heißt es englischsprachig Amerika oder UK?
Ja.
Amerika. Okay. Oh, cool. Boah, es gibt so viel. Queen nicht, weil das weiß ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass da was Perfektes. Also ist ja auch also speziell, sage ich mal, gell? Ist es Queen?
Nein.
Nein.
Ist auch keine Band.
Ist auch keine Band. Ist ein einzelner Künstler.
Ja.
Der perfekte Song. Mann.
Ja.
Oh, wow. Lebt denn noch?
Nein.
Oh. Ist es eher was Jazziges?
Ja, mehr jazzig als Pop. Ja.
Ich bin jetzt irgendwie gerade, oder wo, vielleicht war Ray Charles aber auch nicht Ami. Ich bin dann zu wenig eingebaut in die.
Ei, komm. Soll ich
ja,
dir
haus
sagen,
raus, ich so. Rede mich
also
im Kopf und Fragen,
ja
das wird ganz schlimm peinlich.
Nein. Jetzt wirst du gleich sagen, ach so, ja klar. Nein, es ist White Christmas von Bing Crosby.
Ach, krass.
Und das ist natürlich super, wenn du halt was Saisonales gemacht hast. Ne? Also so ein Weihnachtssong kommt halt jedes Jahr wieder. So.
Oh, na klar. Oder hätte ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht.
Siehst du.
Oh.
Wenn man dann einmal so bei den Bands und irgendwie, weiß ich nicht, Elvis Presley oder Michael Jackson oder so ist oder
ach,
keine Ahnung.
Krass.
Ja, aber also laut Verkaufszahlen, das verkauft
sich
wohl.
Das ist ja I'm Dreaming of a White Christmas oder was? Ist es das White Christmas? Oder es gibt ja viele White Christmas Songs. Welche ist denn das?
Der heißt halt White Christmas. Kannst du dir ja nochmal anhören.
Ich muss mir nochmal anhören, welcher das ist.
Ja.
Krass, okay. Aber jetzt aber gemessen an den Verkaufszahlen. Das heißt also wirklich jetzt nur, ist der meistverkaufteste Song. Krass.
So sagt es jedenfalls diese Arte-Dokumentation.
Mhm. Mhm.
So. Die ist jetzt auch, glaube ich, schon 2-3 Jahre alt. Kann natürlich sein, dass da jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, wenn The Weeknd jetzt noch irgendwas gemacht hat auf dem neuesten Stand. Genau,
ja,
aber guckt euch doch auch diese Arte-Dokumentation an. Das ist gut gemacht, das ist spannend gemacht. Und da kann man mal reinhören. Und das mit der Reihenfolge kann man auch glänzen, wenn man sich merkt, irgendwie so mit A-Dur, C-Dur, blablabla. Ne? Und wo das immer wieder auftaucht und dass man das erkennt. Und also das ist, finde ich, so ein tolles Partywissen, dass man sagen kann.
Total. Gibt es tatsächlich auch so ein Spiel, wo man so Songs erraten muss irgendwie, gell? Also das wollte ich echt gerne schon mal spielen hier.
Hitstar
oder so, gell?
Ja. Ein ganz, ganz tolles Spiel. Auch hier eine Spielempfehlung für euch. Das ist super schön in Gruppen zu machen. Und gut, wenn du natürlich ein paar Musikredakteure beim Radio hast, die wissen halt schon leider alles. Aber es ist halt schon, wenn da jetzt solche Leute nicht dabei sind, ist es ganz spannend, auch über das Musikwissen und den Geschmack seiner Freunde mehr rauszufinden, weil oft denkst du, ja gut, der hört halt Metal. So, und plötzlich kann der aber auch Schlager.
Genau.
Okay, oder Chansons aus den 20ern. Und es geht nicht nur, also das ist nur so ein Beiwerk zu wissen, von wem und wie es heißt. Es geht darum, letztendlich diese Musik in eine Zeitleiste einzuordnen, wann der Song erschienen ist. Und da gehen plötzlich spannende Sachen ab mit wie, das weiß ich ganz genau, das war mein Abi-Song und das war da und da und davor war das und das. Und in manchen Zeiten kennt man sich gut aus und bei manchen sagt man uiuiuiuiui.
Genau.
Keine Ahnung. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und das ist ein unheimlich kommunikatives, launemachendes Spiel.
Ja, sau cool. Also hört Musik, macht Musik, beschäftigt euch mit Musik. Aber nicht nur das, sondern haut auch in die Tasten, schreibt uns E-Mails, kommentiert, liked uns, empfiehlt uns weiter. Schreibt uns eine E-Mail an dgdb@freenet.de. Ja, oder schreibt uns per Instagram. Ansonsten
Jennys Überleitungen sind immer die allerbesten. Genau, und dann hören wir uns schon wieder am 1. Mai. Da kommt unsere nächste Folge.
Genau.
Und bis dahin sagen wir,
wir
lösen
auch den
Lesen.
Ja, du kannst ihn aber auch lösen. Das ist, fände ich jetzt auch
lösen
gar nicht so schlecht.
Wir lesen und lösen. Wir lesen und lösen auch den nächsten Fall.
Bis dann.
Tschüss.